Fiete Gastro. Gute Intros.
Och Mann, was für eine Scheiße, Alter. Ich krieg's heute wieder nicht hin, Sebastian. Was soll ich denn machen?
Ja, vielleicht einfach mal pünktlich sein, dann wäre die Stimmung auch nicht vom Anfang an
im Arsch. Mein Kopf ist ganz woanders. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Caro, komm doch mal rein. Mann!
In 7 Stunden geht diese Folge online.
Wo ist mein Kaffee, Caro? Immer wenn ich einen Kaffee will, ist keiner da.
Du meinst den Caro-Kaffee?
Mann, ey. Ja, hast bitte, du mit deinem Carlo jetzt.
Verstanden?
Lass mich mal einmal
Caro,
mich konzentrieren.
Wo ist der Kaffee und Kaffee Caro?
Und einmal das
Ding. Diesen Caro-Kaffee habe ich nie gemocht als Kind.
Ich hasse
der hatte aber ja kein Koffein, ne?
Immer dieser
und dann
Stress,
haben die gesagt, also wenn der Junge Kaffee trinken will, dann kriegt er Caro-Kaffee.
Lukas,
und jetzt sagst du zu Caro, wo ist denn der Kaffee?
Lukas, sag
und ich denke mir dann so, Caro-Kaffee bei Caro und Kaffee,
Sebastian,
das liegt doch auf der Hand.
Hallo.
Okay, lass mich noch einmal aufnehmen. Komm, jetzt Ruhe, einmal durchatmen.
Wenn du zu spät kommst. Fiete Gastro. Gute Intros, schlechte Intros. Die auch kulinarische Seifenoper.
War der gut, Lukas?
Ja, den immer so.
Okay, stark.
Schlecht war der nicht.
Lass uns anfangen. Das Wochenende, ich will ins Bett. Hallo.
Ich wollte gerade sagen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Heute ist Tequila-Tag oder war Orange?
Hier. Gast wünscht sich Aperol. Spritz.
Ernsthaft?
Ja. Ich hätte die Orange gerne in ganz gehabt, um sie mit der Hand reinzuquetschen, weil schöner, aber so geht's auch.
Ja, ja.
Hast du da etwa ein Vorurteil bei Aperol-Spritz-Trinkern? Trinkern?
Nein, aber es gibt ja so Klischeegetränke irgendwie, die immer so in der Bestellung schon einen gewissen Humor haben. Dazu gehört der Hugo. Dazu gehörte früher der Bellini, Aperol Spritz oder auch, so wie ich das gerne mal mache, den Appletini.
Aber findest du nicht, dass der Aperol Spritz sich wirklich etabliert hat und mittlerweile ein Getränk ist, wo man eben nicht mehr diese Assoziation hat, die du gerade angesprochen hast? Ich finde, der hat es irgendwie gepackt.
Es ist ein Oldtimer geworden.
Ja, ne?
Ja.
Und der Bellini ist ja auch kein Assi-Drink. Ein echter Bellini, selbst gemacht, also richtig angefertigt, nicht aus der Flasche, ist schon was Feines, oder? Findest du nicht? Komm, wenn du da hier in deinem Fred Perry Golf-Tennishemd sitzt in Italien an der Riviera und bestellst im Hotel ein Bellini, der wird ja auch schmecken.
Ja, aber nur wenn Gina Lollobrigida da an meiner Seite sitzt.
Ja gut, das Auge ist trinkt mit.
Das Auge trinkt
mit. Ich wollte gerade sagen, müssen wir mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen. Da komme ich gleich zu einem Punkt, der hier steht.
Ja.
Merget gendert. Ich habe so einen bösen eine Nachricht auf Instagram bekommen von einer Frau, einer Zuhörerin, die sich so echauffiert hat, dass ich nur gendern würde, um zu gefallen, dass mir das überhaupt nicht abzunehmen ist und dass es generell auch langen würde, wenn ich einmal von Zuhörern und Zuhörerinnen sprechen würde. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, dass ich das echt versuche, ordentlich durchzuziehen und nicht versuche, in irgendeiner Art und Weise da eine Gefallsucht zu befriedigen. Und ich habe mich wirklich geärgert. Mhm. Ich habe mich wirklich geärgert. Mhm. Nee, jetzt lass mich nicht hängen. Sag was.
Ich würde ihr zustimmen.
Mir?
Nein, ihr.
Na, was? Das gibt's doch nicht.
Nein, aber generell.
Generell.
Bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, wir haben ein Sprachproblem?
Nein, natürlich nicht.
Also warum änderst du deine Sprache?
Weil sich die Zeiten verändert haben,
richtig,
um sich an gewisse Dinge anzupassen.
Ja, und aber so, im ersten Schritt willst du gefallen. Im ersten Schritt oder hast du gedacht, Mensch, das ist total geil, das macht auch Sinn.
Nee, ich hatte nur einen Schritt, der da hieß, dann werde ich mir das jetzt wohl sukzessive peu à peu angewöhnen, bis ich es drin habe, so wie ich mir andere Dinge antrainiert habe.
Aber der erste Moment ist Gefallsucht, also dass man das schon auch richtig machen möchte. Und zwar nicht, weil es aus einem rauskommt, sondern einfach, weil man entweder aufgeklärt wird. Und ich finde es auch, also ich finde es falsch, dass man dich da, deine Glaubwürdigkeit da in Frage stellt.
Und
das
finde
ich auch ziemlich anmaßend von der Dame. Und ich finde, es bringt auch die Diskussion nicht weiter, wenn Menschen sich bemühen, Dinge richtig zu machen, den Leuten den Grund der Motivation dafür abzusprechen oder einen anzudichten.
Und es war eine unmögliche Art und Weise, das will ich jetzt wirklich mal gerade.
Ja, ja.
Ich habe mich, und das Gemeine ist, dann gelöscht.
Hat sie?
Ja, nachdem ich mich drauf, und dann auch sind damit drauf eingestiegen und dann gelöscht. Und entfolgt.
Grundsätzlich, ich habe gerade ein Interview übrigens für die Zeit gegeben und ich glaube, da habe ich was.
Online oder Papier?
Gar nicht, verdammt, nicht für die Zeit, für die FAZ.
Auch gut, online oder Papier? Online oder Papier?
Geil. Ja, richtig gut. Und da habe ich gedacht, wir hatten das Problem, dieser Dummsabler schon immer, bloß früher hatten wir kein Internet, da hatten wir den Dorfplatz. Und da ist es in dem kleinen Kreis von dumm zu dumm geblieben und es hat selten den Weg in die weite Welt geschafft. Und heutzutage ist das eben jeder Dorfplatz sich im Internet abspielt und dadurch auch an der falschen Stelle Gehör bekommt und wir das sogar auch nur annehmen. Ich finde es wichtig, dass es diverse Meinungen gibt, aber ich finde es genauso wichtig, eben, dass nicht jeder alles kommentieren muss und zu allem eine Meinung haben muss. Und ich finde es dann auch vor allen Dingen noch sehr viel anmaßender, Menschen eine Motivation zu unterstellen, die so weit weggeholt ist von der eigentlichen Charakterlichkeit, also so wie du, und dann aber zu sagen, ja, das ist so, und sich dann verpissen. Das ist wie Steine schmeißen und weglaufen. Das ist wie Klingelstreich im Kopf.
Ja, gut, Klingelstreich ist ja fast noch lustig.
Also gendern, ich habe da eine klare Meinung zu, es ist die Sprache der Zukunft. Mhm. Und wir sind die Sprache der Gegenwart und unsere Verpflichtung ist es, die Sprache der Zukunft mitzugestalten, respektive auch mit einzuführen. Denn wir hatten unsere Zeit in unserer Sprache, wir haben schon anders gesprochen als unsere Eltern haben schon anders gesprochen als unsere Großeltern und jede Generation oder jede Zeit hat seine Sprache. Und wenn das ein Teil der zukünftigen Sprache ist, dann sind nicht wir dafür verantwortlich, das zu verhindern oder wir sollten das nicht verhindern, weil wir alle in 30 Jahren in der Kiste liegen und von Würmern zerfressen werden. Also sollten wir da die Schnauze halten und der Zeit die Chance zu geben, sich zu entwickeln.
Ja, finde ich.
Und es muss uns nicht immer alles gefallen.
Und weil du eben sagtest, wir sind in der Gegenwart, ja, aber wir kommen ja auch aus der Vergangenheit. Also ich finde, man muss es den Leuten auch zugestehen, dass man, wenn ich mir 20 Jahre den linken Fußschuh zuerst gebunden habe und jetzt muss ich den rechten, warum, dass es mir nicht auf Anhieb gelingt, sondern dass ich Anlauf brauche und nach 2 Jahren kann ich's.
Wir haben ja neulich schon drüber gesprochen. Es gibt Leute, die gendern ganz natürlich, da fällt es gar nicht mehr auf. Und dann gibt es Leute, die gendern mit der Dampframme.
Ja.
Oder auch denkst, wir haben es jetzt schon verstanden, dass du genderst. Ja. Also das ist so. Aber es gibt Leute, die machen es ganz normal und wenn es die machen, dann ist es in Ordnung. Und wenn die Leute mit der Dampfrinne gendern, dann geht das richtig auf den Sack.
Ja.
So, dann ist das so wie Menschen, die ganz besonders gerade sitzen. Die gehen mir auch auf den Sack.
Weil du das denen nicht abnimmst?
Weil ich das selber nicht kann. Ich möchte gerne. Und wenn da aber jemand so sitzt. Aus irgendeinem Grund mag ich das nicht.
Das ist auch ähnlich. Es gibt auch Leute, die krampfhaft versuchen, wenn sie alleine wo stehen, freundlich zu gucken. So.
Ist das so?
Mhm. Also
dazu gehöre ich eigentlich auch. Auch gestern hatte ich ein tolles Erlebnis. Da war zum Beispiel auch eine Frau, ich war auf einem Event und die sagt, und ich habe gekocht. Also wirklich gekocht. War richtig konzentriert.
Gegrillt.
Da war wirklich auch ein bisschen Dampf in der Hütte.
Aha.
Und die sagte, Sie sind aber heute unfreundlich.
Du hast gar nichts gemacht.
Ich habe gar nichts gemacht. Und ich so, ich bin doch gar nicht unfreundlich, ich bin doch hier nur am Arbeiten. Ja,
aber, das war die.
Also, und sie sind voll was meinte sie? Ja, aber sie haben richtig schlechte Laune. Ich habe keine schlechte Laune, ich konzentriere mich, Entschuldigung, ich grill hier gerade irgendwie so. Und dann meinte sie, das ist total einfach, braucht man sich ja nicht dabei konzentrieren. Und sie sagt, oh wow, danke. Oh. Und dann sagt sie haben ja auch keinen Spaß dabei. Ich meine, doch, ich habe richtig Spaß, mir macht es wirklich Freude gerade. Aber sie sagt, nein, haben sie nicht. Und dann war so eine geile Diskussion, dann mischte sich noch ein Zweiter ein, irgendwie so, ja, sie dann immer nur, doch, 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 doch. Also ging immer gegen an. Gar nicht. Und dann war ich echt kurz davor, einen Türsteher zu rufen, die rausschmeißen zu lassen. Also weil die war
übergriffig
und penetrant dumm war die. Also es war wirklich nervig. Also richtig anstrengend. Gott sei Dank hat das Umfeld auch mitbekommen und hat mir dann, der schönste Satz war, wir sind nicht alle so hier.
Wundert dich sowas nicht, dass jemand... Ich meine, du bist jetzt immer eine Person des öffentlichen Lebens, da gehört doch auch echt irgendwie was dazu, genau so auf dich zuzukommen und das dann auch noch so penetrant weiterzusagen. Ich kann mir vorstellen, wie du ihr nach dem dritten Mal schon entgegnet bist.
Das heißt, da gehört schon was ganz schön dazu. Es gibt Leute, die haben eine Unverschämtheit und die wissen, dass sie in der Sympathie keinen Eindruck hinterlassen. Deshalb haben sie sich Unfreundlichkeit als Technik angewandt, um sich in dein Hirn reinzuficken. So, und es gibt einfach Leute, die sind...
Das kann ja nur nach hinten losgehen.
Natürlich geht's nach hinten los. Das ist so, neulich stand ich in einer langen Flugreihe. Ich fliege ja momentan für Kitchen Impossible wieder viel um die Welt und leide wie jeder andere auch über an dem allgegenwärtigen Flugchaos, was Flugabsagen und anderes angeht. Allerdings muss ich wirklich mal eins sagen. Ich fliege vom Hamburger Flughafen. Das ist chaotisch da. Es dauert lange, durch die Security durchzukommen. Aber sie haben sich jetzt einen Rhythmus da angearbeitet, der ist zuverlässig und der funktioniert auch. Es dauert länger als früher, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und auch die Mitarbeiter am Safety-Check sind verdammt freundlich dafür, dass sie die ganze Zeit nur angekackt werden für irgendwas. Und es ist nun mal so, dann kommen Leute, die fliegen nicht ganz oft, die haben ihre Probleme damit, wie der Sicherheitscheck funktioniert, dass man keine Flüssigkeiten mitnimmt, dass ja, auch Haarspray ist eine Flüssigkeit und ja, auch das ist eine Flüssigkeit und die Armbanduhr, ja, die muss man auch abnehmen und die Mütze und die Jacke bitte aus und dann hier da, ach, da habe ich eins vergessen. All das gehört ja auch dazu, was die da tagtäglich kommt. Und die machen einen wahnsinnig guten Job und an der Stelle wirklich mal was Positives darüber. In dem Chaos machen die Leute einen unfassbar guten Job und halten echt eine Menge aus. Wir wissen auch, dass sie nicht sonderlich viel verdienen. Und da gab es neulich so einen schönen Fall. 3 Personen vor mir waren eine ältere Dame, die hat sich, also eine Dame der feinen Gesellschaft, würde ich sogar sagen, so optisch. Und die hat sich drüber aufgeregt. Oh, wie das alles schlimm sei. Und wie das alles schlecht sei. Und überhaupt. Und bla. Und aber auch so, dass jeder das hört und war so und hatte so eine Attitüde der Pöbel. Weißt du, so ein ganz unangenehm.
Jetzt, wo es auch keine Fastlane mehr gibt, ne?
Ja, gut, das,
die arme Frau.
Da habe ich aber auch erst gekotzt im ersten Moment. Naja, und dann war sie recht unfreundlich zu einer Dame vom Sicherheitspersonal und wo ich auch sage, nicht angemessen. Und die Dame hat dann auch gesagt, sie möchte bitte ein bisschen ihre Sprache im Zaum halten. Woraufhin sie dann aufschrie, irgendwie, ich zeige sie an wegen Beleidigung. Wir alle schon so leicht geschmunzelt irgendwie so. Und dann kam der Grenzschutz, dann kam die Polizei, dann wurden dann kamen 3 Leute. Ich habe dann besonders viel Zeit gelassen beim Einpacken, weil das Schauspiel wollte ich mir angucken. Ja, und dann beim Weggehen hörte ich nur irgendwie so, dass sie eine Anzeige aufgeben möchte wegen Beleidigung gegen diese Mitarbeiterin vom Flughafen. Woraufhin ich dann hingegangen bin, einfach nur, um ihr eine zu verpassen, weil die wirklich nicht angemessen war, meinte, also wenn es hier überhaupt jemanden gäbe, der in der Lage wäre, eine Anzeige zu machen wegen unverschämten und ungebührlichen Verhaltens, dann wäre es eben die Mitarbeiterin und nicht die alte die faltige.
Hast du gesagt?
Und da bin ich weggegangen. Können wir bitte piepen? Aber die faltige, ne? Aber das drin, aber das müssen wir piepen. Und dann bin ich einfach weggegangen. So, weil ich wollte den Karpfenmoment kreieren.
Karpfenmoment ist schön.
Ja, weißt du, wenn die so Schnappmaul machen. Und da dachte ich so, oh, herrlich, ey.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wie in solchen Situationen.
Haben wir einen Gast heute? Ja, ne? Ja, lassen wir mal nicht so lange warten.
Nee, der ist noch nicht da. Ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen. ich wollte nämlich gerade fragen, in so Situationen, wie jetzt zum Beispiel Flughafen, der jetzt sozusagen eine neue Form des Wartens hat.
Ja.
Glaubst du, du würdest, wenn du nicht der wärst, der du bist, die Person des öffentlichen Lebens, würdest du dich anders verhalten und auch mehr stöhnen und ätzen und blöken? Und kannst es nicht machen, weil du halt du bist und das könnte jemand filmen, sehen.
Nein.
Glaubst du, du wärst genauso?
Ja, ich habe es noch nie gemacht. Was für mich manchmal brutal ist, ich drehe echt lange Tage bei Kitchen Impossible. Mhm. Und die sind anstrengend. Du bist teilweise 10-12 Stunden vor der Kamera. So, dann bist du auch geistig leer in der Birne danach. Du hast alles gegeben, du hast performt, du hast präsentiert. Und aufgrund des Flughauses gibt es Momente, wo ich direkt nach den Dreharbeiten dann zum Flughafen fahre. Und dann denke ich mal immer so, oh bitte, jetzt klaut mir doch keine Lebenszeit. Und dann jetzt gerade beim letzten Rückflug wieder 4 Stunden Verspätung, nachdem ich morgens um 3:45 aufgestanden bin, um rechtzeitig am Flughafen zu sein. Und dann so 3 Minuten vor Abflug, ach ja, wir verschieben nochmal um 3 Stunden. Ja. Ich denke so, warum macht ihr das mit mir? aber grundsätzlich kann keiner was dafür. Und wäre ich definitiv nicht. Ich würde auch nicht so häufig fliegen.
Nee, aber ich meine es generell, ob das jetzt Supermarktkasse ist oder im Restaurant ist oder im Kino oder im Auto oder sonst was.
Nein, ich war schon immer sehr charmant. In den meisten Fällen bin ich wirklich sehr charmant, außer ich bin bei mir. Wenn ich wirklich bei mir bin, dann...
Bei dir zu Hause?
Nee, bei mir, in mir. Ach so. In mir ruhend oder in mich versunken. Dann erwecke ich hin und wieder mal den Eindruck von das interessiert mich nicht. Mhm. Aber ansonsten, ich war schon immer ein sehr netter Mensch.
Also du hast keine kurze Zündschnur und bist nicht so... Triggert dich nichts? Also
wir haben gestern drüber gelacht. Ich wäre fast einmal in Frankreich verhaftet worden am Flughafen. Da gab es aber eine Diskussion, ob eines Gerätes. Da war ich mit einem Freund unterwegs, mit einem Kind und einem Kinderwagen. Also so ein Kindersitz mit versenkbaren Rädern. Ja. Sensationelles Gerät. Und, sagt mein Freund. Und... Und dann bei der Sicherheitsschleuse mehrfach, also der ist mit dem Ding schon mehrfach geflogen und bei der Sicherheitsschleuse hieß es so, das Ding, es geht nicht in den Flieger. Und er sagte, ja doch, geht in den Flieger. Dann wollte ich ihn verbal unterstützen und sagte, wir sind ja damit auch hergeflogen, also müssen wir auch damit zurückfliegen können. Und da war eben der Mann an der Sicherheitsschranke oder so, war anderer Meinung. Und da habe ich gesagt, er sollte doch besser seine Hausaufgaben machen und die Regularien lesen, damit ich eher nicht irgendwie unnötig Menschen, die mit einem Kind verreisen, Lebenszeit klaut und das Leben unnötig kompliziert macht. Er hätte ja auch reagieren können, kommen, können Sie mal zur Seite, wir checken das nochmal irgendwie. Aber der war so, nee, das bleibt so. Und ich sage, doch, der geht mit. So. Und hin und her. Ja, und dann gab ein Wort das andere und die Franzosen haben ja auch so einen leicht latenten Unterton drin, wo du manchmal auch direkt zuschlagen willst.
Kleine Arroganz.
Und dann kam irgendwann auch da die Polizei und dann hieß es irgendwie so, wir hätten zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder wir bleiben hier oder wir geben den Wagen auf, fertig.
Und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es nur noch ums Prinzip, ne?
Ja, das war nur ein reines Machtverhältnis und dann sind wir aber zum anderen Eingang gegangen und damit, da sind wir dann mit dem Wagen durchgekommen.
Aber sonst so generell irgendetwas, wo du jedes Mal aufpassen musst, weil dich das triggert, das hast du wirklich gar nicht.
Nur wenn, ja, nee, eigentlich nicht.
Ah, ist ja geil.
Eigentlich nicht.
Das gibt es ja auch nicht so oft eigentlich, oder?
Ich sag mal so, es gibt im Auto. Okay. Das ist ganz komisch. Ja. Also im Auto, da werde ich wirklich zum Wolverine. So, aber nicht mit Fahrweise oder sonstigen, aber da Pöbel. Muss, da, ja, den pöbel ich schon gern. Aber nur im Auto.
Und auf dem Fahrrad?
Nein, gar nicht. Also pöbelnde...
Im Fahrrad auf Auto? Also
pöbelnde Fahrradfahrer halte ich für unfassbar dumm.
Weil?
Du fährst Fahrrad. Ich fahr wirklich viel Fahrrad.
Ja, es ist ein Elektrofahrrad.
So. Ja, es geht ja darum, dass ich auf zwei Rädern ungeschützt im Verkehr unterwegs bin. Und natürlich sind da...
Satz? Ungeschützt im Verkehr unterwegs.
Und natürlich gibt es Situationen, wo ein Auto, ein Autofahrer einen Fehler macht, mir vielleicht die Vorfahrt nimmt oder bestimmte Dinge macht. Aber das macht er nicht mit Absicht. So, dann passiert es so. Und ich sehe das als Fahrradfahrer und habe auch eine Verpflichtung, auch dem Verkehr angepasst zu fahren. Und wenn da Ausfahrten sind und ein Auto fährt zum Beispiel aus einer Ausfahrt raus und fährt in den Fahrradweg rein, und weil er es nicht sehen kann, ich bin ja auch Autofahrer, dann fahr halt nicht so schnell. Mach's ein bisschen easy. Das ist, du hast zwar das Recht, da zu fahren, aber was nutzt es dir, wenn du versuchst, dein Recht durchzusetzen?
Ja, zumal du eh in Kürze und siehst, wenn es hart auf hart kommt.
Und wenn dann die Leute, dann fick dich einfach! Oh, und das ist auch immer ein Typus Mensch, der am Pöbeln ist.
Der auf dem Rad, meinst du?
Ja, dicht am Lehrer.
Ich wollte gerade sagen, Birkenstock, also, Fahrradhelm natürlich. Ja,
also eigentlich so die so, wahrscheinlich machen die sogar Yoga und trinken
Yogi-Tee
und sind total ausgeglichen und total bewusst. Aber das sind oft die, auf dem Fahrrad zumindest ausrasten.
Der Podcast mit Haya Molcho, ne?
Ja.
Der erfreut sich ja allergrößter Beliebtheit.
Ist das so?
Ja.
Schön.
Der geht richtig durch die Toll. Decke, der war aber auch gut.
Ja.
Und ich war gestern Abend auf einem Event.
Toll.
Und da saß mir eine Foodbloggerin. Da saß mir eine Foodbloggerin in der Star-Küche in Ottensen.
Ja.
Auf einem Event bei Markus Semmer hat gekocht.
Mhm.
Schöne Grüße solche ausrichten.
Dankeschön.
Und das war von Uso 12. So, warum lachst du so? Warum lachst du so? Wieso lachst du jetzt?
Warte.
Nee, sag mal.
Nein.
Doch, jetzt sag doch mal. Das kannst du ja nicht machen. Kannst du ja nicht lachen, auslachen und dann nicht sagen, warum.
Und ging es da um leckere Gerichte mit Uso?
Achso, nein. Es war ein griechischer Abend
also.
Von Uso. Eine klassische Marketingveranstaltung.
Okay. Ja.
Aber wirklich nett.
Ja.
Und da saß mir eine Foodbloggerin gegenüber.
Ja.
Simone, liebe Grüße.
Mhm.
Die hört uns auch zu immer.
Mhm.
Und sagte...
Wie findet die mich denn so?
Hä?
Wie findet die mich denn so?
Bei Google.
Hm. Ja, was sagte sie?
Sie sagte, dass sie sich generell immer so fühlt, aber bei dem Podcast mit Haya Molcho hätte man das Gefühl gehabt, man wird an einen Esstisch gebeten, um einfach bei einem guten Essen zuzuhören, wie zwei interessante Menschen interessante Dinge von sich geben und darüber sprechen. Und das fand ich irgendwie...
Und was habe ich denn dabei gemacht?
Fand ich sehr schön. Na, du hast ja auch das eine oder andere Interessante gesagt.
Ach so.
Also ich fand einfach, das Bild fand ich schon schön, was sie da... Sie sagt, und dann sagte noch eine Begleitung von mir, weil der Podcast ja immer verhältnismäßig länger ist als andere Podcasts, ein gutes Essen dauert ja auch lange.
Ja.
So.
Ja.
Das wollte ich dir erzählen.
Schön, also, vielen Dank.
So, wir können ja mal...
Schönen Dank.
Können wir trotzdem mal, wer bin ich, anfangen zu spielen?
Ja, können wir.
So, also pass auf, Tim.
Ja.
Wir haben heute einen Gast. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, ob du diesen Gast errätst oder nicht.
Was wetten wir?
Was würdest du sagen?
Nee, du...
Ich würde dir, entweder koche ich dir Lapskaus oder du mir.
Da habe ich jetzt in doppelter Hinsicht verloren. Wenn ich verliere, wenn ich gewinne, habe ich verloren.
Du kannst ihn ja zu Hause kochen und mitbringen. Ich will nicht zu dir nach Hause, keine Angst.
Nein, aber auch wenn du kochen würdest, würde ich auch
verlieren. Nee, der ist ja gut.
Ja, ich nicht. Das ist, aber nee, mach, komm.
Ja, machen wir.
Ja, just for the fun of it.
Okay, ich habe verstanden.
Ja.
Also, unser heutiger Gast hat mit Didi Hallervorden bei der Didi-Show mitgemacht. Magst du Didi Hallervorden?
Palim, ja, ja, teilweise sehr, aber er wird auch ein knorriger alter Mann.
Ja, der hat geheiratet gerade, glaube ich.
Ja?
Ja, ich glaube, der hat geheiratet noch. Okay. Warte mal, das muss ich gucken.
Aber ich glaube, Didi Hallervorden ist weitaus mehr als das Bild, was wir in der Öffentlichkeit von ihm haben, aber manchmal ist er auch ein bisschen, das ist so, der ist so ein bisschen wie Schimanski geworden, Götz-George war hinten raus auch so ein bisschen knorrig.
Hast du den mal kennengelernt, also Didi Hallervorden?
Nein.
Hier, mit 86 Jahren hat er nochmal geheiratet.
Finde ich gut. Wen denn?
Sie heißt Christiane Zander.
Ja.
Und ist jünger. 43 Jahre ist sie.
Okay.
30 Jahre jünger. Ja, kann man machen.
Ja.
Hast du mal kennengelernt, Didi Hallervorden?
Nein, habe ich
nicht
gesagt.
Ja,
nein,
ich war ja nicht dabei. Nein. Und Götz-George?
Ja.
Und? Ihr könnt euch doch reiben bestimmt, oder?
Götz-George und ich? Ja. Nein, der war richtig beleidigt, dass ich auf derselben Veranstaltung war, weil er ja als großer Nationalschauspieler mit Fernsehkönig nichts zu tun haben wollte. Der hat die Qualität der Veranstaltung bemängelt, weil Fernsehköche anwesend waren. Und da dachte ich so, ja, kann man machen.
Der Assi.
Hab ich auch gedacht. Das
gibt's ja wohl nicht.
Da habe ich ja als Schimanski zu wenig auf die Fresse gekriegt. Nee, egal.
Unser heutiger Gast, irgendwie machen das alle gerne, taucht gerne. Er sammelt Figuren und zwar von allen Dingen, von Star Wars über Star Trek, und seine letzte Errungenschaft ist Inspektor Clouseau. Er hat einen ganzen Keller voll nur mit Figuren. Tausende von Figuren.
Von was?
Star Trek, Star Wars, Ghostbusters, Mickey Mouse.
Ich frage mich immer, warum sammeln Leute
was? Habe ich ihn auch gefragt.
Also warum?
Zumal er will es auch nicht verkaufen, weil sobald man es auspackt, kriegst du nichts mehr dafür?
Ich weiß, ich packe ja alles raus. Ich kaufe ja auch schöne Dinge, auch Kunstfiguren, die auch nur wertvoll sind in der Originalverpackung. Und da denke ich immer, ja, aber warum?
Wie Kunstfiguren? Also was? Also die so in der Bullerei stehen teilweise.
Genau. Aber die müssen eigentlich im Karton drin bleiben und nie angefasst werden, damit die richtig was wert sind. Aber in dem Moment, wo du sie rausholst, sind sie wertlos.
Ja, aber ich finde, das passt so und würde nicht zu dir passen.
Nee.
Wenn du, also ich glaube, du bist wirklich einer, der sagt, ich will's. Kauf's mir doch, damit ich es habe und sehe.
Ja. Und auch benutze.
Also abnutzt auch.
Ja.
Ja. Und das ärgert dich auch nicht?
Nee, weil wenn ich ja tot bin, ist mir ja egal, was es wert ist.
Ja, aber in dem Moment, also du hast es vorgestern gekauft.
Ja.
Und 5 Wochen später läuft ein Kindergast bei dir zu Hause dran vorbei, fällt runter und ein Ohr bricht ab. Bist du dann eher so, ey, verdammte Scheiße, du misst viel?
Ja.
Oder denkst du dir so, ey, hier wird gelebt, dann ist das halt so.
Zweiteres.
Und wirklich auch.
Ja, es gibt eine schöne Geschichte.
Das ist schon schön.
Ich habe mir ja doch mal Lautsprecher gekauft und habe viele Jahre drüber nachgedacht, ob ich das wirklich mache, weil so viel Musik höre ich nicht, aber wenn ich höre, höre ich gerne Musik. Mhm. Und da habe ich sie mir gegönnt und diverse Probeboxen bei mir zu Hause gehabt, hingestellt, irgendwie ausprobiert, diverse Musikebenen, diverse Portale, wo man eben auch unterschiedlichen Datendichten, glaube ich, Musik runterladen kann. Und das macht wirklich einen himmelweiten Unterschied bei bestimmten Musikrichtungen. So, und dann hat das Ganze 4 Monate gedauert, dann habe ich mich endlich für eine Box entschieden oder für 2 Boxen, so mit Vorverstärker drin. Also schon richtig geil, auch nicht ganz billig gewesen. Und dann kam sie. Morgens.
Mit intakten Membranen. War alles in Ordnung.
Alles heil und so, ey, schade, ich muss los, Goldkabel und den ganzen Scheiß. Und dann kam ich abends an. Und da war die linke Box im Arsch. Die hat keine Hochtöne mehr gehabt oder keine, weiß nicht mehr. Da ist jemand gegengelaufen, also auf dem Sofa rumgehüpft. Da wollte sich daran abstützen, das Ding ist umgefallen und war im Arsch.
Okay.
Und das Einzige, was ich gedacht habe, hoffentlich ist der Person nichts passiert.
Ach so.
Das ist eine schwere Box gewesen, hätte sie auch den Fuß quetschen können oder ähnlichem. Und dann im zweiten Moment dachte ich, verdammt. Und dann dachte ich wieder, ist auch schon wieder eine ganz lustige Geschichte. Ich habe die noch nicht einmal gehört.
Ja.
Nicht einmal war diese Box an und dann war sie schon kaputt.
Aber das ist ja schon eine Charaktereigenschaft. Ich finde, sowas kann man nicht lernen.
Nee.
Also entweder ist dein erster Impuls, ist mir scheißegal, ob das Fleisch und Blut oder was auch immer ist,
ja,
raus oder so.
Ja, ich bin nicht sehr sachlich.
Und wie ist es dann, wenn andere Leute dir gegenüber genau anders reagieren?
Ach, ganz schlimm.
Kannst du das gar nicht nachvollziehen? Dann sagst du, das ist eine scheiß Box, was ist mit dir los?
Ja. Nichts, was Geld nicht retten kann.
Das ist interessant. Also er sammelt jedenfalls Figuren, denn er ist bekennender Star Trek-Fan, ja. Geht auf Conventions, ich glaube auch so verkleidet und so.
Ernsthaft?
Dein einer Koch ja auch, ne?
Wer?
Sauter.
Sauter geht
auf Star Trek Conventions. Ich nehme doch immer
verkleidet?
Auf. Aber verkleidet ist, das weiß ich nicht.
Das hättest du mir nicht sagen.
Nee, aber verkleidet ist, weiß ich nicht.
Weiter.
Aber der geht richtig auf Conventions.
Ja.
Wenn er dir sagt, Chef, ich gehe an den Strandurlaub, dann geht er. War er in Österreich auf so einer Mega-Convention.
Ernsthaft?
Ja, der hat doch den ganzen Bums auch tätowiert und so. Musst du drauf achten. Dein Küchenchef, guter Mann, schöne Grüße gehen raus.
Ja.
Ich gehe da nicht mehr hin, wenn er arbeitet. Unser heutiger Gast kann kein Instrument spielen. Finde ich ganz interessant. Sonst erzählen die Leute immer, was sie können.
Kann ich auch nicht, ja.
Er hat schon mal den Hensler gegrillt.
Oh, Prominenter.
Ja.
Also. Soweit man das bei Grill den Hensler sagen kann.
Guter Punkt.
Ja, klar, aber zumindest so in den ersten 7 Buchstaben unterwegs.
Der ist mal vom Namen her mindestens genauso bekannt wie du. Und du hast ja mal erzählt, du hast eine gestützte Bekanntheit von 98 und eine ungestützte von 97.
Ich übertreibe ja mal ein bisschen, aber rund um die hohe 80er-Zahl war es ja.
Ich glaube, das übertrifft er.
Meinst du?
Ja, weil du hast ja, merkst du, dass du eine... Dass die jüngere Zielgruppe dir abhanden geht? Hast du überhaupt eine junge Zielgruppe?
Natürlich.
Nee, damit meine ich unter 25.
Mehr und mehr gerade wieder.
Ja.
Mehr und mehr. Allerdings auch, ich sag mal, ab einem gewissen Intellekt.
Mhm. Ich verstehe. Auf dem Dom kennt man dich.
Ja, gut. Also er ist sehr bekannt.
Ja, er hat mal den Hensler gegrillt. Er wurde in seiner Schulzeit der Baron genannt, weil er ständig mit einem selbst gebastelten Monokel rumlief. Und heute hat er tatsächlich einen Monokel. Weil ein Auge schlechter sieht als das andere.
Kann der Gast mich schon hören?
Ja, im Zweifel ja.
Weil wir auf der Schule mit einem Monokel rumgelaufen sind. Wir hatten so einen Typen, der hatte schon eine Taschenuhr. Fanden wir schon echt nervig.
Das ist ja noch höher, next level als Aktenkoffer.
Ja, das ist exakt. Also er hatte schon so Weste und Einstecktuch und hat schon eine Taschenuhr gehabt. Und ich sag mal so, der hat sich jetzt nicht der größten Beliebtheit erfreut, so, weil das einfach ein Ticken zu viel das
war. Er wurde der Baron genannt.
Aber wertschätzend oder verächtlich?
Das müssen wir ihn dann mal gleich fragen.
Der Monokel ist schon echt eine Ansage. Wie alt?
Das Monokel, er?
Nee, ja?
Oh Gott, da will ich mir jetzt nicht Unrecht tun, weiß ich nicht.
Okay.
Ich würde ihn auf 53 schätzen,
okay. Vielleicht
der 56. Ja. Auf alle Fälle absolvierte er von 1980 bis 84 eine Schauspielausbildung in Berlin.
Mhm. Schön.
Davor Abitur, Psychologie und Theaterwissenschaften.
Natürlich.
Als Synchronsprecher lieh er unter anderem Steve Buscemi.
Wer ist das?
Steve Buscemi ist das, was man einen Charakterdarsteller nennt.
Ja.
Du weißt, wer es ist oder was nicht?
Nein.
Nein. Der spielt meistens in so Filmen von den Coen Brothers. Ich zeig dir mal ein Bild von ihm.
Ja, zeig mir ein Bild, bitte.
Und dann sagst du, der ist geil, sagst du.
Mein Problem ist ja, ich kenne ja gar keine Namen.
Guck mal hier, das ist Steve Buscemi. Und der spielt auch bei Reservoir Dogs mit und den ganzen Bums hier.
Ah, der ist super.
Ja, aber Charakter.
Das ist seine Stimme?
Naja, also er leiht sie ihm hier
so,
und da.
So gut, das finde ich cool. Das finde ich jetzt sehr cool. Ich bin die Stimme von Horst bei Ratatouille.
Aber du hast dafür einen Oscar bekommen.
Also Ratatouille hat einen Oscar bekommen.
Ja, komm.
Ja, indirekt auch denn.
David Morris und Tim Roth. Also er ist Synchronstimme für...
Kann man mehreren Leuten den Stimme
sagen? Ja, Bruce Willis ist unter anderem auch, jetzt komme ich nicht drauf, aber es gibt auch einen Sprecher, der ganz vielen Hollywood-Größen, die Stimme. Und es gibt sogar Robert De Niro, die deutsche Robert De Niro-Stimme,
da
hat
gibt's mehrere.
Sogar ein Double.
Ja, wollte ich gerade sagen, das habe ich mal gehört.
Der ist günstiger als das Original.
Aber hier, an liebe Synchronstudios, wenn das der Fall ist, dann würde ich mich auch für weitere Rollen anbieten.
Meinst du, du könntest das?
Was?
Meinst du, du könntest das? Synchron sprechen?
Ja, klar.
Nee, jetzt mal ehrlich.
Ja, auf meine Art.
Okay.
So, auf meine Art halt. Ist doch cool.
Sprachanleitung für scharfes S.
Ja, ist doch cool.
Gut, also Leute, meldet euch bei Tim.
Ja.
Er schreibt doch zurück.
Ja.
Er war Besitzer der legendären Bar Bluebird, dann eines der angesagtesten Restaurants in ganz Berlin, dem Fasan.
Mhm.
Und ihm gehört einer der besten Clubs in Berlin, also gehört ihm mal, hat er jetzt verkauft vor kurzem, das Mauerwerk.
Mhm.
Klingelt gar nichts? Kennst du dich nicht aus in Berlin, kulinarisch? Offensichtlich nicht. Apropos Mauer, er ist Mitglied bei den Freimaurern.
Was ist das genau?
Wusste ich, dass du das fragst, habe ich auswendig gelernt. Die Freimaurerei, auch königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen, lange Zeit nur Männer, mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zur Selbsterkenntnis und einem menschlichen Verhalten führt.
Das klingt aber erstmal also, per se ganz gut. Ja. Ich hätte gedacht, Freimaurer ist so eine
Sekte.
So eine illegale, kleine, schlagende Verbindung, die Kinderblut trinken.
Also die haben die Freimaurer und Maurerinnen, schöne Grüße,
ja?
Die haben auch immer wieder damit zu kämpfen, dass sie so ein bisschen Sekten-Image haben.
Okay.
Aber ich glaube, so ein Freimaurer in der Fastlane zur jetzigen Zeit, das ist nicht schlecht.
Können wir ja gleich mal fragen,
ob die Kinder aufbringen. In seinem jetzigen Job dachte er anfangs, dass er höchstens ein paar Wochen bleiben wird. Jetzt sind es über 25 Jahre.
Aha.
Man kann ihn durchaus als Fernsehlegende bezeichnen.
Aha.
Sarah Wiener hat einst für ihn das Catering am Set zubereitet, also für die ganze Crew.
Das tut mir leid.
Ja.
Das tut mir leid. Das war wohl eine Lobatsche.
Hast du sowas schon mal gemacht? Hast du schon mal Catering für Filmproduktionen?
Ja, wir machen ja viel Catering.
Ja, das
wir machen ja viel Catering, jetzt wieder Wacken, auch Band-Catering etc.
Kann man mal sagen, Speisenwerft bei Tim Melzer?
Bei Tim Melzer macht man sehr viel Catering, allerdings sehr selten Film-Catering, weil ich sag mal so, das Wohlgefühl der Mitarbeiter beim Film ist selten oberste Priorität. Das heißt, wird sehr oft gespart.
Macht ja auch müde.
Nee, eben nicht. Gutes qualitatives Essen ist eben halt nicht hochkalorisch und
heißt es kalorisch?
Nein, ich nenne es immer hochkalorisch.
Nicht gut.
Kohlenhydrate orientiert, Zucker und Fett voll, aber so machst du ja billiges Essen lecker, sondern du könntest schon sehr gut auch, ich sag mal, fitnessfördernd kochen für so ein Team.
Jetzt, und ihr catert jetzt das Wacken?
Ja, und dann Rock am Ring, Wacken, auch andere Bands.
Quasi irgendwie Catering of Fire.
Ja. Mach weiter.
Ach, krass.
Aber spannende Vita, was er da erzählt. So komische Mischung.
Warst du auch bei diesem kulinarischen Wacken da in Dagobertshausen?
Nein.
Aber das ist ja ein krasser Event gewesen.
Spannender Gast.
Gast. Wer ist hier gewesen? Er, unser heutiger Gast, ist so etwas wie der Bösewicht der Nation. Jetzt versuchen wir ein bisschen zusammenzurechnen, was ich zuletzt gesagt habe. Fernsehlegende. 25 Jahre dabei, Schauspiel studiert.
Gib mir doch mal eine Minute. So, wen haben wir denn da?
Wir
haben Bösewicht Deutscher. Das ist aber nicht hier. Nee, hier, wie heißt denn der?
Terence Hill.
Nee, aber der lebt ja nicht. Lebt er in Deutschland? Ja, ne?
Mhm.
Ja, nee, dann ist er es nicht.
Wen meinst du?
Ja, den Heini da, der immer jetzt den Nazi spielt in Amerika.
Ach hier, du meinst Walz.
Genau.
Wie heißt er?
Udo Walz.
Nee, das ist der Friseur.
Ach Mensch, verdammt.
Deswegen, ich wusste den Vornamen gerade auch nicht. Wie heißt er denn, der Österreicher, der gar
Christoph
Walz.
Ja, genau. Udo Walz ist auch verstorben, glaube ich. Ja.
Rest in Peace.
Den habe ich übrigens mal kennengelernt. Das war wirklich ein Star.
Ihr versteht euch, glaube ich. Habt ihr verstanden, oder? Glaube ich auch.
Der hatte Humor, der hatte Attitüde, der war eine Diva, der hat das Leben gelebt, irgendwie so. Das war wirklich ein echter Star-Friseur.
Das ist bestimmt so einer, Udo, der Herr Melzer-Star. Ja, sollst du einen Kaffee nehmen und warten?
Ja.
So, oder?
Hat der nicht auch mal einen Podcast? Ja, doch, sehr schön. Schönes Beispiel, Hotel Matze. Der hat den Podcast abgebrochen.
Ja?
Okay. Hat ihm nicht gefallen. Oder okay. Also, Udo Walz ist es nicht, Guido Walz ist es nicht. Nee, wie heißt der? Christoph Walz ist es auch nicht. Wen haben wir denn noch? Dann haben wir den großen Blonden, Otto.
Walkes?
Nee, wie heißt denn der? Heißt der nicht Otto? Mit Nachnamen?
Hä?
Der ist so wie Dolph Lundgren in Blond. Das ist auch so ein Bösewicht.
Okay.
So ein Gesetz, spielt auch immer gern Nazis.
Gast spielt kein Nazi in der in der Serie, ne? Ja. Logischerweise.
Ja, sag mir jetzt noch nichts.
Okay.
Serie?
Boah, wer ist ein Bösewicht? Stimmt, das hat man noch nicht gesagt.
Wer ist ein gesetzter Bösewicht?
Oder was ist denn, welche Serie kann es denn schon seit über 25 Jahren geben? Könnte es denn schon seit.
Lindenstraße.
Da gibt es ja nicht mehr. Habe ich nie geguckt, bin ich nie reingegangen.
Oh, früher schon.
Ja, ich finde, Lindenstraße war immer nur Kummer, Tod, Teufel, Dunkel.
Nein, da wurde auch gebumst. Doch, da war auch wirklich so. Lindenstraße war super.
Ja, da sind wir wieder bei der Zielgruppe. Das ist direkt wieder. Ja, okay, da wurde gebumst.
Ja,
also, manchmal wird er auf der Straße nach juristischen Tipps gefragt. Dabei ist er gar kein Anwalt.
Oh.
Oh.
Oh. Oh, verdammt. Kann er mich hören?
Kann er sie? Ja, er kann dich hören.
Verdammt.
Warum?
Ja, weil ich nur den Kunstnamen kenne.
Ach ja?
Also, ja, ja, ja.
Ich glaube, das geht in dem Fall klar, weil die wenigsten...
Vornamen würde ich, glaube ich, noch hinkriegen. Aber warte. Wenn ich jetzt, entweder bin ich jetzt richtig oder komplett falsch.
Ich bin gespannt. Ich habe noch zwei Tipps.
Ja, mach nochmal.
Selbst wer die Serie nicht sieht, kennt ihn.
Ja.
Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Immer wieder gerne.
Ja, Joe Gerner.
Ja.
Joe Gerner.
Wolltest du sagen?
Ich wollte Joe Gerner sagen, aber jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir haben uns ein einziges Mal getroffen auf dem Echo. Oh.
Getroffen. Also wegen Echo.
Oh, verdammt. Das ist ein deutscher Name, das weiß ich.
Ja. Wie nennt man es denn, wenn viele Wölfe zusammen durch den Wald gehen?
Wolfgang.
Genau.
Wolf, Nachnamen weiß ich nicht. Tut mir leid. Aber das ist so, der ist so in seiner Rolle. So.
Guck mal, ich habe hier ein paar Infos. So, da ja. Steht auch der Nachname noch drauf. Da kannst du gleich mal gucken. So heißt
Baro.
Der.
Wolfgang Baro.
Wolfgang Baro.
Natürlich. Wolfgang Baro.
A.K.A. Joe Gerner.
Was macht der denn hier?
Ich grüße dich, mein Lieber.
Berliner, tut er.
Ja, nein, ich bin ja Berliner. Tut's ja, ne? Ja,
gut, hervorragend. Dann nimm Platz.
Bitte. Eine Videokassette?
Nein.
Ach so, verdammt.
Das ist mein Buch.
Ja, sehr schön.
Gerne. Und das hier ist eine kulinarische Kostbarkeit aus Berlin.
Oh, wie schön. Ich mag sehr gerne Marzipan.
Das wirst du lieben.
Allerdings haben wir ja nun Lübecker, ne?
Klar, so. Aber das ist Königsberger.
Ja.
Königsberger Marzipan.
Ja, sehr schön.
Und das kenne ich seit 1978.
Du bist, ich muss ganz kurz sagen, du bist mit Abstand das Schrägste, was wir bislang hier hatten. So für mich.
An der Gastauswahl gebe ich dir vollkommen recht.
Also bitte nimm Platz, ist ein Sitzpodcast.
Gerne deinen Kopfhörer.
Wirklich das Schrägste. Aber ich habe jetzt so ein paar Facetten schon rausgehört, was du alles so treibst und wo du so umtriebig bist, was mich echt jetzt gerade richtig fasziniert. Wir haben uns wirklich ein einziges Mal getroffen. Es war Echo, glaube ich, ne?
Ich glaube, das war der Filmpreis. Kann das sein?
Da bin ich nicht eingeladen.
Nee? Dann war vielleicht
doch. Also ich werde nie zum Comedy-Preis eingeladen.
Du warst aber auch schon beim Deutschen Filmpreis.
Nee, war ich nicht.
Fernsehpreis. Meine Mutter ruft gerade.
Ja, Fernsehpreis.
Fernsehpreis. Ja, dann war es der Fernsehpreis in Köln.
So, das ja, aber nächstes war Berlin. Nee, Köln? Nee, Berlin.
Es war in Berlin, ja?
Ja, es war noch früh. Ich war noch nüchtern. Und das war damals nicht oft der Fall. Also auf solchen Veranstaltungen. Da war ich sehr oft der Veranstaltung vollste.
Ja, war das nicht so, dass dein Vater dich dann morgens immer anrief und dir erzählt hat, was du nachts gemacht hast?
Ein einziges Mal. Weil im hessischen Radio verkündet worden ist, dass ich den Echo verlassen hätte, so voll wie das Frankfurter Waldparkstadion beim Spiel gegen den FC Bayern München. So
nur Waldstadion, ohne Park.
Und heißt es nicht Waldpark?
Waldstadion.
Waldstein.
Und hier ist es, heißt hier, ihr ist doch was mit Park.
Das ist jetzt richtig krass. Also A muss ich sagen, du siehst wirklich jetzt, das sage ich selten und man hört es oft, also ich selber zumindest, du siehst wirklich sehr viel schlanker und jünger aus und auch sehr viel freundlicher.
Tja.
Ha? Krass, das ist krass.
Ich finde es richtig krass, dass hier Joe Gerner sitzt, wirklich, weil jeder kennt Joe Gerner, er sieht wirklich aus wie Joe Gerner.
Ja.
Und wenn man dann die Stimme hört.
Oh, sehr klein geschrieben.
Tim, ist das dein Handy? Ach, da kann ich übrigens bei der Gelegenheit mal erzählen, dass Tim es wirklich geschafft hat. Die haben dir hier eine scheiß Aufladestation hingebastelt. Hast du das gekriegt?
Ja.
Weißt du, das zu würdigen?
Ich doch gerade.
Wirklich, die wird abgebaut, wenn wir fertig sind.
Ist das so?
Ja,
ich nie volles Handy habe. Das ist wirklich. Immer ein Limit.
Also,
Wolfgang, sage ich jetzt.
Ja.
Spitznamen hast du nicht, Wolfgang. Du
nennst Wolfgang. In der Schule wurde ich Wolle genannt.
Oder der Baron.
Oder der Baron.
Ja, und wie heißt der?
Na?
Auch gutes Gespräch für das heute, weil ich bin genau so.
Ich sag erst mal, wo wir sind.
Ja. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Ist dir eingefallen, Wolfgang? hat nur zugehört.
Eine liebe Kollegin sagt immer Wölfchen zu mir. Aber die ist schon.
Ich also, heute bleiben wir beim Wolfgang, weil so, wenn die Leute sich zwischendurch einschalten und wir Wölfchen sagen, dann ist da vielleicht so, keine Ahnung.
Was wäre lustig.
Super.
Wer weiß, wie die danach ist. Also, so. Für die wenigen Menschen, die jetzt tatsächlich nicht wüssten, wer hier bei uns sitzt, ich sage, wie es ist. Heute am Aufzeichnungstag dieser Ausgabe von Fiete Gastro wird RTL die 7566. Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ausstrahlen, in der Katrin Tobias die Möglichkeit gibt, das Gesagte zurückzunehmen und Tobias diese Gelegenheit aber schweigend verstreichen lässt. Tief getroffen wird Katrin nun so einiges klar und euch jetzt vielleicht aus, denn Tim, ich sage, wie es ist, von den circa 7566 Folgen habe ich, Sebastian E. Merget, mindestens so roundabout circa ungefähr 7500 Folgen gesehen.
Ernsthaft?
Ja. Soweit, so wenig zum Gast von heute bis jetzt, denn unser heutiger Gast sollte wirklich fast jeder kennen. Er ist Staranwalt, trägt einen Ehrenprofessortitel, hat schon eine eigene Airline, ein Restaurant, ein Club und Kontakt zu den kriminellsten Machenschaften, die man so in und um Berlin haben kann, geführt. Die Rede ist natürlich von Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Gerner, a.k.a. Wolfgang Barrow. Er spielt seit Folge 185, das war am 3. Februar 1993 bei GZSZ mit und ist Hauptcast seit Folge 248. Er ist quasi sowas wie Tim in der Kulinarik, die Hauptrolle eines ganzen TV-Genres und, auch hier steht Wolfgang Tim in nichts nach, einer der beliebtesten TV-Gesichter des Landes und als einziger aus der Anfangszeit noch immer mit dabei. Aber anders als Tim, denn Tim ist Tim, ist Tim, ist Tim, ist Wolfgang Barrow nicht nur Joe Gerner. Wolfgang Barrow ist so viel mehr. Studium der Theaterwissenschaften und Psychologie, wenn auch abgebrochen, aber ein bisschen was bleibt ja immer hängen, folgt die Schauspielausbildung an der FU in Berlin, die sich mehr als bezahlt machen sollte. Heute spielt Barrow neben seiner Fernsehtätigkeit Theater und Kabarett, spricht in diversen Hörspielen und veröffentlicht ganz nebenbei auch noch Musik. Apropos Musik, Wolfgang Barrow läuft in die Fußstapfen keiner geringerer als von Goethe, Mozart oder Friedrich dem Großen, denn genau wie er waren auch sie bekennende Freimaurer. Und ebenfalls wie sie steht Wolfgang Barrow einfach sehr darauf, dass bei den Freimaurern Werte vermittelt werden, so sagt er, die ich so nicht mehr kannte. Höflichkeit, Etikette, Respekt. Ich muss nun schleunigst zusehen, dass ich aus dem Schwärmen wieder rauskomme, sonst wird hier einer im Raum ziemlich schnell, ziemlich eifersüchtig, denn es sind für ihn immer dann die besten Zeiten, wenn es um ihn geht. Mal sehen, ob er heute eine Ausnahme macht und mit mir unseren heutigen Gast begrüßt. Ich sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Wolfgang Barrow.
Ja, sehr schön. Kleinen technischen Tipp. In dem Moment, wenn du sagst ich, ja,
du,
packst du den Zettel weg, weil sonst klingst du wirklich wie bei der Goldenen Nadelverleihung von der Versicherung.
Ja, verstehe.
Da darf man ruhig auch ein bisschen persönlicher
sein. Ja, okay, alles klar, ich verstehe. Ist notiert. Ist notiert. Wolfgang Barrow.
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich das nicht.
Ja, ich bin wirklich, ich bin nicht ganz entspannt.
Du bist doch Moderator.
Aber ich bin wirklich aufgewachsen mit Wolfgang.
Haben wir einen Gruppi-Moment hier?
Nee, aber es ist einfach schon krass, ihn jetzt hier so zu sehen, weil das ist kein Witz. Ich gucke GZSZ eigentlich seit
ever. Das hat übrigens auch unser Finanzminister mal zu mir gesagt.
Welcher?
Na, der geht's hier.
Der Lindner.
Der Lindner. Auf einer Veranstaltung sah er mich, kam auf mich zu und sagte, oh, der Held meiner Jugend, Sie haben mich erzogen. Dummerweise war eine bekannte Zeitung in der Nähe und dann stand am nächsten Tag drin, Joe Gerner, der Erzieher von Christian Lindner. Jetzt wundert uns gar nichts mehr.
Ist auch gut. Ja, krass. Also man muss wirklich deutlich sagen, also eine extrem schräge Einladung an der Stelle, weil jetzt bin ich gerade erstmal so, wo ist der Kontaktpunkt? Habe aber ja schon ein, zwei Dinger gelesen und in der Tat ist das, du hast es gesagt, Legende, Geschichten. Es gibt Menschen, wenn man die sieht, wenn man sie in Realo sieht, das erste Mal, gerade auf diese überraschende Art und Weise, dann hat das wirklich nochmal so eine besondere Patina. Dann hat es nochmal was ganz, ganz, ganz Eigenes. Ich muss gestehen, dass ich natürlich als damals klebstoffschnüffelnder Straßenpunk, ich habe nicht Klebstoff geschnüffelt, hatte dieses Geld nicht, aber Punk, natürlich gegen gute Zeiten, schlechte Zeiten und gegen diese Staccato-Schauspielerei, die da am Anfang stattgefunden hat, dagegen bin ich ja wirklich, ich würde sagen, hier, wie heißt er, den goldenen Bärträger, so von der, am Anfang war es alles sehr hölzern, da waren die Dialoge sehr hölzern, irgendwie, da waren die Bilder, das Licht war alles sehr so komisch gemacht. Ich bin da am Anfang nicht reingekommen und die Typen haben mich alle wahnsinnig gemacht.
Naja, am Anfang war es ja auch so, es waren in erster Linie junge, gut aussehende Models. Und die haben keine drei Sätze hintereinander sagen können. Und wir hatten am Anfang sogar noch, die Serie kommt ja aus Australien.
Ja.
The Restless Years. Und damals hatten wir wirklich noch australische Regisseure.
Ach was?
Ja, ja, die dann gesagt haben, okay, wonderful, great. Und der Regisseur hat nee, können wir nicht machen, geht nicht. Der hat sich fünfmal versprochen, das können wir nicht mal drehen. Also nochmal.
Fun Fact, diese Regisseure wollten, dass deine Rolle Adolf Gerner heißt oder Adolf.
Also ne? Der erste Rollenname war Adolf Gerner.
Das ist auch gut.
Das hätte ich ganz anders anlegen müssen.
Gibt es irgendwas, was du über gute Zeiten, schlechte Zeiten erzählen möchtest, was du noch nicht erzählt hast? Weil gibt es irgendeine Frage, die man dir noch nicht gestellt hat, über dieses Konzept?
Also eigentlich, ich wüsste nicht, was man mich noch nicht gefragt hat.
Ich merke gerade, wie wahnsinnig dumm ich eingestiegen bin, erstmal zu sagen, ja, ich habe es nicht geguckt und wie sehr ich solche Gespräche hasse, wenn mir jemand gegenüber sitzt. Ich weiß ja gar nicht, was du eigentlich so wirklich machst irgendwie. Aber so, deshalb ziehe ich das sofort wieder zurück, denn ich wurde verpflichtet, es zu gucken und ich habe es auch geguckt und ich verstehe den Reiz, warum Leute bei diesen Telenovelas, nenne ich sie mal, im Großen und Ganzen, wirklich hängen bleiben und sich mit den Leuten identifizieren. Mir war nur am Anfang zu wenig Gosse dabei. Das kam erst bei Berlin Tag und Nacht und da war das dann irgendwann auch zu viel Gosse.
Ja.
Also das ist dann so ein bisschen dieses Hin und Her. Allerdings, ich hatte einen kleinen, ich war so ein bisschen verliebt in Janet Biedermann.
Mhm.
Also verliebt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand die ganz, ganz, ganz niedlich. Und ich habe gesehen, Oli P. war ja auch da. Ja. Waren die nicht sogar in der Sendung zusammen?
Das kann sein.
Und deshalb hatte Oli P. das bei mir am Anfang sehr schwer.
Sehr schwer. Ja klar, die waren es. Das war zu Zeiten von Daniels Bar.
Ich meine nämlich noch die große Trennungsszene gesehen zu haben auf einer Autobahnraststätte auf dem Parkplatz, wo sie sich dann getrennt haben mit sehr viel Unterarm. Dramatik und ich gesagt habe, Mädchen, renn, du hast was Besseres verdient. Ich bin bereit. Ich stehe hier. Die Jeanette, übrigens auch eine bocksympathische junge Frau, und Oli P., sensationeller Typ auch. Sehr fleißig, sehr liebenswert, großartige private Geschichte auch. Den können wir auch mal einladen.
Wen denn?
Oli P.
Oli P., der gehört doch eh hier schon zum Inventar von OMR, ne?
Ja, eben. Also ich mag den wahnsinnig gerne und dann machen wir unsere eigene kleine gute Zeitenfamilie hier auf.
Ja.
Schlechte Zeiten nicht.
Flugzeug
so. Wie ist es denn so, das Arschloch der Nation zu sein?
Tim, sag doch mal.
Ja.
So. Nee, das ist eigentlich ganz nett. Weil die Leute, es ist nicht so, dass die Leute mich anfeinden oder so. Also manchmal kommt eine ältere Dame auf mich zu. Ist das
wirklich
nicht so? Nee, wirklich nicht. Es ist nie passiert, dass irgendjemand gesagt hat, ey, du Blödmann und so weiter. Gar nicht, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, die kommen und sagen, ey Joe, klasse, wie du das machst. Nur wie gesagt, ältere Dame, die dann mal kommt und sagt, also wissen Sie, das nächste Mal seien Sie doch ein bisschen netter zu der Frau Fleming und so weiter.
Ja.
Aber ansonsten, wir hatten nur einmal, hatten wir wirklich ein bisschen Probleme. Da hat es viele, viele Jahre her, da ging es darum, dass Gerner einen Geschäftspartner, also er wollte einen Geschäftspartner seinem Konkurrenten abwerben. Und dieser Mann kam irgendwie aus Saudi-Arabien und so weiter. Und dann hat er seinem Konkurrenten vorgespielt, dass er dieser Mensch aus Saudi-Arabien wäre und hat ihn eingeladen in seinen Fasan. Und da hat er vorher was aufgebaut. Sein Bruder hat den abgefangen am Flughafen, den echten. Und er hat sich da hingesetzt im Scheichkostüm mit Bauchtänzerin, also wie sich Klein Fritzchen 1001 Nacht vorstellt. Und
würde man heute wahrscheinlich auch schon anders darstellen.
Ja, das kannst du heutzutage überhaupt nicht mehr machen. So
wie viele Folgen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sind eigentlich unter den heutigen Attributen von PC noch auszustrahlen?
Also da sind einige, die man wirklich unter den Tisch kehren müsste. Also das war auch so eine Nummer. Und da gab es dann wirklich Anfeindungen von eben Leuten, die aus dem arabischen Raum kamen und sagten, wir würden die Söhne der Wüste veräppeln und so weiter. Ja.
Und dann geht's. Sag mal, ich habe gerade gehört, stimmt, es gab doch ein Restaurant Fasan
genau, ja.
Da war sogar schon der Bundeskanzler Schröder.
Und das hat mich immer wahnsinnig gemacht, die Kochsequenzen. Als Aber Koch.
So, da sind wir nämlich bei der Kulinarik jetzt.
Schröder.
Ja.
Nur Schröder.
Ja, Schröder.
Schröder. Ja, Schröder. Ja. Schröder sollte da als Gast sitzen und dann mit ein paar Geschäftsfreunden sprechen.
Nur ganz kurz für die jüngere Generation. Wir hatten mal einen Kanzler und wir haben ihn noch erlebt. Der hieß Gerhard Schröder.
Genau.
Also es gab eine Zeit vor Merkel und FC Bayern München.
es gibt ihn ja immer noch, aber er hat sich stark verändert.
Ja. Und der hat damals dann, der sollte eben da mit seinen Geschäftsfreunden sitzen und dann kommt der Kellner und sagt, würden Sie bitte das Lokal verlassen, weil wir haben jetzt hier gleich ein Polterabend. Und dann musste er sich erkundigen, wer heiratet und demjenigen gratulieren.
Also als Kanzler hat er Kanzler gespielt?
Nee, er war noch nicht Kanzler. Ah. Er war Ministerpräsident. Ah, okay. Es war kurz vor der Wahl. Hm? Und dann hat er das Drehbuch bekommen und sah sich das an und sagte, sagen Sie mal, das soll ich sagen, kann Ihnen irgendwas anderes sagen? Und dann der Regisseur war etwas irritiert, sagte, was wollen Sie denn sagen? Na, das werden Sie dann schon sehen. Und als dann die Szene kam, ging er hin zu dem jungen Schauspieler und sagte, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit. Ich weiß, wie schwer sowas ist.
Ach, das hat er zumindest Humor gewesen. Ich kann mich natürlich noch erinnern.
Hätte man jetzt aber auch ein bisschen für Reich Ranitzky halten können, die Improvisation der Stimmlage.
Fand ich gar nicht so
ein schlecht. Bisschen, ein bisschen.
Kannst du gut synchronisieren? Was nachmachen?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
Aber Reich Ranitzky wäre mehr so gewesen. Stimmt.
Das war ja auch wirklich, ich meine, da warst du oft bei dem Fernsehpreis dabei, wo, ich auch, aber ich war saufen mit Jan Vetter draußen. Ich habe das den einzigen legendären Moment sozusagen meiner Preisverleihung.
Welcher? Ich ficke, sie fickt, alle ficken?
Nein, nein, ich nehme den Preis nicht an.
Ah, stimmt. So.
Was hast du damals davon gehalten? Also es gab eine Situation, da habe ich einen Literaturkritiker aus Deutschland, oder ein deutscher Literaturkritiker, Reich Ranitzky, war beim Deutschen Fernsehpreis, da hatte man mir damals eine Laudatio angeboten. Ich habe die Laudatio dankend abgelehnt, weil sie halt sehr oberflächlich und Klischee dem TV-Koch gerecht war.
Auf wen wäre die Laudatio gewesen?
Weiß ich nicht mehr. Aber es war so, man nehme für ein gutes Erfolgsformat, man nehme, rühre das Topf, ne? Und dann kommt dabei heraus, Dankeschön. Ich so, oh, bitte nicht. Und hat es dann abgelehnt, das wurde die Laudatio gab es dann trotzdem. In einer Doppelvariante, was immer sehr schwierig ist. Also schlechter Humor in der Doppelvariante ist dann auch schwieriger. Das war auch so ein bisschen so ein komischer Moment, auch bei dieser eigentlich doch glanzvollen Verleihung. Und dann kam eben halt Reich Ranitzky. Ich glaube, Gottschalk hat ihm sogar den Preis verliehen.
Genau. Und eigentlich sollte er am Ende verliehen werden. Mhm. Und dann war es so, dass der Marcel Reich-Ranitzky plötzlich sagte, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Und dann haben sie das schnell vorgezogen.
Deshalb habe ich das verpasst.
Genau, die haben das vorgezogen. Okay. Und dann kam er eben auf die Bühne. Na gut, okay, hat das nicht. Und dann hat er gesagt, ich nehme den Preis nicht an. Das ist hier eine Veranstaltung und ich kann mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich kann mich damit, das ist nicht was ich will, was ich habe und so weiter. Und,
also ja. Man hast gerade über das deutsche Fernsehen, die Protagonisten, die Qualität, das Niveau im Allgemeinen und im Ganzen abgegeben und das ist auch sein gutes Recht. Und dann fanden das aber alle ganz toll, wie kritisch er da auf der Bühne war. Ich fand es aber nur wahnsinnig dumm, weil du gehst nicht auf eine Veranstaltung, lässt dich einladen, willst einen Preis annehmen und entscheidest dich dann, ihn nicht anzunehmen und ihn vor allen Dingen das verbal dir noch ins Gesicht zu schlagen.
Aber zu ihm passte es.
Nein, das war, naja, das war respektlos.
Als Kritiker?
Es war ungebührlich und respektlos.
Fertig. Also er hätte sich auf alle Fälle, was eben so den Anschein auch machte, dass er noch nie den Fernsehpreis sich angeschaut hatte. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, dass dieses Format auch nicht sein Format ist, dass er da überhaupt sich nicht mit identifizieren kann und so weiter und dass er hier sich falsch am Ort fühlt.
Alles legitim.
Aber dann,
hey, das ist doch nicht, ich habe mich viel entschieden. Ich gehe, aber warum muss ich dann 1500 Leuten ins Gesicht spucken, die sich an dem Abend freuen, dass sie eine Anerkennung für ihre Leistung bekommen?
Hat er sich jemals zu GZSZ oder Kitchen Impossible geäußert? Nein, Reich Ranitzky?
Nein.
Auf irgendeine Art und Weise?
Nein, 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 der war ja Literaturkritiker.
Ja, aber er ist ja trotzdem auch auf dem Fernsehpreis gewesen.
Ja, aber nee, hat er nicht.
Ich glaube, dass gute Zeiten, schlechte Zeiten und Fernsehchor hier beides dazu beigetragen haben, dass er mit dem Niveau der Veranstaltung vielleicht nicht ganz zufrieden war. Hatte ihm zu wenig Tiefgang.
Würde
nicht intellektuell. Wegen intellektueller Tiefe geht auch keiner auf eine Preisverleihung.
Nein.
Das ist ja Quatsch. Das ist ja totaler Blödsinn. Also ich war schon auf Journalistenveranstaltungen, Henry-Nann-Preis oder ähnlichen Dingen. Da geht es nicht immer nur um die Tiefe, da geht es auch manchmal nur um, hey, toll gemacht, Dankeschön und dann auch mal eine Anerkennung, Wertschätzung, Leute sichtbar zu machen für eine bestimmte Leistung. Fertig.
Ja. Sind GZSZ und Kitchen Impossible gleichermaßen?
Übrigens sehr gutes Marzipan. Sehr schön.
Das ist lecker, ne?
Sehr schön,
ja. Wird alles per Hand gemacht da.
Was sind das denn? Sechser oder sind das Ziffern?
Nein, das sind Brezeln.
Brezeln.
Brezen.
Sind Kitchen Impossible und GZSZ gleichermaßen wichtig für die Nation?
Also, ja, also das kann man so nicht sagen. Also es gibt bestimmt viele, viele Menschen, die was richtig Großes vermissen würden, wenn die beiden Formate nicht mehr da wären. Aber ob das jetzt notwendig ist,
ich meine gar nicht vom Blick als Notwendigkeit heraus, sondern als gutes, unterhaltsames Entertaining, von dem man weiß, was man bekommt und wann man es braucht.
Ja, das ist aber ja in dem Fall schon.
Ja, nochmal, ich meine, beide Formate generell, Unterhaltung ist dafür da, zu unterhalten. Unterhaltung ist dafür da, Menschen eine geistige Auszeit zu verpassen, sich in Welten hineinzuflüchten. Das können Spiele sein, Rollenspiele, das können Theaterstücke, das kann wunderschöne Musik sein, das ist dafür da, den Menschen auch mal Ruhe im Kopf zu geben und dass sie einfach sozusagen von uns mit auf eine Reise mitgenommen werden und vielleicht mal mit den Schlechtigkeiten oder Herausforderungen des Alltages auch mal abgelenkt zu sein. Weil wenn du das nicht hast, irgendwann drehst du ja auch durch in der Birne. Und dafür ist Unterhaltung da. Nicht mehr und nicht weniger. Gib ihnen eine gute Zeit, damit sie eben auch mal zur Ruhe kommen. Und deshalb finde ich, dass solche Formate wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, was seit 30 Jahren eine Konstante, ist immer derselbe Sendeplatz, ne?
Ja.
Eine Konstante in den Leben von so vielen Menschen ist, finde ich das gesellschaftlich genauso relevant wie die Tagesschau um 8 Uhr, die Tagesthemen, wo Informationen immer wieder zum selben, ich meine ganz ehrlich, eine Sendung wie die Tagesschau heutzutage mit der Informationsschnelligkeit von Internet ist doch eigentlich überflüssig. Mhm. Aber nein, es gibt dir einen Rhythmus vor, es gibt dir eine Gleichmäßigkeit im Alltag und deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig. Und
damit auch eine Glaubwürdigkeit, ne? Wenn du es auf dem Sendeplatz so siehst im Live, ist es ja irgendwie...
Was meinst du mit einer Glaubwürdigkeit?
Du bist näher dran im Live... auf dem Fernseher, wie du es gewohnt bist, glaube ich, als wenn du es dir in irgendwelchen sozialen Medien holst, die Informationen gestückelt.
Abrufbar meinst du? Mhm. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich finde es halt schön, diese Verlässlichkeit. Ich mag das. Ich bin nach wie vor analoger Fernseher, weil ich das einfach schön finde. Ich schaff's leider nicht mehr, so mein Rhythmus ist so, aber früher fand ich das schön, nochmal, Wetten, das Viertel nach 8, Samstagabend war, die Hymne kam irgendwie hier, die Eurovisionshymne kam und das war dann so ein schöner Moment und dann, es wurde ja nicht nur stumpf geguckt, sondern es wurde ja auch gesprochen und gerade sowas wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, weiß ich, war Thema auf dem Schulhof. War Thema in bestimmten Situationen. Das war einfach so, Menschen haben darüber gesprochen, über Entwicklung, über nachher wurde es ja auch mit der Schauspielerei besser. Und dann wurde es ähnlich wie die Lindenstraße, die gesellschaftlich sehr relevante Themen zum Besten gebracht haben. Und das hat Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auch getan. Ja, zumindest nach meinen Beobachtungen.
Nein, ist vollkommen richtig. Stimmt.
Also da wurden eben gesellschaftlich kritische Themen immer wieder mit hervorgehoben. Und es hat dadurch eben auch vielleicht Leute dazu bewegt, bestimmte Punkte anders zu überdenken, weil es eben nicht mit der moralinsauren Dampframme über dich geschüttet worden ist, sondern es ist eine kleine Geschichte verpackt worden.
Genau.
Und wie haben wir denn alle früher gelernt? Struwelpeter.
Ja.
So, da wurde eine
geht
eine,
auch nicht mehr heute.
Da wurde eine Struwelpeter geht noch. Obwohl nee, Fingerabschneiden nee, nicht mehr, ne?
Aber nicht alle Geschichten,
die nein, da nein, drin nein, sind. Nein, da gibt es einige.
Lange nicht.
Nein, aber wir haben da wurde es, da ging es um eine, wie soll ich sagen, um eine Moral, die uns anhand einer Geschichte vermittelt worden ist. Und damit sind wir teilweise erzogen worden. Und ich finde, das machten solche Formate auch. Und deshalb, keine falsche Bescheidenheit, ist sowas wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder auch andere Formate hat eine absolute gesellschaftliche Relevanz, egal was die Süddeutsche, FAZ oder andere Klugscheißer drüber schreiben.
Ja. Wir hatten letztens,
du bist bei der FAZ.
Wir haben ja auch, also wir können ja selber Themen auch einbringen und ich habe zum Beispiel mal sowas, weil ich das erlebt habe, meinem Freund, der eine 11-jährige Tochter hat und die dann mit TikTok angefangen hat, irgendwelche Videos zu produzieren, die also wirklich sehr, und da habe ich eine Geschichte angeregt, wo Gerner hat ja eine 16-jährige Tochter, wo das genauso passiert mit der und wo dann Cybermobbing, also den Typ kennenlernt im Internet, der dann sie zwingt, auch ein bisschen pornografischer zu werden und sie dann damit auch erpresst und so weiter. Und das ist wirklich Realität. Und gerade die jungen Leute, die jungen Mädchen, die heutzutage mit TikTok aufwachsen und ständig auch diesem Stress unterliegen. Ja, ich muss jetzt besser sein als meine Kameradin und mach das und das und das und so weiter. Da ist eine Riesengefahr in dieser Richtung und um da mal aufmerksam zu machen. Also nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder, die damit tagtäglich zu tun haben.
Ja, wobei ich das sehr spannend finde, gerade in solchen Bereichen, dass man eben dieselben Thematiken auf unterschiedlichen Kanälen ruhig spielen muss. Da guckt man an wie mich. Da habe ich Ahnung von so einem Kram. So, und wenn mir keiner in meiner Welt mich mit diesen Welten konfrontiert, dann werde ich auch keine Ahnung haben. Ansonsten wäre es wirklich, das Internet wäre ja noch ein dunkleres Loch für mich als alles andere. Und jetzt sitzen da Menschen seit 30 Jahren in der Geschichte, da sind Glaubwürdigkeiten da, da sind Vertrauen, es ist auch sehr viel Vertrauen. Das ist übrigens der Moment, warum wir beide so komisch gucken, als er hier reinkam. Dass wir irgendwie, hat er was Vertrautes.
Ja, total. Total.
Obwohl ich jetzt das nicht täglich gesehen habe, ist was ganz Vertrautes.
Vor allem das Amulett.
Das ist was ganz Vertrautes. Ja. Und wenn dieses Vertrauen dazu benutzt wird, um eine Generation auf Dinge aufmerksam zu machen, was vielleicht eben in der Jugend sich gerade abspielt, alles richtig gemacht. Und ja. Ich glaube, dass das mehr erreicht als alles andere.
Und ich kann es tatsächlich auch bestätigen, eben weil ich es gucke, es ist schon erstaunlich, wie krass mittlerweile der gesellschaftliche Auftrag in dieser Serie ist. Mhm. Also sowohl in Darstellung als in Ausdrucksweise. Ich erinnere mich noch an
Wird er gegendert?
Nee, das ist noch nicht so richtig angekommen, das wird genauso gut umschifft, in Anführungszeichen, im besten Sinne, wie wegen Corona, dass sich nicht mehr geküsst wird. Ne? Also das fällt natürlich auf, nur noch in ganz seltenen Situationen. Aber was ich sagen wollte, es gab einen Erzählstrang, da ging es um Fremdenhass, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit mit Shirin. Die Art und Weise, wie dort...
Er weiß gar nicht, wovon du redest.
Doch.
Nun ganz kurz. Er wird
ja die Erzählstränge der Serie kennen, wo er mitspielt, meinst du nicht?
Also wo er mitspielt.
Ja. Bei GZSZ. Ja, und die Art und Weise, wie dort auch diese ganze Nazi-Debatte erzählt wurde, das war schon hart an der Grenze des Erträglichen, weil es so brutal war. Ne? Ja. Auch die Geschichte von deiner Tochter mit dieser TikTok-Geschichte und so weiter. Also das ist schon erstaunlich, wenn man merkt, wie der gesellschaftliche Auftrag sich dort verändert hat. Tim, hat Kitchen Impossible einen gesellschaftlichen Auftrag außer zu unterhalten? Hast du schon mal irgendwann abends im Hotelbett gelegen und dir gedacht so, ey krass, ich schaffe da wirklich was Nachhaltiges für den Zuschauer und die Zuschauerin?
Ich glaube, das ja sowieso in meiner Arroganz, glaube ich sowieso, dass ich einer der relevanten Bausteine der internationalen, aber eben im Wesentlichen deutschen Kulinarik bin, einfach nur, weil ich immer wieder die Bodenständigkeit der Küche nach vorne hebe und sie auch deutlich transportiere und es auch aushalte, dass wenn eben das Feuilleton, das Kulinarische, mich als eher, ich sag mal, Bananenkoch bezeichnen, weil ich sage, ja, das bin ich im Vergleich zu den Spitzenköchen, zu den Listenplätzen, bin ich ein Bananenkoch. Aber ich glaube, dass ich einen Impact habe, dass ich Leute zum Kochen motiviere, dass ich eine Begeisterung schaffe, eine Emotionalität schaffe, die man vielleicht im familiären Rahmen nicht mehr hat, aber eben durch meine manchmal etwas schnuffige Art oder auch manchmal schlampige Art, Dinge zuzubereiten, nicht so aufs Detail zu achten, glaube ich, dass ich vielen Leuten den Weg zum Kochen eröffnet habe. Nicht beigebracht, einfach nur, ach guck mal, schau mal, was er da macht.
Da haben wir wirklich was gemeinsam, weil ich sehe mich als Volksschauspieler. Mich kennt jeder auf der Straße. Ich habe ja jahrelang in Berlin bei den Stachelschweinen gespielt.
Und mit Didi?
Nicht mit Dieter Hallervorden, sondern mit Wolfgang Gruner.
Ja.
Das waren die Stachelschweine, also politisches Kabarett.
Aber war Didi Hallervorden nicht auch die Stachelschweine?
Nee. Der war
die Wühlmäuse.
Hauptsache, genau. Okay, aber gut, ich verstehe den Gedankengang.
Die Wühlmäuse. Ja, die hat er etwas später gegründet, als die Stachelschweine wurden ja schon 49 gegründet und die Wühlmäuse, ich glaube, 53. Und der Wolfgang Gruner war ein Volksschauspieler, im wahrsten Sinne. Den kannte jeder und auf der Straße, wenn da jemand kam und sagte, ey Mensch, super, was du gemacht hast, habe ich letztens gesehen. Ja, dann hat er sich mit dem unterhalten oder... Also er war ein Volksschauspieler, jeder kannte ihn. Und so sehe ich mich auch ein bisschen, man kennt mich auf der Straße. Herr Steinmeier hat mich auch gegrüßt, ohne dass er wusste, wer ich bin. Bis wir dann nachher irgendwann mal aufgeklärt haben, woher er mich kennt. Aber und das denke ich auch, also dass du für jemanden bist, für Leute, du bringst sie ans Kochen ran. Und das ist was anderes, als wenn jemand, also so, weiß ich, so ein Fünf-Sterne-Koch
ist. Ist kein Wettbewerb, ist ein Aufbau. Ich führe ran und dann wird weitergereicht.
Aber dem bist du dir bewusst.
Ja, ja.
Das war ja die Ausgangsfrage. Also du bist dir dem bewusst, dass du da schon, in Anführungszeichen, kulinarischen oder einen Auftrag deiner Zunft ausführst.
Ich bin ein Mitbegründer eines Megatrends.
Ja.
Ich bin ein Gründungsmitglied eines Megatrends, der bis heute anhält.
Tim Mälzer, Mitbegründer
und
eines Megatrends.
Am Ende des Tages habe ich auch Zitat, eine Bühne bitte. Auf. Und das ist ein Wissen, ohne dass ich das als arrogant empfinde, dass fast jeder Blogger seine Tätigkeit ausüben kann, weil Menschen wie also Eckart Witzigmann, der überhaupt ein Interesse alle Menschen rund um Eckart überhaupt für Kulinarik aufgemacht haben. Jamie international, Ralf Zacherl, Tim Mälzer und die Kennerstruppe national. Und dass dieser Trend immer größer wurde, die Food-Zeitschriften immer größer und dieser ganze Bereich, Kochsendung etc., wird heute im Internet weitergeführt. Und da halte ich mich nach wie vor für eins der Bausteine in der Basis.
Und da eint ihr euch ja auch.
Ja.
Also GZSZ ist der Baustein der Basis Soap.
Ja.
Du bist der Baustein der Basis Fernsehkoch in Deutschland zumindest.
Kochen.
Kochen auch?
Kochen, ja.
Kochen
medial.
Und wahrgenommen werden.
Mediales Kochen, ja. Also generell.
Du wolltest vorhin vor 20 Minuten, Wolfgang, irgendwas fragen mit Kochen im Fasan.
Ja.
So, jetzt ist der Moment.
Es gibt ein Restaurant, das heißt der Fasan.
Es gab ein Restaurant, ja.
In der Sendung?
Ja.
Und du hattest aber auch ein Restaurant, das gab es auch.
Nein.
Okay, das, gut, dann habe ich das so verstanden.
Das Restaurant Fasan gehörte Joe Gerner. Er war der Geschäftsführer, der Besitzer.
Dann hätte ich da drüber stolpern können.
Ja?
Ja, weil du hast ja gesagt, er besitzt
ja, genau.
ein Restaurant, wo ich sagte Fasan.
Da, genau, und die Bar Bluebird und das Mauerwerk.
Und du sagtest irgendwie, musst du kennen und ich so...
Ja, gehört ihm alles.
Jetzt wird es richtig peinlich hier gerade.
Aber witzigerweise war es, dass wir auch Anrufe bekommen haben, dass die Leute gesagt haben, wir möchten gerne einen Tisch bestellen für den Fasan.
Das gibt's doch nicht.
Das war das Einzige, was mich...
das kann wirklich, nicht sein.
Es hat mich wahnsinnig gemacht, die Darstellung der Küche bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Wie, erzähl.
Nee, da war immer so halt dekorativ Gemüse hingestellt, Hauptsache viel Gemüse. Es war immer ein Wassertopf, der gedampft hat. Und dann war immer jemand, der relativ linkisch gekocht hat und eine überstilisierte Kochklamotte anhat. Ich glaube, der hatte so eine rote Schürze und ein rotes Halsband und so einen dümmlichen Hut immer auf, wo ich als
Koch... Du redest von Leon Moreno.
Ja, sag mal, in welcher kranken Welt lebt ihr, dass ihr wirklich glaubt, dass ein junger Mensch so rumläuft, mit der in der Küche arbeitet? Das war so klischeegewichst und da habe ich dann gedacht, oh Gott, Gott sei Dank bin ich kein Arzt, weil da, ich glaube, das wird noch schlimmer dargestellt. Und als Koch. Aber ich fand das immer ganz schlimm, es hat mich richtig beleidigt.
Warst du niemals angefragt, weil GZSZ lebt ja auch von vielen Gastauftritten von sehr bekannten Leuten, also da war ja wirklich schon alles, was Rang und Namen hatte.
Das stimmt.
Bist du niemals angefragt worden?
Ich war mal so von ein, zwei Sendungen, ich glaube, ich bin mal angefragt gewesen, jetzt aber auch nicht sonderlich relevant. Und dann muss man wirklich sagen, ich finde, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten haben sich aus einem tollen, ich sag mal, darstellerischem Loch herausgearbeitet, so dass man es jetzt auch wirklich, und das meine ich jetzt gar nicht bösartig, so aber so ein gewissen bisschen Humor, als Schauspielerei bezeichnen kann. Und warum wieder back to the roots?
Nee, diese Art von...
Ich hab neulich meine kleine Nebenrolle übernommen, aber eher aus emotionalen Gründen. Da musste ich Gott sei Dank inhaltlich nur mich spielen.
Na, du könntest doch rein theoretisch, könnte Tim doch das Catering für die Hochzeit von, was weiß ich, wem machen. So, und dann kommst du da rein.
Und ist das nicht ein Problem von solchen Sendungen, dass die Dialoge natürlich geschrieben sind? Und was soll ich denn sagen? Was von einer Senderin...
Ein Klavier.
Oma, wir danken dir. aber was soll ich denn da sagen? So, hier ist der leckere Putenbraten mit Kräuterkruste.
Das ist
dem Brautpaar alles Gute. Hoch die Tassen.
Das wird nicht viel anders sein als das, über das wir eben gerade gesprochen hatten. Nee, da kriegst du ja
das
auch.
Das Einzige, was ich vielleicht spielen könnte, ist der Koch, der den Bräutigam wegmacht in der Hochzeitsnacht und so.
Den Bräutigam?
Ja, weil die Braut... mal einen anderen Strang.
Das ist auch so,
einfach
okay.
Einen anderen Strang.
Wir haben es immer gewusst.
Einfach mal der Bräutigam, der weggemacht wird. Nicht immer die andere Geschichte, weißt du? Und nicht immer nur die Trauzeugin. Einfach mal der Koch und der Bräutigam.
Aber wenn du sagst ja gerade, dürfte ein bisschen Einfluss oder Ideenreichtum ins Drehbuch mit einbringen. Ja. Wenn jetzt dein Regisseur zu dir kommt, sagt, Wolfgang, wir haben hier eine Liste mit prominenten Namen und hier Tim Mälzer hätten wir am liebsten. So, denk dir mal was aus. Was könnte der denn machen bei euch?
Also,
müsste der in seinem Genre bleiben?
Es wäre auf alle Fälle, so war es immer angedacht und so wurde es auch immer gehandhabt. Also als Koch oder als Promi-Koch.
Oder auch als Pöbler, der kommt rein und pöbelt.
Ja, nee, aber Promi-Koch. Das, nee, okay. Promi-Koch wäre schon eher was. Ja. Also wir hatten ja letztens mal so ein, da hatten wir so eine Story, wo Leon irgendwie so eine Challenge.
Nicht mehr.
Ja, doch. Leon
kocht noch?
Naja, im Augenblick nicht mehr. Im Augenblick, er hat jetzt ein Spin-Off und er kocht jetzt auf Rügen. Er hat da ein Restaurant.
Bei seiner alten Frau Verena.
Genau. Nee, das ist nicht seine alte Frau. Verena, das ist seine neue Frau. Die sieht aber
tot.
Ja, aber deswegen hat er ja eine neue, aber die sieht genauso aus.
Darf ich jetzt kurz intervenieren? Also reden wir noch von Gute Zeiten oder sind wir woanders?
Das ist ein Spin-Off.
Es gibt eine zweite Sendung.
Spin-Off weißt du, ne?
Zweite Sendung.
Genau.
Also, ja, also eine Serie, die aus dem, also mit denselben Protagonisten.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, die läuft dann eben auf RTL Plus und da hat er ein Restaurant auf Rügen. Und ich hatte ja in diesem Jahr das große Special, wo Gerner verfolgt wurde und so weiter. Und da bin ich auch mal nach Rügen und habe dann Leon gebeten, mir zu helfen.
Du hast da mit deiner Ex-Frau geschlafen, das ist viel schlimmer.
Ja, naja gut, das hat sich so ergeben.
Ich bewohne hier gerade so ein Gespräch, weil was ein bisschen nein, ist, nein, auf einer Klassenfahrt
genau.
In der Klasse,
wir wollten
gehöre.
Ja, wir wollten eigentlich darauf hinaus, was...
Wahnsinnig schwer bei euch Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. Und damit habe ich in meiner Welt schon echt Schwierigkeiten, aber euch beiden gerade beizuwohnen, das wird nerdy.
Was wäre Tim denn dann für eine Rolle?
Na, also das könnte durchaus sein, dass wenn da zum Beispiel eine Riesenparty ansteht und so weiter, Promi-Party, dass dann eben Tim kommt und sagt, pass mal auf, ich bin hier derjenige, der das alles organisiert, und du, Leon, du hilfst mir jetzt und so weiter. Also dass oder dass Leon ihn engagiert, dass eine Festivität auszustatten.
Das ist ja keine Story. Also ich würde schon gerne so eine Nummer haben, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Drogenmissbrauch oder bei der Buffet-Ausgabe jemandem das halbe Hähnchen in die Fresse haue und du musst mich dann rausprügeln oder so. Also schon, dass ich dann auch so ein, dass ich auch, wenn ich schon Promi-Koch bin, dann auch dievenhaftes Verhalten an den Tag lege und irgendwie rotzevoll mit Shampoos bis unter die Schädeldecke.
Aber
und
du bist Tim Melzer. Du hast ja gerade gehört, es gibt Leute, die wollten Tische beim Fasan reservieren. Das heißt, die Leute nehmen das für bare Münze und du kriegst einen Shitstorm.
Ja,
richtig.
Ich weiß ja immer noch, dass es Fiktion ist. Aber ich finde schon, das ist auch dieses, also ich finde, dann darf man das Klischee auch wichsen, was man da macht.
Also wenn du, es sei denn, wir würden ihn umbenennen. Wir würden ihm einen anderen Namen geben. Aber wenn er als Tim Melzer auftritt, dann würde
kannst du richtig daneben nehmen.
Dann würden sie sagen, ja, also.
Wie wär's denn mit Hänsel Steffens? Weißt du, so in der Richtung.
Andeuten.
Oder was ich auch, weißt du, was ich gerne machen würde? Hä? Wo dreht ihr denn den Kram immer?
Babelsberg.
Mhm. Potsdam-Babelsberg.
So einmal pro Monat so ein Cameo-Auftritt.
Einmal pro Monat gleich?
Ja, nein, Cameo, das muss sich ja verfestigen. Das muss ja immer so, wann kommt.
Du läufst immer an der U-Bahn-Station entlang.
Nee, in der Küche.
Der Melzer.
So einmal nur in der Küche. Einfach so ohne Sinn und Verstand, dass ich einmal durchs Bild laufe, das war's.
Ja, oder das wäre jetzt im Mauerwerk, dass er da sitzt und sagt, das Essen ist nicht zu ertragen und geht.
Ja.
Finde ich auch gut.
Und zwar immer wieder.
Vielleicht
und einfach so ohne Sinn.
Kann ich mal unseren Producer
mach das doch mal.
Ohne Sinn und Verstand. Einmal konsequent so,
dass
die Leute warten müssen, tippen irgendwann so, in welcher Folge kommt er, in welcher Minute. Und dann werden Wetten abgeschlossen irgendwie so und dann... Sowas würde ich geil finden.
Ist auch gerade ein Thema Wetten. Gibt
was?
Einen, der in die Spielsucht zurückgeht.
Hui.
Geht immer wetten.
Gut, dann kann ich ja wetten.
Aber ich finde, als Gast im Mauerwerk finde ich das viel, viel geiler, dass du das Essen kommentierst, was da geliefert wird.
Also kann ich jetzt gerade alles streichen, was jetzt hier kulinarisch in dem Fragebogen oder in deiner Vita aufgeführt war. Es gibt keinen Club, der heißt Mauerwerk und es gibt auch keine Bar, die heißt Blue Note und es gibt auch kein Restaurant, das heißt Fasan.
Na, fiktiv gab es das zumindest und das Mauerwerk gibt es immer noch.
Verdammt, warum bist du hier heute?
Naja, also auf alle Fälle kocht. Wolfgang kocht sehr gerne und hat das Kochen für sich entdeckt.
Das ist schön.
Und,
eine geile Motivation.
Ja, es ist heute so ein ganz klein bisschen von der Themenvielfalt, es ist heute ein bisschen wie eine Seifenoper. Wir haben verschiedene Erzählstränge, die ich immer mal wieder versuche aufzunehmen.
Können wir ab jetzt bitte im Realen bleiben und nicht mehr in die Fiktion abdriften?
Wir sind ja die ganze Zeit im Hier und
Nein, jetzt. Sind wir nicht.
Doch,
wir sind. Du hast ihn gerade beschimpft, weil er mit seiner Ex-Frau geschlafen hat. Und ich hoffe, das war jetzt Fiktion.
Ja, das war Fiktion.
War Fiktion.
War Fiktion. Okay. Geschrieben, ja, genau.
Okay, gut.
Wolfgang, Kulinarik und Kochen spielen in deinem Leben was für eine Rolle?
Eine große. Also ich koche sehr gerne. Allerdings, ich bin da auch zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde.
Heißt?
Das heißt, ich habe angefangen zu kochen, weil, also das war so, wir hatten in unserer Gegend ein indisches Restaurant. Und da sind wir hingegangen und der hat ein wunderbares Shahi Paneer gekocht. Und ich fand das mega lecker. Mhm. Und,
das ist pürierter Spinat, ne?
Nein.
Nein.
Das ist ein Rahmkäse.
Ach so.
Mit, ja, genau, mit Rahmkäse ja. In einer Tomaten-Sahne-Mandelsoße.
Ja, okay.
Also sehr lecker. Mhm. Und auf alle Fälle fand ich das mega lecker. Und irgendwann ist der Typ mit der Kasse abgehauen und das Restaurant hat sich in Luft aufgelöst.
Ja, hatten wir in Herrn Lamborg auch mal.
Und dann sind wir halt in ein anderes indisches Restaurant gegangen und da schmeckte das total anders. Und dann sind wir in ein anderes Restaurant gegangen, wieder schmeckte es anders. Und dann ins dritte, wieder anders. Und dann habe ich schließlich den Besitzer gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, ich bin jetzt schon in mehreren Restaurants und das Shahi Paneer, das steht ja immer auf der Karte, aber es schmeckt immer anders. Mhm. Und da sagte er, ja, wissen Sie, in Indien, wir haben keine Rezepte, die wir weitergeben. Wir geben weiter von Familie zu Familie und Sie können in 10 verschiedene indische Restaurants geben und dann essen Sie 10 verschiedene Shahi Paneer.
Ja, so wie Kartoffelsalat.
Also habe ich mir das Grundrezept von Shahi Paneer besorgt und habe so lange rumprobiert, bis ich genau diese Geschmacksrichtung hatte, wie das, wo wir das zum ersten Mal gegessen haben. Und da dachte ich, ey, das macht ja richtig Spaß, so mal auszuprobieren und mal zu kochen. Ja, und inzwischen hat sich das so ergeben. Also ich bin absoluter Hobby. Ab und zu, also ich koche gerne, aber ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt da irgendwelche Rekorde aufstellen
will. Ich bin auch absoluter Hobby, aber ich verdiene mein Geld damit.
Ja, aber bei mir ist es so eben, meine Frau hat ziemlich viel zu tun und...
Weiß sie von deiner Ex-Frau?
Okay. Wir bleiben jetzt
hier. Wir sind jetzt in der Realität und da koche ich dann öfter mal und ja.
Aber hältst du denn noch Hof? Also lädst du denn so Gesellschaften ein?
Na, wenn Freunde kommen, dann koche ich auch für Freunde. Also hat sich dann auch rumgesprochen. Dann gab es ja, es gibt ja auch dieses Promi-Dinner. Das hatten wir auch mal, ein GZSZ-Promi-Dinner, was ich gewonnen habe.
Natürlich.
Und
dann machen wir es nicht. Sehr gut eingeladen. Dankeschön.
Warst du da auch mal?
Nein.
Ja. Und ich habe einen ganz lieben Freund von dir gegrillt.
Oh, jetzt wird's aber, greife ich noch mal ganz kurz eine Geschichte vor. ich habe mich ja mal beim perfekten Dinner beworben. Auf einer Messe wurde ich von einer Hostess angesprochen, ob ich Koch interessiert sei. Und da war ich schon im Fernsehen. Und da habe ich gedacht, ja, schon grundsätzlich schon. Und so, ja, ey, wir machen hier irgendwie eine Sendung.
Die wussten nicht, wer du bist.
Die haben mich nicht erkannt oder wussten nicht, wer ich bin. Und ich musste einen Fragebogen angeben und wieso musste so ein Bewerbungsvideo einsprechen in so einer Box. Und
du hast den Spaß draus gemacht.
Hallo, hier ist Tim Melzer und meine Hobbys sind Staubsaugen und Kochen. Und ich würde mich freuen über eine Einladung zu das perfekte Dinner.
Ja.
Und dann bin ich wieder raus. Und dann habe ich nie wieder was gehört.
Die wurde 100% gekickt.
Nee, glaube ich nicht.
Ich glaube, natürlich.
Nein, natürlich nicht.
Naja, aber irgendjemand wird gesagt haben, sag mal, ey, was soll denn, der hat dich hier verarscht. Der hat ja Tim Melzer hingeschrieben. Also, entschuldige mal.
Aber es war dann halt so, Entschuldigung, so hier so mit, ganz süß, ne? So, wir casten hier für eine Kochsendung und so. Haben Sie Interesse am Kochen und so? Und dann so, ja klar, habe ich Interesse. Und dann geguckt, wie weit ich gehen kann. Und das ist ja das Schöne auch, wir leben ja oft in so einer Bubble von uns selber, aber auch hin und wieder mal, habe ich doch erzählt, bei mir in der Bullerei, ich gehe zu einer Mitarbeiterin und will mich, also sag, so, hallo, wer bist du denn hier heute irgendwie so? Und dann guckt mich die Mitarbeiterin nur an und sagt, was geht dich denn das an? Und dann ich denke so, wow. Oder irgendwann mal stand ich am Tresen neben einer Mitarbeiterin wieder, eine Aushilfskraft, und dann fragt und helft da so ein bisschen aus, und dann fragt mich auf einmal, hast du gehört? Tim Melzer soll ja hier der Chef sein. Zu mir. So die Quatsch. Das glaube ich nicht.
Da sind wir wieder bei der Zielgruppe.
Ja,
da sind wir jetzt runter. Aber weil...
Was?
Nee, erzähl.
Und dann hat es sich wohin entwickelt. Du hast dann dein Shahi Paneer gemacht. Und jetzt ist deine Kulinarik in welcher Richtung unterwegs?
Also ich Otto Lengi, der sagte sicherlich auch was. Da bin ich jetzt gelandet und finde das
mir spannend, sagt das nichts.
Kreuzkümmel, Karotte, viel Schafskäse, Bulgur, Couscous.
Harissa.
Harissa und rote Beete.
Ah, guck mal, wir haben hier rein zufällig Shahi Paneer.
Shahi Paneer.
Shahi Paneer. Und zwar in drei unterschiedlichen indischen Restaurants bestellt, weil ich wollte jetzt wirklich mal, behalte bitte den Gedanken, Wolfgang. Ja. Ich wollte, schön, dass du sagst, ja, aber ich sage behalte den Gedanken, Wolfgang. Sehr gut, Tim. Tim ist Wolfgang, natürlich.
Ja.
Ich wollte jetzt wirklich mal, da hast du eine Gabel. Ich finde es nämlich faszinierend, Tim, wie ein Gericht, wie es Wolfgang erzählte, in jedem Restaurant anders schmecken kann, aber das gleiche Label rauf jetzt möchte ich von euch A wissen.
Das weißt du doch spätestens, seitdem du bei Hensler Sushi bestellt hast.
Das habe ich noch nie gemacht, mir viel zu teuer.
Okay.
Jetzt möchte ich gerne A von euch wissen, schmecken sie wirklich unterschiedlich? Und dann hätte ich gerne spätestens von dir, Tim, mal erzählt, warum das so ist. Ob das nur eine eigene Handschrift ist oder...
Ja, soll ich mal Wolle das erzählen? Wölfchen.
Wölfchen kann das auch erzählen, aber ich hätte erst mal gewusst, wie sie... Beschreibt die doch bitte mal auch, wie sie aussehen, weil die sehen alle drei unterschiedlich aus.
Ja, also eins ist mehr so wirklich, als wenn es mit Senf gemacht wurde, so ein bräunlich, eins mehr gelblich und eins rot.
Ja.
Also okay, das ist schon mal ein rein optischer Unterschied.
Mhm. Welches ist so optisch denn am nächsten?
Also am nächsten wäre das, dass das so bräunlich ist. Also so, also am nächsten zu meinem.
Na, okay.
Nee, wir reden von deinem, der mit der Spardose durchgebrannt ist.
Ja, ja, ja. Okay, das wäre das. Ja. Das wäre das. Ja, ja. Das wäre mehr so hier, dieses bräunliche. Mhm. Allerdings ist es ziemlich, also hat eine Schärfe. Das hat meins nicht. Das ist mehr mild.
Weil du keine Schärfe magst?
Nee, das hat damit nichts zu tun. Also das Originalding, also was ich kenne, von dem der durchgebrannt ist, war auch nicht so scharf. Muss mal gucken, was das hier ist. Das
Haben wir denn irgendwie die Antwort drauf, auf das, was wir hier gerade trinken, dass da irgendwo auch ein Authentizitätsstempel drauf ist? Oder
was meinst du mit Authentizitätsstempel?
Dass man sagt, ich sag mal, Indien ist ja nur auch kein, ist ja nicht irgendwie wie, keine Ahnung.
Nee, es ist von drei unterschiedlichen.
Ja, es ist ein großes Land mit großen unterschiedlichen regionalen Unterschieden irgendwie so. Und aber dass die schon auch alle so in der Art und Weise serviert werden, weil ich hätte jetzt sofort in meiner Welt, wäre ich auf das Tomatige übergegangen.
Ja.
So, weil mich das so am ehesten noch abholt. Das andere ist mir sehr mild.
Und ich hätte jetzt Tomate gar nicht.
Und sehr cremig.
Aber es ist sehr cremig. Also normalerweise Chai Panier ist eine Creme.
Okay.
Mit Sahne, da kommt noch Joghurt rein.
Ja, okay.
Also das ist...
Also ganz lecker. Und was war jetzt die Frage?
Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich so ein bisschen, du hast ja schon das ein oder andere Mal gesagt, Leute, kocht nicht so viel nach Rezept, sondern kocht mehr nach Gefühl.
Ja.
Ist das schon die Antwort darauf, dass bestimmte Dinge, die für eine Nation oder für ein bestimmtes Land stehen, bei A, B und C komplett anders schmecken, weil würde ja Sinn machen, wenn mir das...
Das ist das Wunderschöne an Schauspielerei, das ist das Wunderschöne am Kochen und an Musik. Dasselbe Stück von einer anderen Person gespielt hat eine andere Wirkung. Joe Cocker hat, glaube ich, noch nie ein Lied geschrieben, aber wenn er ein Lied in die Hand genommen hat und hat das performt, dann hat er da seinen Mantel drüber gestülpt und das war einfach sensationell. Das sind Schauspieler, es gibt gute Schauspieler und schlechte Schauspieler. Der Text ist geschrieben, aber der Schauspieler muss den Text zum Leben erwecken. Und bei einigen bleibst du dran und bei einigen bleibst du nicht dran.
Der erste Goldfinger, sagt euch was.
Ja.
James Bond.
Ja.
Eigentlich sollte die Rolle Orson Welles spielen. Wenn diese Rolle Orson Welles gespielt hätte, wäre das ein ganz anderer Film geworden.
Ja.
Genauso Peter Ustinov war mal gedacht für die Rolle von Inspektor Clouseau. Hat sie abgelehnt. Peter Sellers hat sie bekommen. Wäre eine ganz andere Figur geworden.
Mhm. Und so ist Kulinarik auch. Es gibt ja kein richtig und falsch. Es gibt eine Interpretation und es gibt technische Grundlagen. Also man sollte atmen können, wenn man sprechen will. Glaube ich zumindest. Und man soll sich Texte merken können.
Mhm.
Wenn man die ablesen muss, bist du halt kein guter Schauspieler. Und beim Kochen ist es genauso. Es gibt eine Richtung. Wie gesagt, schon bei Chai Panier kann ich nicht mitreden, aber ich kann mitreden bei Kartoffelsalat. Und da gibt es eine nordische Variante, eine süddeutsche. Darunter gibt es, und es gibt verschiedene Varianten. Dann gibt es noch die familiären Unterschiede, regional. Und dann fängt an, jeder sein Ding zu nehmen. Der eine mehlige Kartoffeln, der andere vorwiegend festkochende, der andere nur festkochende, der andere frische Kartoffeln, der nächste vom Vortag. Mayo Senf, Mayo grober Senf, Mayo Gurkenwasser, Mayo süßes Gurken. Und das ist doch das Kochen. Und richtig falsch kann man dabei nichts machen. Man kann selber an sich lernen, so wie Joe, dass er Wolfgang.
Ja, war wirklich schön.
So wie
Wolfgang hat halt einfach keine Backpfeife dafür gegeben.
Ja. Wie Wolfgang das gemacht hat, er hat sich rangetastet. Er hat es überprüft, er hat geguckt, er hat geschaut, was vermisse ich, was kann ich machen, genau. Wie setze ich es ein. Und der erste Weg ist eine farbliche Orientierung. Dann hast du schon mal 30% vom Geschmack im Kopf. Wenn das so aussieht wie das, was du kennst, schmeckt es auch so wie das, was du kennst. Ohne dass du überhaupt irgendwas schmecken machst. Ja. So, das ist schon mal da. Und dann guckst du Konsistenzen, Cremigkeiten, Schärfegrade etc. Das ist genau richtig. Ich verstehe die Frage noch nicht mehr. Dafür habe ich sie aber sehr lange beantwortet.
Ich wollte gerade sagen, dafür hast du sie wirklich sehr lange und auch sehr gut beantwortet. Mhm. Was würdest du denn Tim kochen, wenn Tim sich bei dir zum Essen einladen würde?
Also, ich würde ihm einen Chai Panier
kochen. Nee, das haben wir jetzt.
Das durch.
Das ist durch.
Das durch. Okay. Das durch. Womit hast du denn die andere Bumsbacke gegrillt?
Auch mit Chai Panier.
Ach so?
Ja.
Was hat er gekocht?
Na, er sollte ja dasselbe nachkochen.
Ja, ich weiß.
Aber hat er nicht hingekriegt. Also es war so, es gab ja da eine Jury und die haben dann gesagt, also das ist weitaus leckerer als das, was er gemacht hat.
Ja gut, aber das ist auch, jetzt mal ehrlich, wenn der Zeitdruck nicht ist und die Vontorre eigentlich die ganze Zeit vollsabbelt, kann man doch gar nicht gegen Steffen verlieren, oder?
Oh. War das schon mit Vontorre?
Nee, das war mit, wie heißt der denn jetzt?
Ruth Moscher.
Ja, mit Ruth.
Ja, aber gut, was würdest du Tim denn kochen?
Da müsst ihr mir ja... Vielleicht einfach ein Schnitzel mit selbstgemachten Bratkartoffeln.
Ehrlich, beste Antwort. Ich hasse das, wenn Leute mich versuchen zu beeindrucken.
Na, wobei du ja sagst, Bratkartoffeln sind nicht so leicht.
Nein, aber das, aber trotzdem ist es bodenständig. Und das ist ja eine der schönsten Mahlzeiten, die mir je gekocht worden ist. Ist von Jan Vetter in der Tat gewesen. Eine bayerische Brotzeit. Mm. Und das Einzige war, er hat den Tisch halt schön dekoriert, er hat Brotzeit gemacht, wir hatten Weizenbier, obwohl ich gar kein Bier trinke. Und als ich in die Küche reinkam, hat er mich sofort wieder rausgeschmissen, weil die Background-Musik noch nicht ging. Und dann durfte ich nochmal wieder reinkommen. In dem Moment hat eine Blaskapelle mit sehr lauter Musik im Hintergrund sozusagen gespielt, von CD allerdings.
Ja.
Und wir haben eine zünftige Bierzeit, Brotzeit gehabt, irgendwie wie in so einem bayerischen Bierzelt. Und das war wunderschön. Und gekocht hat er gar nicht. Doch, der hat noch Wurst ins Wasser geschmissen.
Eine Bockwurst.
Nee.
Oder Wiener Wurst. Was? Eine Wurst ins Wasser. Eine Weißwurst natürlich. Oh. Ja, okay, ist ja gut. Ja, habe ich
die schöne
zuzeln muss.
Ja,
die
ja.
Musst du zuzeln. Hab ich, also gut. Und dann.
Was hältst du von, nur ganz kurz, was hältst du von solchen Sachen? Bist du der Meinung, man muss eine Wurst zuzeln?
Ja, also ich hab so eine Weißwurst auch schon mal anders gegessen, aber in Bayern, also wenn du in Rom bist, benenn mich wie ein Römer und wenn du in Bayern bist, dann wie ein Bayer.
Gut. Ja, aber auch in Bayern essen die Weißwurst nach 11 Uhr. Und nicht nur die Touristen an der Stelle, wohlgemerkt, nicht nur die Touristen.
Aber wie isst du sie denn?
Ich schneide.
Ich auch.
Ich schneide auf und ziehe die aus und drücke sie aus der Pelle raus. Also hier so.
Ja, ja,
ich weiß. Ganz elegant mache ich das inzwischen. Wie eine feine Dame der Gesellschaft.
Und wie benimmt sich ein Römer?
Nein, nichts mehr.
Er wollte sagen, dass er sich den lokalen Gewohnheiten an den lokalen regionalen Gewohnheiten.
Das habe ich schon verstanden, aber was ist denn, also machst du dann beim Sprechen so?
Man zuttelt die.
Nee, das ist klar, aber in Rom meine ich jetzt zum Beispiel.
Esse ich ja keine Weißwurst.
Nein, ist egal. Okay, gut. komm ich raus. Also gut.
Du bestellst ja kein Cappuccino nach 11 Uhr.
Ja, okay.
Machst du aber, ne?
Nee, ich trinke kein Cappuccino. Ich bin Espresso-Trinker. Also, wir müssen hier kurz einen Serviceauftrag leisten, mein lieber Tim.
Ja, ich muss nämlich gleich auch einmal kurz telefonieren.
Und zwar kannst du dem, vielleicht, wenn du möchtest, dem Wolfgang auch kurz erzählen. Du erinnerst dich, wir hatten Heiko Antoniewicz hier.
Oh
lieber,
ja.
Lieber Wolfgang, Heiko Antoniewicz ist der sogenannte Geschmackspapst Deutschlands.
Ja.
Der Hexer, der wirklich, es war auch eine tolle Folge.
Den Hexer können wir mal einladen.
Ist angefragt. Ja. Legendäre 20 Minuten. Tim hat davon erzählt, dass er sein ganzes Team in London sehr großzügig auf Wein eingeladen hat, aber keine Ahnung hatte, wie teuer dieser Wein war. Und auf einmal war er the most lovely people in the restaurant. Er wusste gar nicht warum, bis er die Rechnung bekam.
Ja.
Und während Tim... Und
ich habe noch mein Charisma gefeiert. So, weil ich war auf einmal so, hey, you're a great guy. Und ich bin ein cooler Typ, weil die nicht mal wussten, was wir machen. Sondern ich dachte, hey, ich habe echt Ausstrahlung.
Und während Tim also diese Geschichte hier bei uns erzählte, erfloss der Wein und alles andere und der Korn, war das Korn? Mhm. von Heiko Antoniewicz in Strömen und ein Gewinnspiel wurde ausgelöst.
Genau, so, komm, Tim, auf den Punkt.
Genau, dieses Gewinnspiel hat das Fiete Gastro Postfach tatsächlich gesprengt.
Geil.
Im hohen dreistelligen Bereich sind Nachrichten eingetrudelt, wo die Leute sicher für einen Geschmackskursus bei Heiko, und jetzt musst du zuhören, bewerben konnten, den du bezahlst.
Ja.
Für 11 Personen.
Ja.
Ohne Begleitung. An- und Abreise auf eigenen Nacken der Gewinner oder der Gewinnerin.
Ja.
So. Dieser Kursus wird stattfinden.
Ist das sicher?
Ja.
Haben wir das Video gesichert?
Das ist verifiziert.
Sprachgesichert.
Das ist
haben wir da eine Aufnahme drüber?
Das habe ich von Professor Dr. Joe Gerner habe ich das auch beglaubigen
verdammt,
lassen.
Verdammt, du hast einen Anwalt dabei.
Ja, in Form. Und er hat noch einen Notar gehabt. Also das Ding, da kommst du nicht mehr raus.
Nein, ich bin auch Notar.
Er ist auch Notar, siehst du?
Also Gerner ist Notar.
Natürlich.
Und jetzt wird also irgendwann wird dieses Ding in Herne stattfinden. So.
Wieso denn
in
Herne?
Heiko möchte das gerne, weil er dort alles hat, um diesen Kursus stattfinden.
Ja, aber keiner will nach Herne.
Ja, gut, ist für dein Portemonnaie vielleicht ganz gut.
Portemonnaie. Mein Portemonnaie.
So, wir haben jetzt insgesamt aus diesen unglaublich vielen Menschen 11 Leute rausgesucht.
Darf ich noch wissen, was die Bewerbungskriterien waren?
Ja, sie sollten in einem Satz schreiben, was Geschmack für sie bedeutet.
Okay, cool.
Und die Leute sind große Tim Melzer-Fans, denn sie haben es so gemacht.
Beurteilt.
Sie haben es so gemacht wie du. Ja. Sie haben nicht in einem Satz, sondern in 40 Sätzen geantwortet.
Und das habt ihr beurteilt.
Naja, wir haben
nicht der einzige euch, der über Geschmack verfügt, nämlich mich.
Naja, soll ich jetzt wirklich sagen, dass wir dir 700 Mails weitergeleitet haben, aber du leider auf keine einzige geantwortet hast? Ich glaube nicht.
Okay, fang an. Komm auf den Punkt.
Guck mal, das sind unsere Gewinnerinnen und Gewinner. Ja. Und du kannst sie namentlich vorlesen. Du kannst auch, wenn du willst, die Sätze vorlesen, die gewonnen haben. Hier geht's weiter. Das sind jedenfalls die Leute, die sich jetzt darauf freuen können, diesen Geschmackskursus bei Heiko Antoniewicz mitmachen zu dürfen. Alles andere wird via E-Mail dann noch geregelt. Und ich verspreche, anders als beim Menü deines Lebens, Gates, hier werden wir wirklich Wort halten.
Ich habe jetzt nicht zugehört. Was ist das so?
Nee, das habe ich zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt.
Und was soll ich jetzt machen?
Und du könntest die gelb angestrichenen Namen vorlesen, der Reihe nach.
Ja.
Und sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid dabei. Und wenn du möchtest, kannst du auch den Satz, beziehungsweise sozusagen...
Ja, ist mir zu lang.
Ja, dann einfach die Namen. Aber die Namen wären okay. Dürfen wir auch. Auch das ist justiziabel.
Ja, warte. Justiziabel. Ich lese mal kurz durch und dann...
Und die vielen Namen, die da drunter stehen.
Also zwei schmeiße ich schon direkt raus.
Nein, das geht nicht mehr. Das geht nicht, Tim. Das geht wirklich nicht. So geht das nicht. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Das sind jetzt unsere Gewinner.
Okay.
Punkt.
Dann sage ich aber so, dann hat trotzdem der Jens Schäfer bei mir einen schweren Start.
Ja, aber wir haben ja nicht nach inhaltlichen Kriterien, sondern bei so vielen Leuten mussten wir den Zufall entscheiden lassen. Und wir haben, also die Redaktion hat hier für mehrere tausend Euro ein zertifiziertes und geprüftes Lotto-Auswahlsystem gekauft, was über 34 Stunden lang alle Gewinner durcheinander gewühlt hat, durch Algorithmen, das willst du gar nicht wissen. Ja. Und das ist jetzt da rausgekommen. Hätten wir die 50.000 Euro Version genommen, dann hätte der Algorithmus auch noch darauf geachtet, dass es sinnvoll ist.
Auch das kannst du alles schneiden. Trotzdem hat Jens Schäfer bei mir einen schweren Stand, denn ich das Wort Schmackofatz macht mich wahnsinnig.
Ja, das ist gar nicht total, wirf den raus. Da bin ich voll bei dir, wirklich. Das geht gar nicht, Schmackofatz geht
so,
gar nicht.
Schmackofatz ist halt so Frank Rosin.
Nee, das geht,
das ist so. Stimmt, das ist, und das ist so. Und
jetzt kommen wieder ganz viele Leute, die fragen, wann Frank Rosin
kommt. Frank Rosin ist ein ganz toller Typ, aber sprachlich gesehen, medial, was Kochtechnik angeht, Gaumensex und so ein Kram, da möchte ich ihm den Mund mit Seife auswaschen. Und
Schmackofatz ist schwierig.
Lecker Schmackofatz, das ist so wie Supertittenaffengeil. Das ist so ein Sprachduktus. Ja. Ich finde, den sollte man heutzutage
anders nicht machen. Gefragt, hat er dann einen Geschmackskurs nicht dringend nötig?
Aber pass auf, Jens Schäfer, deshalb kriegt er ihn ja auch von uns. Jens Schäfer ist herzlich eingeladen. Ich würde jetzt gerne weiterreichen, weil wenn wir schon mal die Gelegenheit haben.
So gerne.
Wir haben unseren Synchronsprecher.
Aua!
So.
Steve Buscemi.
So,
wie auch immer.
Also ich freue mich sehr, entweder unter Joe Gerner, Steve Buscemi oder wie auch ähnlich. Bitte verkünde doch die Namen, wenn du uns die Freude machen dürftest. Würdest.
Alle gelb angestrichenen, bitte.
Also so viele?
11 Stück.
Und die muss ich alle bezahlen.
Ja, wir haben Fixpreis ausgehandelt. Heiko war da sehr
entgegenkommen. OMR steigt auch mit ein, ne?
Hä?
Ich will nicht dreimal OMR,
OMR, OMR. Nee, das ist nicht mehr OMR. Wir sind doch jetzt RTL Plus.
Nein, ich bin
Audio
OMR.
Now.
Ich sitze hier und bei den
Podcasts. Im Herzen sind wir das, ja.
Wir sind OMR.
Okay, gut. Wir sind OMR. Ja.
Wir sind wie so ein Eishockeyverein, der immer noch in seinem Heimstadion spielt, allerdings jetzt in einer anderen Stadt.
Die Frau von Joe Gerner ist riesen Eishockeyfan von Blau-Weiß.
Guck an.
Ja, guck, das ist Monokel.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt dein Ernst?
Ja. Das ist meine
da war er, glaube ich, noch nicht da, als du dich darüber lustig gemacht hast. Hä? Da war er nicht da.
War er nicht da? Okay, gut. Nee,
das hat er nicht mitgekriegt.
Lies mal vor.
Also, die Gewinner sind Katharina Pizzinini, Nina Meyer, Theresa Bauer, Oliver Singh, Stan Gierka, Philipp Eisenmann, Jens Schäfer, Tobias Schneider, Emmy Tanner, Michael Werner und Samuel Konrad.
Hervorragend.
So 11 Teilnehmer und wir treffen uns zu einem Geschmackskurs. In diesem Jahr noch nicht mehr, ne?
Also, ob du dabei bist, das wird eher...
Ich bin gar nicht dabei.
Naja, wenn es deinen Terminkalender zulässt.
Ja.
Ne?
Aber generell ist es erstmal ein Geschmackskurs bei Heiko und alles.
Bei Heiko. Und ich soll ganz liebe Grüße von Heiko ausrichten.
Ja.
Das wird keine Saufveranstaltung, weil sonst macht das alles keinen Sinn.
Ich weiß.
Es wird vormittags angefangen, diesen Geschmackskurs zu machen.
Ja.
Er bittet darum, jeden Teilnehmer oder jede Teilnehmerin, die nicht gewillt ist, auch wirklich Bereitschaft zu haben, etwas zu lernen, zuzuhören, zu Hause zu bleiben.
Oh, sehr schön.
Das macht so sonst nämlich keinen Sinn.
Ja, ziehen wir jetzt aber hier ein bisschen das Drucklevel an.
Naja, also... Ja. Und unterm Strich ist das schon eine richtig geile Sache, die wir hier verlosen.
Nein, ist super. Heiko Antoniewicz, die Gelegenheit bei ihm zu lernen, ist wirklich eine einzigartige. Und wie gesagt, es ist kein klassischer TV-Kochkurs, wo man eine Schürze bekommt, ein signiertes Kochbuch und ein Prosecco vorne weg. Und dann darf hin und wieder mal der Unambitionierte ein bisschen Kräuter hacken, sondern geht es wirklich ums Lernen. Also deshalb diese Aufforderung von Heiko wirklich zu folgen, wenn ihr das nicht wirklich lernen wollt, dann gibt dieses wunderbare Geschenk an jemanden weiter oder wieder zurück, in Anführungszeichen, weil es macht schon Sinn. Und das ist ein ganz besonderer Moment.
Ja, sie müssten es leider zurückgeben und nicht weitergeben, weil wir haben hier wirklich viel in der Warteschleife. Ja. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch sagen, wir haben auch 20 Gewinner bzw. Gewinnerinnen für Fine Dining Barbecue. Das ist das Buch von Luki Maurer und Heiko Antoniewicz.
Oh, wie schön. Die kannst du jetzt verlesen. Ich bin kurz jemand, ich habe jemanden
das,
in der Warteschleife.
Das kannst du sehr gerne machen, aber die werde ich gar nicht verlesen, weil das würde viel zu lange dauern. Wobei ich kann jetzt schnell machen, Wolfgang, wenn das für dich okay ist.
Ja, klar.
Dann sagen wir herzlichen Glückwunsch Julian Brandt, Tobias Grundke, Sophia Beckmann, Stefan Reiser, Oliver Henschel, Nadine Udersbach, Jürgen Ab, Lilly Fitschner, Michael Mekel, Maurice Reinhardt, Andres Hoppmann, Matthias Metz, Julian Born, Shirley Antesch, Angelo Di Benedetto, das ist der schönste Name, wie ich finde, Leonie Finet, Matthias Göke, Mats Weisch, Michael Berz und Christoph Nebel. Ganz herzlichen Glückwunsch, auch im Namen meiner Eltern. Ihr habt also Fine Dining Barbecue gewonnen von Luki Maurer und Heiko Antoniewicz. Und wer den Podcast mit Heiko nicht gehört haben sollte, dem lege ich wirklich wärmstens an Herz, es nach dieser wunderbaren Folge mit Wolfgang zu tun, weil dieser Podcast war wirklich ein sehr, sehr legendärer. Lieber Holger, sag ich schon. Lieber Wolfgang, wie ist der Aperol Spritz? Du hast ja im Vorfeld gesagt, du bist Aperol Spritz-Fan. Kommt der irgendwie so, oder würdest du sagen, ja, geht's?
Ja, der ist okay.
Wie machst du den?
Ja,
presst du ihn die Orange mit der Hand aus? Habe ich jetzt auf Sardinien gelernt, so macht man es eigentlich.
Nee. Also ich mache auch die Orange einfach nur so rein. Also,
weil Joe Gerner trinkt ja eigentlich Cognac.
Der trinkt Cognac.
Und wir haben den Cognac hier.
Ja, aber das ist eigentlich nicht so mein Getränk. Also das ist vielleicht Gerners Getränk, aber meins nicht so sehr.
Das heißt, privat bist du komplett weg von Joe Gerner?
Ja.
Da gibt es keine einzige Facette.
Die einzige wäre vielleicht noch, dass wir beide recht kinderlieb sind, aber das ist wirklich das Einzige. Ich wünschte mir manchmal, dass ich ein bisschen mehr den Geschäftssinn von Joe Gerner hätte, aber ansonsten verbindet uns leider gar nichts.
Weil ehrlicherweise muss man ja sagen, Joe Gerner ist ja schon irgendwie netter geworden, oder?
Ja, seit er seine neue Frau hat, die Yvonne Bode, da ist er schon sehr, sehr viel milder geworden. Und ich hoffe, dass sich das auch bald wieder ändert.
Also intrigenmäßig, ne? Also Bockmist baut er immer noch, also Entführung.
Gut, aber das war natürlich auch eine emotionale Geschichte, wobei das auch eine interessante Form war und auch eine interessante Situation war, weil Gerner sich ja, er hätte ja eigentlich wegen Körperverletzung und wegen Freiheitsberaubung, aber aufgrund der Tatsache, wie das alles gelaufen ist, wurde er ja auf Bewährung eigentlich, hätte es eine Bewährung gegeben. Aber dann hat er gerne den letzten Satz sagen dürfen vor Gericht und da hat er eigentlich genau das gesagt, was viele Zuschauer auch denken. Er hat gesagt, wenn die Justiz und die Polizei in der Lage gewesen wäre, diesen Mann vor Gericht zu bringen und diesen Mann dingfest zu machen, dann wäre er nicht gezwungen gewesen, das zu tun, was er getan hat. Und das hat natürlich die Richterin als Aufforderung zur Selbstjustiz gesehen. Ja. Damit war dann die Bewährung perdu und er musste in den Knast, wo er dann ja seinen Widersacher Linus Trami getroffen hat, was dann das Special ausgelöst hat.
Solange Tim noch unterwegs ist, kann ich es riskieren. Warst du zufrieden mit dem Special? Also es gab 30 Jahre GZSZ und du bekamst sozusagen ein 90-minütiges Spezial, wo deine schicksalhafte Geschichte sozusagen Dreh- und Angelpunkt war. Warst du happy damit?
Also ich fand es toll, dass ich überhaupt der Mittelpunkt dieses Specials war und unsere langjährige Produzentin hat das geschrieben für uns. Die
Frau Koller, ne?
Genau. Petra Koller hat das geschrieben und da war ich natürlich total stolz, dass ich jetzt da im Mittelpunkt stehen konnte. Und das war auch ziemlich anstrengend, weil wir haben sowohl die normalen Folgen gedreht, die ja eigentlich sein müssen, also 5 Folgen pro Woche, die davor waren und auch die danach waren. Und dann noch das Special dazu. Also das war ziemliche Knochenarbeit, weil normalerweise, wir haben das in 14 Tagen runtergerotzt sozusagen, dieses Special. Und normalerweise braucht man für so einen 90-Minüter mindestens 24 Tage. Aber wir haben es geschafft und ich muss sagen, unser Team, also Hut ab, die waren richtig klasse und richtig toll. Aber es war...
Ich frage mich gerade, heißt der Kolleplatz deswegen Kolleplatz, weil eure Produzentin...
Genau. Deswegen.
Ah, das ist interessant.
Ja.
Okay.
So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe gerade jemand erzählt, dass der Joe Gerner heute bei mir ist. Der wird es sich nehmen lassen, nachher mal kurz Hallo zu
sagen. Ein Fan?
Ein bisschen. Aber es gibt ja noch sehr viel anderes, was du gemacht hast.
Und, mich würde nämlich aber eine Sache interessieren, Tim.
Ja.
Und zwar, wir haben ja gehört, dass du Freimaurer bist und dass es da auf Höflichkeit, Etikette und Respekt ankommt.
Warum hat man bei Freimaurern, wenn man das hört, erstmal eine Negativassoziation? Ich. Bei mir ist das so, klingt wie so eine schlagende Verbindung, die Kinderblut trinken.
Das wird wahrscheinlich noch aus der Zeit... der 30er Jahre herrühren.
Also es gab eine, oder habe ich ein gänzlich falsches Bild oder hat sich das entwickelt?
Nee, es ist ein falsches Bild, weil damals waren Ludendorff, General von Ludendorff, hat ein Buch geschrieben über die Weltverschwörung der Juden und der Freimaurer. Mhm. Die Freimaurer haben sich immer, das war eine Geheimorganisation. Ist ja immer noch im weitesten Sinne, wobei du kannst...
Gelingt dir gerade nicht so gut, wir machen gerade einen öffentlichen Podcast. Oder?
aber du kannst die Rituale, die wir da machen, die kann man inzwischen im Internet nachlesen. Also es ist jetzt nicht mehr so geheim, wenn man so will. Aber die Freimaurer waren insofern immer geheim, weil sie verboten waren. Also sie waren... Die katholische Kirche, später auch die evangelische Kirche und natürlich dann die Nationalsozialisten und auch in der DDR war oder in der Sowjetunion waren die Freimaurer verboten, weil sie eigenständig denken, weil sie versuchen, weg von irgendwelchen Doktrinen auf der Basis der Menschlichkeit miteinander zu reden. Es geht wirklich darum, dass der Mensch zum Menschen wird. Dass der Mensch sagt, ich baue an meinem eigenen Stein. Also ich habe Probleme vielleicht und die versuche ich in der Gemeinschaft zu lösen. Es ist im Prinzip so eine Selbsthilfegruppe für Männer, die aus dem 17. Jahrhundert gekommen ist. Und damals war es eben so, dass man eben nicht unbedingt die Religion im Vordergrund hatte, sondern man wollte wissen, wir sind Menschen auf dieser Ebene, auf dieser Welt. Wir müssen gucken, wie kommen wir miteinander klar? Was ist wichtig? Tolerant, Gemeinschaft, Brüderlichkeit und so weiter.
Und das sind Geheimbund. Also ich muss jetzt einfach plappern. Also das kann sehr oberflächlich sein. Danach mich ein Ticken einlesen müssen, einfach zu dem Thema. Geheimbund, weil ihr im Verborgenen arbeiten musstet. Weil ihr von den allgemeinen staatlichen Obrigkeiten nicht gern gesehen wart. Oder geheim, weil ihr weil ihr Dreck am Stecken hattet mm-mm. und kleine illegale Machenschaften hattet.
Nee, überhaupt nicht. Also das war wirklich, weil die anderen, weil man eben die Freimaurer verfolgte, weil sie eben nicht sich öffentlich dazu, also es war wie, es ist ja keine Sekte oder so. Also es gibt keine Religion in dem Sinne.
Aber warum gibt es Rituale zur Aufnahme? Warum gibt es da überhaupt einen Verbund? Erklärt einem das nicht die normale Menschlichkeit, menschlich zu sein?
Nee, eben nicht. Also du hast.
Ich bin kein Freimaurer, aber ich versuche trotzdem ganz gut zu sein.
Ja, aber du hast natürlich, du bist durch die Schule gegangen, die auch die christliche Lehre lehrt, dass man sagt, also was ja Jesus nachgesagt wird, dass er sagt, liebe deinen Nächsten und so weiter. Also das sind ja.
Ist das falsch?
Nee, und durchaus nicht. Okay. Nein, das ist vollkommen richtig. Also durchaus wäre Jesus ein sehr guter Freimaurer geworden, oder? Mhm. Aber die Sache ist einfach die, es wird immer, oftmals wird der Religion oder wird so eine Philosophie geknüpft an irgendeine Doktrin. Ob das in der christlichen Geschichte so ist oder...
Das finde ich grundsätzlich, also bei allen Gruppierungen, bei allen Vereinen, bei allen Verbänden, es gibt natürlich immer eine Art Satzung. So nach denen es gilt, ein Verhaltenskodex, Satzung, Regelwerk oder wie auch immer, werdet ihr ja auch haben auf eine Art und Weise.
Ja, natürlich, ja.
So, und das ist halt so immer so ein Bereich, wo ich eher auf Distanz gehe. Also ich glaube immer an die Verbindung von Menschen miteinander und auch gemeinsam Philosophien oder Vorstellungen des Lebens. Aber ich bin totaler Gegner immer von Versammlung, also von Satzungen. Ich bin totaler Gegner von Ritualen. Ich bin totaler Gegner, also von solchen Ritualen. Ne?
Also die Rituale in dem Fall kann ich erklären. Mhm. Es ist so, wenn du jetzt in einer Freimaurerloge in Berlin bist oder in Hamburg oder in Frankfurt, ist vollkommen egal.
Ist was?
Naja, das ist die Vereinigung.
Das Clubhaus.
Sozusagen. Okay. Also es gibt ein Clubhaus und da sind verschiedene Logen. Jede Loge hat einen eigenen Namen. Das sind dann eben eine Verbindung von mehreren Männern, die dann eben in dieser einen Loge drin sind. Und diese Rituale sind wahrscheinlich immer gleich. Also du kannst auch nach Kuba fahren oder nach Russland oder nach Tibet. Wenn du da in eine Loge gehst, auch wenn du die Sprache nicht verstehst, wirst du dieselben Rituale haben. Und der Witz ist der, es geht darum, dass du ein Bewusstsein bekommst, dass du immer wieder das Gleiche hörst. Du weißt, was der jetzt erzählt.
Mantra.
Sozusagen. Im Prinzip ein Mantra, dass du immer wieder sagst, ah, okay, darum geht's. Also, es ist auch so.
Guter Film, Mantra.
Da brauchst du nicht drauf eingehen.
Ja, das
war die Höchststrafe von beiden.
Brauchen wir nicht drauf eingehen.
Einfach ignorieren.
Das ist wie so ein Typ in der S-Bahn, der dich voll labert. Ignorieren, einfach gucken nach vorne und reagieren gar nicht drauf. Ja. Dann beißt er dich fest.
Das ist wie die Frau am Grill gestern bei dir. Ja.
Ich bin bei dir.
Gut. Also es geht einfach darum, dass man auch, wenn ich zum Beispiel mir einen Baum vorstelle, dann habe ich eine ganz andere Vorstellung vom Baum als du. Mhm. Aber die Freimaurer arbeiten mit Symbolen. Wo jeder Freimaurer, wenn dieses Symbol genannt wird, genau das Gleiche vor Augen hat. Und darum geht es, weil es immer wieder das Gleiche ist. Also es geht um Toleranz, es geht um Menschlichkeit, man soll sich selbst hinterfragen, man fängt eben an seinen rauen Stein zu arbeiten zuerst. Also man fängt ja an als Lehrling, dann wird man Geselle und dann Meister.
Ja, wie bei den Hells Angels, auf eine Art und Weise.
Und da fragst du dich auch immer wieder und diese Gemeinschaft, die versucht dich immer wieder daran zu erinnern. Deswegen gehst du dahin, um mit denen zu reden, weil es werden immer wieder freimaurerische Themen, auch wenn du es nicht mehr hören kannst, es werden immer wieder dieselben Themen angesprochen. Also was ich sehr spannend mal fand, in so einer Freimaurersitzung, da war ein älterer Bruder, der dann sagte, weißt du...
Also ihr seid Brüder.
Ja, man nennt sich untereinander, wir sind alle Brüder.
Gibt es gar keine Frauen, immer noch nicht?
Es gibt Frauenlogen, durchaus, aber...
Aber die sind im anderen Gebäude.
Richtig.
Ernsthaft?
Die
kochen. Aber das ist doch antiquiert.
Echt? Das ist sicherlich antiquiert, aber es hat auch einen Sinn. Weil wenn jetzt hier Frauen im Raum wären, würden wir uns auch zum Beispiel anders benehmen.
Ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
Naja.
Ich nicht mehr.
Das wäre wär ja blöd. Also wie sagt Tim, sagt immer, ist ihm egal, ob das Arschloch männlich oder weiblich ist, ja, ne? Also ja, das Arschloch als Person.
Also auf alle Fälle kommt es daher, dass man sagt, man benimmt sich doch schon ein bisschen anders, wenn eine Frau dabei ist. Also gerade bei Freimaurern, die dann eben sehr respektvoll sind. Also sie sind auch respektvoll untereinander, aber es ist trotzdem eine andere Situation. Deswegen hat man das. Es mag sein, also ich habe gehört, in Frankreich gab es mal gemischte Freimaurerlogen. Das ist dann eher in einem Swingerclub ausgeartet. Aber deswegen gibt es unterschiedlich, also es gibt Frauenlogen und es gibt Männerlogen.
Mhm. Und wie komme ich da jetzt rein?
Indem du einen Logenmenschen, einen Freimaurer triffst und der nimmt dich dann mit. Und
wie sieht denn so eine Bewerbung aus?
Du machst keine Bewerbung.
Also du könntest
Tim mitnehmen. Du nimmst mich jetzt mit.
Ich könnte dich mitnehmen, so, genau.
Gehen wir in irgendeinen U-Bahn-Schacht in Berlin oder ist es ein Haus obenerdig mit Fenstern und allem drum?
Ja, also, wir gehen.
Ich stelle mir jetzt gerade so eine Grotte vor mit Fackelbeleuchtung und Kapuzen.
Nichts dergleichen.
Okay.
Nichts dergleichen.
Aber Amulett. Das Amulett von dir ist doch Freimaurerzeichen, oder?
Ja, ja, das ist ein Freimaurerzeichen. Mhm. Okay. Aber das habe ich gekauft, bevor ich überhaupt im weitesten überhaupt daran gedacht habe, überhaupt Freimaurer zu werden. Das ist ja,
aber jemand sagte das dir, dass das eine Rolle spielen wird in deinem Leben, ne? War das so?
Das war, genau. Also, wo ich das gekauft habe, das habe ich immer in London gekauft. Ich war mit meiner damaligen Freundin in London und wir sind da nachts noch durch Soho gegangen und da war so ein Laden, da stand dran Magic und da sind wir da rein und da war ein älterer Herr hinter einem gläsernen Tresen und das war mehr so ein esoterischer Laden und da hatte er lauter verschiedene Schmuckstücke und Amulette. Und da wollte ich ein Amulett für meine Freundin und mich haben. Sagte, oh, das ist geil, das nehmen wir für uns beide. Und da sagte er, es tut mir leid, aber das ist nur ein weibliches, also für eine Frau dieses Amulett. Und wir haben hier nur Unikate. Mhm. Sie können keine zwei hier haben. Mhm. Aber sie haben irgendwas mit Bühne, mit Musik zu tun. Und ich dachte, ups.
Dann hast du deinen Monokel auf?
Nee.
Okay.
Dann hat er mir gesagt, dass ich, hat er mir mein Sternzeichen auf den Kopf zugesagt und dann noch gesagt, sie machen sich im Moment Sorgen um einen Menschen, der ihnen sehr nahe steht. Und das stimmte, weil meine Mutter zu der Zeit gerade sehr krank war und im Krankenhaus lag. Und dann sagte er, ich gebe Ihnen das hier mal. Und Sie können sich entscheiden, welche der beiden Seiten Sie tragen. Mhm. Das ist ein Schutzsymbol, das Siegel Salomons und irgendwann, vielleicht in vielen, vielen Jahren, jetzt noch nicht, wird das eine Bedeutung für sie bekommen. Aber irgendwann. Und ich habe das getragen so als Glücksbringer, als Glücksamulett. Mhm. Bis mich dann eben vor, schon eine Weile her, aber nicht so lange her, jemand ansprach auf einer Party. Also dann hatte ich auch so ein offenes Hemd und dann sah der das und sagte, sind Sie Freimaurer? Ich sage, nee. Freimaurer? Nee. Wieso? Naja, hier wegen Ihrem Amulett. Das sind alles freimaurerische Symbole. Und dieser Mensch, der hat dann gesagt, wenn Sie das interessiert, also ich hatte keine Ahnung von Freimaurerei, dachte, naja, das ist irgendwie so eine Geheimorganisation, irgendwie sowas. Und dann hat er mich mitgenommen in eine Loge, also das sind, bei uns in Berlin gibt es mehrere Logenhäuser, drei insgesamt, und da sind verschiedene Logen drin. Also da sind, ich weiß nicht genau wie viele, aber mehrere Logen drin. Und in dem einen, in der Heerstraße, hat er mich mitgenommen, das ist ein großes Haus. Und dann hat er mir auch gezeigt den Saal, wo man sich trifft und so weiter. Der ist genau eingeteilt. Also da gibt's, da sitzt dann der Meister vom Stuhl, sitzt vorne, dann gibt's die dann gibt's noch vorne und an der Seite Stühle, wo man sitzen kann und so weiter. Also das gibt ein ganz genaues eine Einteilung von diesen Räumen.
Also du fährst dies schon, dass ich so ein bisschen irritiert dir zuhöre, ne? Also jemand, der jetzt in den 70ern geboren ist und, ich sag mal, seine Jugend mit MTV verbracht hat und so ein bisschen ist so der Welt gegenüber offen ist, dass wenn so eine Ebene kommt, wo es so Rituale oder eben auch Strukturen gibt, die schon ein wenig eigenartig sind, wo, wenn man da nicht
hinein verpflichtet wird, warum sollte man da freiwillig hineingehen, dass es für mich irritierend ist gerade. Hm. Also mit welcher Begeisterung du darüber erzählst, schon ein bisschen dieses Mystische, auch ein bisschen 17. Jahrhundert und auch so ein bisschen so dieses verschiedene Logen, das sind Rituale, das sind so Begrifflichkeiten, da muss ich ehrlich eher gerade an Tom Hanks denken. So, also der da irgendwie, keine Ahnung, so eine Uhr da irgendwie rettet, die irgendwie, keine Ahnung, den Heiligen Gral darstellt. Weißt du, was ich meine? Das ist schon so ein bisschen... nicht esoterisch, aber schon so ein bisschen gacker klingt.
Das hat so...
Das verstehst du.
Ja, natürlich. Das meine
ich jetzt nicht böse. Ja, ich versuche immer solchen Gesprächen mit Respekt zu begegnen, aber muss auch immer deutlich sagen, das klingt seltsam.
Ja.
Okay. Aber jetzt, wir sind ja da gewesen, du nimmst dann Tim jetzt mal mit in so eine Loge. Und was?
Genau. Ich könnte dich nur an einem Besucherabend mitnehmen. Ja. Also es gibt dann viermal in der Woche trifft man sich. Davon sind zwei so die normalen Abende, also die Ritualabende. Ansonsten ist dann Besucherabend und da können dann eben Leute von außen dazukommen.
Ja.
Und dann gibt es einen Vortrag und dann redet man miteinander, spricht miteinander.
Gibt's eine
und
Uniform? So weiter.
Jein.
Also, doch, die Kapuzen.
So eine Robe? Nee, keine Kapuzen.
Okay. So eine Robe wie ein Richter?
Auch nicht. Nein. Es gibt einen dunklen Anzug, den man anhat, normalerweise. Also das kann auch von Loge zu Loge unterschiedlich sein, aber meistens trägt man weiße Handschuhe.
Mhm. Oh.
Man trägt eine Art Orden, den man um den Hals trägt. Das entspricht der Loge, in der du bist. Mhm. Dann trägst du einen Schurz, den du umbindest. Und manchmal einen Zylinder.
Wow, schon ganz schön.
Also in manchen Logen nicht, in anderen wiederum, da trägst du so. Auch einen...
Und dann setzt man sich hin und dann gibt es Wein, Weib und Gesang.
Nee.
Nein.
Nee. Nee,
das war ja
weder noch.
Das war in Frankreich.
Aber Wein?
Na, danach. Also während man bei so einem Abend ist, nicht.
Und dann, dann steht da, also im Endeffekt ist es eine Messe.
Nee, ist auch das nicht. Auch nicht. Nee. Also es läuft immer wieder... gleich ab. Also
ja, wie eine Messe.
Ja, so gesehen ja.
Ja.
Ja, also ja, so gesehen ja.
Der Vorsteher begrüßt.
Genau.
Und dann, ja,
das ist eine Messe. Der Pastor, Priester, ja, dann gibt es so die Verbalklammern, immer dieselbe, so hinten und wie vorne.
Irgendwann kommt die Hostie.
So, also
und dann schau.
So, und es ist eine Messe.
Naja, und dann hält jemand einen Vortrag.
Worüber?
Na, über Freimaurerei, über die verschiedensten Themen, die zur Freimaurerei passen.
Zum Beispiel? Also ich bin wirklich interessiert. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass ich bohre, sondern ich bin wirklich interessiert, das zu verstehen.
Also,
aber ich habe bei mir gerade noch nicht den Hook gefunden.
Ja, geht mir nicht.
Also da geht es meinetwegen darum, wie jetzt die Freimaurerei in der heutigen Zeit Einfluss nehmen könnte, sondern wie man sich als Freimaurer in der heutigen Zeit verhalten könnte im Zusammenhang mit anderen Menschen.
Mhm. Um was?
Um zu zeigen, dass man in der Gesellschaft ein Teil der Gesellschaft ist und versucht, die freimaurerischen Werte weiterzugeben.
Und ist das wie also auf der Straße, ihr erkennt euch oder du drehst das Amulett ja recht offen, du sprichst auch offen drüber, was mich jetzt so ein Ticken irritiert, weil es ein bisschen skurril klingt, aber das...
Aber ich habe im Internet gelesen, ganz kurz...
Habe ich über Langhans auch gedacht, ne? Also...
Kleiner Langhals. Ja, aber es stand auch im Internet zu lesen, dass Wolfgang offen über dieses Thema spricht. Ne? Sonst hätte ich sie auch gar nicht angesprochen.
Nein, das ist ja so ein bisschen, also das meine ich ja.
Nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, dass wir...
Es soll überhaupt nicht investigativ im Sinne einer Angabe, es interessiert mich wirklich. Ich sag mal, es gibt ja ein anderes Beispiel, das eher negativ auch wirklich inzwischen zu sehen ist. Es ist sowas wie Tom Cruise oder ähnliche Leute.
Scientology.
Wo jetzt unumstritten
kann man es, so sagen,
brachiale, mafiöse Machenschaften gibt, um an das Geld zu kommen oder auch eben an die Psyche der Menschen sich
Kosten die Freimaurer was?
Ja, die kosten was, aber nicht viel. Also es ist so, du zahlst da so einen Jahresbeitrag, der ist aber wirklich überschaubar. Also es ist nicht so schlimm.
Und muss ich irgendwas machen, um dazuzugehören?
Nee. Also es ist so, wenn du jetzt Freimaurer werden oder wenn dich das interessiert.
Jetzt sind wir uns einig, irgendwie so, und dann sagen wir, komm,
gut,
ich wäre gerne einer von euch.
So, ja, also ich würde dich jetzt mitnehmen auf unsere Besucherabende.
Ja.
Dann würdest du dir das ansehen und das würdest du vielleicht, weiß ich, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, vollkommen egal. Und irgendwann sagst du, ich möchte Freimaurer werden. Es wird dich keiner fragen. Es wird keiner sagen, willst du Freimaurer werden? Und dann würdest du eine Aufnahmeprüfung, also dann hättest du denjenigen, den Proponenten, nennt man den, das wäre derjenige, der dich eingeführt hat, der wäre dann dein Fürsprecher. Der würde dich dann sozusagen instruieren und dann bekommst du, dann würde die Aufnahme passieren.
Gibt es sowas wie ein Manifest, eine Bibel, die man da auswendig lernen muss, um dann geprüft zu werden oder nicht? Okay.
Nee. Aber du musst schon was lesen, also du lernst schon ein bisschen was. Was so die Grundsätze der Freimaurer sind, damit du weißt, wo es, in welche Richtung es geht. Und dann gibt's ein Aufnahmeritual. Und dann bist du Lehrling. Und das bist du dann ein Jahr. Und du kannst dann irgendwann mal sagen, du möchtest Geselle werden und so weiter. Und bis du dann Meister bist.
Ist das in der heutigen Zeit noch zeitgemäß?
Also
warum hält man, also ich finde teilweise, finde ich ja bestimmte Mechanismen gut, das, was ich jetzt so höre noch mit unterschiedlichen Tischen, ranarbeiten, unabhängig dessen, wo ich mich geistig oder intellektuell oder auch in meinem Leben befinde, finde ich noch ein bisschen rückständig und auch die Trennung von Mann und Frau finde ich rückständig, was das angeht irgendwie, weil nur weil Mann und Frau im Raum sind, heißt das nicht, dass es gleich ins Rudelbumsen ausarten muss.
Darum geht es nicht.
Aber das meintest du ja mit Frankreich so, dass da
es geht nicht darum, dass die den Rudelbumsen, sondern die Freimaurer wollen eigentlich den Mann so haben, wie er ist, also wie er sich gibt. Und es ist immer so, wenn eine Frau dabei ist, dann versucht man doch irgendwie was anderes zu sein.
Okay.
Also es ist nicht ganz so, dass man... Ja,
mag sein.
Ja, also wenn du mit Kumpeln unterwegs bist, dann wirst du ja nicht so sein, wenn...
Also ich sag mal so, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, ohne Frauen, sind wir selten geistreicher.
Genau.
Manchmal purer in bestimmten Momenten, aber nicht immer unbedingt intelligenter. Also das kann ich auch deutlich sagen.
Aber ich meine, das wird sicherlich auch damit zu tun haben, dass diese ganze Geschichte auch schon aus dem 17. Jahrhundert, also dass das auch schon eine Tradition hat. Wobei man, es gibt auch Bewegungen inzwischen, auch in der Freimaurerei, dass man sagt, wir müssen da ein bisschen aufbrechen und wir müssen aktiver werden. Also es gibt auch sehr moderne Freimaurerlogen. Da war ich auch schon mal in einer, wo auch auf das Kostüm verzichtet wird. Oder wenn du nach Amerika gehst, da gehen die so, wie wir jetzt sind, dahin und machen ihr Ding.
Also, aber was ist es? Eine Kirche? Eine Sekte? Ein Kibbutz?
Verein? Auch nicht.
Verein?
Ja, ein Verein kann man sagen, in erster Linie. Ja, es ist eigentlich ein Verein, der versucht, Werte zu vermitteln. Sich immer wieder zu hinterfragen, sich als Mensch zu hinterfragen. Mhm. Zum Beispiel Freimaurer.
Das klingt wirklich nach einer Selbsthilfegruppe so ein bisschen.
Ja, genau. Es ist eigentlich eine männliche Selbsthilfegruppe. Ja. Und es ist auch so, Freimaurer zum Beispiel, die spenden auch sehr viel Geld jetzt an irgendwelche Organisationen. Und der Witz ist bei den Freimaurern, sie tun es, aber sie reden nicht drüber. Also es wird dann unterm Tisch gehalten, dass das von den Freimaurern kommt. Jede andere Organisation, Lions Club oder so weiter, die daraus entstanden sind.
Hatte ich lustigerweise im Kopf.
Genau.
Der Rotisseur oder eben der Lions Club, da war jetzt so meine nächste kulinarische Assoziation, dass die irgendwie auch in der Richtung zu sehen sind.
Ja, die sind aus den Freimaurern raus entstanden.
Spannend. Sind sie wirklich?
Ja. Der Witz ist eigentlich der...
Wer, der Lions Club?
Ja, ja. Solche Organisationen wie der Lions Club, die sind aus den Freimaurern entstanden.
Und sind ja trotzdem irgendwie bekannter und stehen weniger in einem dubiosen Licht.
Ja, die machen ja auch mehr öffentliche Dinners.
Genau.
Die da geht es ja um offizielle Spendensammlungen, Darstellungen, genau. Präsentationen und... Also ich habe die ganze Zeit so ein Bild im Kopf, keine Ahnung, das Hotel 4 Jahreszeiten, die...
Oh, müssen wir übrigens gratulieren, sind zum besten City-Hotel Europas heute gewählt worden.
Ich hab gestimmt.
Also Stadthotel, beste Stadthotel Europas, Props gehen raus an unsere guten Freunde vom Hotel 4 Jahreszeiten.
Glückwünsche.
Ja,
Glückwünsche.
Völlig verdient übrigens.
Absolut.
Aber das ist...
Aber dass das Jahreszeiten, weißt du, der Lions Club ist oben, so in dem Herlin, in dem schönen Restaurant und schönen Tafeln. Und hier die Freimaurer und im Weinkeller.
Aber, wegen Katakomben und ein bisschen
Ach so, da und so okay, ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, das ist, laufen, kein, ist ja keine Degradierung.
Und dann murmeln die so ein paar Dinger, so
so.
Und peitschen sich ein bisschen mit dem Rosenkranz.
So ist es wirklich nicht. Nee, aber die Freimaurer, das ist auch zum Beispiel so, es ist verpönt bei den Freimaurern über Politik oder Religion zu sprechen. Und es ist noch mehr verpönt, dass man irgendwie versucht, in eine Loge zu gehen, um irgendwelche Vorteile davon zu kriegen. Also das mag vielleicht... Das
ist wie so ein Business Club.
Genau. So. Ja, also das war mal eine Zeit lang, zum Beispiel der Augstein, der war auch Freimaurer.
Ja.
Und da... Und da plötzlich kamen immer mehr Mitglieder, die in die Loge wollten, wo auch Herr Augstein war. Und das ging gar nicht. Also das ist total verpönt, nur um hinzugehen, um vielleicht irgendwelche Kontakte zu... Das mögen die Freimaurer überhaupt nicht, dass da jemand versucht, Vorteile davon zu bekommen, dass er jetzt in dieser Loge ist.
Noch eine Frage zu dem Thema. Maurer, warum Maurer?
Ja, das geht zurück auf den Bau des Tempels Salomons. Und deswegen die das damals gemauert haben, deswegen Lehrling, Geselle, Meister. Okay. Weil damals war es auch so, dass das Wissen von denjenigen, also die Lehrlinge wussten am allerwenigsten, die Gesellen bekamen ein bisschen mehr Wissen und die Meister wussten das meiste. Und die haben sich damals auch so wie die Freimaurer getroffen und haben dann besprochen, wie dann eine Kathedrale oder wie ein Tempel gebaut wird. Mhm. Und das durfte aber kein anderer wissen. Also da gab es ja. Und es gibt eine Sage von einem Baumeister vom Tempel Salomons und der wurde überfallen von Lehrlingen und Gesellen und die haben versucht, aus ihm rauszukriegen, das Meisterwissen. Und das hat er aber nicht gesagt und wurde dann erschlagen.
Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt deines Engagements bei GZSZ mal im Redaktions- oder im Produzentenbüro gesessen und die haben gesagt, Wolfgang, wir müssen mal über dieses Freimaurer-Ding reden, weil du trägst ja dieses Amulett auch als in deiner Rolle, ne? Du nimmst es offensichtlich nicht ab. War das zu irgendeinem Zeitpunkt mal was Kritisches, wo sie gesagt hätten, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die Freimaurer, wie es Tim jetzt zum Beispiel sagt, viele Leute denken, es ist seine Sekte, oder?
Nee, also es war so, dass die nur gesagt haben, also können wir die Kette abnehmen, weil sonst kommen wir wieder irgendwelche Zuschriften, was ist denn das und so weiter. Also,
ja, ich würde mal sagen, so ein Notar oder ein Anwalt mit so einem Silbergehänge da um den Hals wirkt jetzt auch nicht sonderlich seriös.
Null.
Der lange Fingernagel am kleinen Finger, weißt du, so für Ohren, genau.
Ist das für Koks oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Nee, das ist hier. Ich dachte, das ist, um sich die Ohren sauber zu machen.
Bestimmt.
Hat mir jedenfalls mal ein befreundeter Türke erzählt. Mhm. Aha, ja, da gehe ich mal nach.
Ich weiß nicht, können wir das mal recherchieren? Langer Fingernagel am kleinen Finger. Koks oder Ohrenschmalz?
Ich nehme erstmal eine schöne Leinohrenschmalz.
Netto-Text. Kommen wir einfach auf das Wesentliche.
Okay.
Für was würdest du deine Rolle bei Joe gerne aufgeben?
Oh, Tim, sehr gute Frage.
30 Jahre muss ja schon fast ein Job sein. Und irgendwann muss auch die Redundanz des Charakters mit den immer wieder austauschbaren Gegenüber, weil die entwickeln sich ja mehr als du. Das ist ein bisschen wie ich ja mit meinen Gästen. Ich bleibe, aber meine Gäste verändern sich irgendwie. Und manchmal denke ich auch so, bin ich noch da? Habe ich noch die Ebene zu meinen Gästen? Oder bin ich jetzt selber schon so weit weg? Nicht, weil ich jetzt der bin, der ich bin, sondern weil ich älter bin.
Also du redest von einem Restaurant jetzt,
genau.
Ne?
Oder von meinen Mitarbeitern oder Ähnlichem. So, ich muss mich immer wieder überprüfen, ob ich noch mit derselben Intensität die Verbindung zu meinen Gästen aufbauen kann oder zu meinen Mitarbeitern aufbauen kann, um die Leistung zu erbringen, die ich eigentlich möchte. Und wenn ich merke, dass ich routiniert werde, oder routiniert es funktioniert, ja, dann werde ich schlecht. Dann werde ich wirklich sehr schlecht. Ich brauche immer einen Ticken die Herausforderung. Und ich baue mir selber Stolperfallen ein.
Okay.
Im Leben, um nach vorne, also um in Bewegung
zu sein. Wie sieht so eine Stolperfalle aus?
Umdekorieren, Konzepte. Es läuft alles glatt.
An
dem Tag entscheide ich, wir machen eine neue Speisekarte. Und das manchmal nur für den Kopf, um zu gucken, wie weit kann ich es treiben, und dann vielleicht wieder auf das Verlässliche zurückzukommen und sagen, nee, es ist richtig gut, was wir machen, aber vielleicht können wir ein bisschen mehr in die Richtung arbeiten oder wir können es ein bisschen spezifizieren. An einem selber zu arbeiten, ist brutal schwer, finde ich, in der Entwicklung.
Aber damit veränderst du ja die Matrix für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Moment. Ne? Also ist dir das bewusst, dass du Leute aus einer Komfortzone rausholst, die funktioniert und die sich vielleicht zu Recht fragen, Spinnt der Chef?
Ja, aber ich möchte mich nicht gerne von anderen behindern oder lähmen lassen.
Das ist so, mir das schon heißt, klar.
Ich habe den Ehrgeiz, immer nach vorne zu gehen. Und sicherlich kann ich ich sag mal so, wenn du jetzt sowas hast wie Schauspielerei und das Ensemble, mit dem du arbeitest, ist durchschnittlich. So. Und für die reicht das auch. Die sind happy, die haben ihre Dinge, die geben sich jetzt keine Mühe oder meinen irgendwas anderes. Du bist aber ärgerst und möchtest insgesamt den Film, die Serie auch ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Ich finde schon, dann sollte man den Ehrgeiz haben, das auch zu machen und sich nicht der Routine zu ergeben. Also so denke ich, weil ich glaube, irgendwann verlierst du dann auch die Motivation. Ich finde es sehr bemerkenswert, 30 Jahre lang in derselben Rolle zu bleiben und die sich extrem weiterentwickelt hat, sehr viele Facetten anzubieten hat, aber grundsätzlich der Anwalt ist. Der miese Peter.
Jetzt nicht mehr, die Lizenz hat er verloren.
Hat er?
Ja.
Aber wegen Drogen oder?
Nee, hat zur Liebe zu seiner Familie hat er jemand entführt.
Entführt und ja, Körperverletzung und ja, Freiheitsberaubung.
Das ist so das richtige Klischee-Anwalt.
Aber da trennt sich ja schon die Spreu von Weizen, was du gerade erzählst.
Natürlich trennt sich die da.
Ich habe jetzt wieder mal so einen Punkt, wo ich sagen muss, dass du mich da aufs Neue wieder beeindruckst, dass du dich aus der Komfortzone ja offensichtlich mit völliger geistiger, also du bist völliger Herr deines geistigen Zustandes und sagst, alles klar, es ist alles bei 100% und geil. Das ändere ich jetzt mal.
Ja. Ja, würde ich sagen.
Das ist ja schon, muss man sich auch erstmal trauen.
Ja, aber das ist, wenn man, also entschuldige, wir sprechen jetzt gerade über mich, aber an der Stelle ist einfach so, ich kenne mich. Und Routine ist mein Killer. Mhm. Routine wird der Klebstoff für mein Hirn sein. Das ist einfach nicht. Deshalb immer wieder neu, es gibt Leute, die richten neu an. Es gibt Leute, die machen sich andere Haarfarben, andere, auch da gibt es immer wieder andere Routinen. Ich finde halt, und bei mir ist es die Perfektion ist für mich langweilig oder die vermeintliche Perfektion. Mhm. Weil du dann auch wirklich, glaube ich, sehr schnell träge wirst und nicht mehr, du denkst, es ist perfekt, aber du bist noch lange nicht perfekt. Es gibt keine Perfektion, nur das, du gaukelst dir es manchmal vor und denkst, okay, jetzt mache ich nichts Neues mehr, weil das ist ja alles toll, wie es ist. Und dann musst du zubeißen und dann musst du ansetzen und den Blickwinkel verändern. Weil ein Restaurant, was heute gut funktioniert und wenn ich daran festhalte, ist in 3 Jahren weg vom Markt.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Ja, so ein bisschen die Nummer. Es ist so, und das kann ich in vielen Bereichen nicht. Ich habe keinen Ehrgeiz in bestimmten Bereichen, keinen Ehrgeiz, was meine körperliche Physis angeht oder bestimmte Lernmechanismen. Aber in der Gastro habe ich das 100%.
Und um auf deine Frage an Wolfgang zurückzukommen, ist das der Moment, wo du sagst, du hast Mitspracherecht für das Drehbuch, für Themen? Um dich frisch zu halten, um die Rolle Joe Gerner interessant, alleine für dich und ja dann für Zuschauer und Zuschauerinnen interessant zu halten?
Auch. Aber für mich ist eigentlich dieses Umdenken oder dieses Neu etwas zu gestalten eher, dass ich ausbreche und Theater mache. Dass ich da wieder was ganz anderes mache und plötzlich in eine andere Situation komme, als mich damals vor Jahren der Dieter Haller vorhin gefragt hat, ob ich Charlie Chaplin spielen will. Da war ich zuerst erschüttert, weil ich sagte, wie jetzt? Ich bin doch viel zu alt für Charlie Chaplin. Er sagte, es ist scheißegal, du machst es, fertig. Der Einzige, den ich mir vorstellen kann für die Rolle, bist du. Und dann habe ich es gemacht und das war eine totale Herausforderung, weil auch Charlie Chaplin ist ein, der ist so sehr körperlich gewesen. Der konnte tanzen, der konnte, ich musste laufen. Das war das Wenigste, aber der konnte den entre chaque quatre. Das ist, du springst in die Höhe und dann machst du 4-mal mit den Füßen hin und her. Und er ist wie so ein Balletttänzer, ja. Das ist
da hätten wir
Wahnsinn, ja. Und er konnte wunderbar konnte Rollschuh laufen und so weiter und so fort. Der war ein total körperlicher Mensch und Schauspieler. Und das musste ich dann neu lernen und fand das auch total super. Ich habe dann einen Song gesungen, wo Charlie Chaplin einen Fantasiesong gemacht hat, in einer Fantasiesprache. La bella Gisatore, je notre sica fore, je notre sica vore, je la tu la ti la tua. Und so eine Sachen, wo du denkst, das muss man lernen. Und dann empfinde ich mich neu. Und wenn ich dann nach dieser Geschichte wieder zurückkommen zu gute Zeiten, schlechte Zeiten, habe ich einen ganz anderen Input und kann dann wieder mit ganz neuen Möglichkeiten an diese Rolle rangehen.
Leidest du drunter unter der Wertschätzung von Kollegen, dass du Joe Gerner von gute Zeiten, schlechte Zeiten bist?
Am Anfang war das so. Also weil am Anfang habe ich das wirklich immer mehr zu spüren bekommen.
Du hast die Rolle auch abgelehnt ursprünglich, ne?
Ja, ja. Ja gut, aber am Anfang war es auch wirklich so, da, wie ich schon sagte, ja, da waren es gut aussehende Models, die konnten aber alle nicht sprechen und ich hatte gerade...
Hattest du wenigstens mal mit einem von denen was?
Nee.
Wenigstens das?
Nee.
Auch nicht, verdammt.
Auch nicht.
Muss man ja mal fragen, weißt du, so irgendeine Kröte muss man ja schlucken.
Wie hieß Tina mit Nachnamen? Tina...
Tina Zimmermann.
Zimmermann.
Ja, aber weil ich, das Lustige ist ja, dass diese, und ich meine schon ein paar Mal gehört zu haben, von künstlerisch kreativen Menschen, die eben in einem Routineprozess sind, der ihnen zwar den Erfolg gibt, aber dass irgendwann auch die Sehnsucht nach mehr Tiefe ist und in der Schauspielerei, zumindest in Fernsehschauspielerei, sehr gerne davon erzählt wird, dass man Theater macht. Das ist immer so, ach, Theater bedeutet eh. Weißt du, du könntest auch bei der, hier beim, wie heißt das, Unsorg-Theater Hamburg ein bisschen platschnacken, ist auch Theater, aber man würde trotzdem sagen, man macht Theater, um auch dem Tun, bei mir ist es eben so die Kredibilität, dass ich gerne, ich wollte gerade sagen, ob Theater so das Streetfood der Schauspieler ist, also wo wir so erdig und direkt dran sind und auf Reisen,
vielleicht, Backpacking, guter Vergleich,
weg von Luxus und Dekadenz hin zum
Real Handwerk,
Handwerk, Karotten selber aus der Erde
Handwerk
holen.
Und direktes Feedback.
Na, aber ich meine ja eben dieses, dass wir auch in unserem Tun immer noch mal versuchen, in Gesprächen, Interviews auch deutlich zu machen, dass wir sehr geerdet sind, dass wir unsere Karotten noch selber pflanzen, dass wir unser Gemüse, dass wir Bezug zu den Bauern haben und so, was eigentlich für den unmittelbaren Konsum des Tellers beim Gast gar keine Bedeutung hat. Aber für uns in der Wahrnehmung und auch in der Definition der Wertigkeit. Musiker. Wir haben Freunde, da sind einige auch sehr unterwegs irgendwie und die wollen ihre eigenen Lieder nicht spielen, wenn es nicht in einem Kontext von was anderem eingepackt ist. Weil sie einfach sagen, sie wollen nicht immer darauf reduziert werden, sie suchen mehr. Sie wollen mehr, sie wollen sich experimentieren. Und in der Musik ist es schwer, in der Küche ist es auch sehr schwer. In der Schauspielerei ist es vielleicht ein Ticken einfacher, weil man ja sich eine Rolle überstülpen kann, aber trotzdem dieser Rolle eine andere Bedeutung geben. Aber wirst du belegt, also wirst du besetzt?
Ich werde besetzt, ja, ja.
Also
vor allen Dingen also von Dieter Haller, der mich immer wieder anruft und sagt, Mensch, hast du Bock? Und jetzt werde ich demnächst im Jedermann mitspielen, in Beelitz. Mhm. Und da spiele ich den Teufel. Mhm. Ist natürlich auch wieder eine Negativrolle, aber eigentlich ist der sehr positiv. Der sagt dort den besten Satz im ganzen Stück, die Welt ist dumm, gemein und schlecht.
Ja.
Aber das macht halt wahnsinnig viel Spaß. Ich habe ja jahrelang den Jedermann gespielt, Brigitte Grotum, die mich immer Wölfchen nennt. Die hat den ja jahrelang gemacht im Berliner Dom, wo ich dann den guten Gesellen gespielt habe. Dann habe ich den Vetter gespielt. 14 Jahre habe ich das gemacht. Und das ist ein anderer Input. Und das ist
aber Vetter ist ein gutes Beispiel, weil bei dem bin ich ja sehr befreundet gewesen irgendwie. Und ich weiß, dass er so ein bisschen immer gelitten hat, dass er nur der Großstadt, also nicht von den Menschen. Er war Volksschauspieler und da war er richtig stolz drauf. Richtig, also wahnsinnig. Das hat ihm wahnsinnig viel bedeutet. Aber er hat ja irgendwann mal auch den Fernsehpreis bekommen für den Taucher, die Lenz-Verfilmung. Und da war auch so sein Stolz, endlich vor den Kollegen die Anerkennung zu bekommen, dass er wirklich auch ein Schauspieler ist von Relevanz. Und er selber hat seine Relevanz nie in Frage gestellt, nur die Anerkennung war nicht da. Und das war ihm eine Genugtuung, das weiß ich sehr.
Ging es dir ab und an mal so in der Frühzeit deiner Karriere, dass du nur der Mann mit der Wirtschaft bist und nicht der Stern hochdekorierte?
Nur Kompetenz, wenn man mir Kompetenz abspricht, das mag ich nicht. Ich mag das nicht, wenn jemand sagt, er kann nichts, weil ich kann eine ganze Menge. Und das ist ja Kitchen, da zeige ich, dass ich viel nicht kann, aber ich zeige auch, dass ich einiges kann. Und die Kombination.
Aber vor der Zeit, weit vor Kitchen.
Ja, sag ich. Das ist also, das mag ich nicht, wenn man mir sagt, ich könnte nichts irgendwie so und ich verstehe, dass ich dort was präsentiere, weil ich die Idee einer bestimmten Didaktik habe und nicht, dass das ist, was ich kochen kann oder was ich koche. So, und da muss man mal ein bisschen aufpassen, so dazwischendurch. Aber natürlich, das meine ich ja, das ist sehr ähnlich in allen Künsten, glaube ich. Ich weiß von einem Künstler, Stefan Strumbel, der am Anfang, also der verdient ja auch Geld mit seiner Kunst.
Das aber sind die Uhren?
Die Kuckucksuhr unter anderem war jetzt in der ich sag mal, bildenden Kunst nicht so hoch wertgeschätzt angesehen und jetzt arbeitet auch sehr skulpturell und hat dort dann auch in den Kunstforen die Anerkennung bekommen. Auch das tat ihm gut. Also das ist schwierig manchmal, wenn du ein Könner der U-Szene bist, auch die Anerkennung von E zu bekommen. Mhm. Andersrum, E ist immer gleich Anerkennung.
Was ist denn, Tim, ich muss trotzdem dich nochmal kurz fragen, was ist denn dein GZSZ? Also was ist dein Hauptflaggschiff, wo du dir auf anderen Feldern Inspiration holst, um nicht müde zu werden, um eben einen gut laufenden Laden zu sagen, wir machen hier Stopp und wir versuchen was Neues.
Ja, also ist
Kitchen oder Fiete Gastro oder was anderes deine Inspirationsquelle und Bullerei ist dein Hauptding, dein GZSZ?
Ja, also Bullerei würde ich sagen, weil das ist das, wo ich tagtäglich mich in Nuancen verändern, verbessern oder entwickeln kann. Und bei dem anderen ist es halt, es ist Arbeit und es ist schön, aber ich glaube, dass das immer ein natürliches Ende hat, dass die Geschichte bei mir irgendwann durcherzählt ist. Das bei Schmeck nicht, gibt's nicht. Ich habe knapp 500 Sendungen gemacht und dann war ich auch durch, weil ich nicht mehr wusste, was soll ich den Leuten über Tomaten und Petersilie erzählen. So, da habe ich jedes Gossip, jede Wikipedia-Randnote auch nur ansatzweise erwähnt, jede Emotion, jede Geschichte. Ich brauchte neue Geschichten zum Erleben, die ich dann auch erzählen kann. Mhm. Bei Kitchen ist es so, momentan weiß ich nicht so richtig, wie ich sein soll. Ich ärgere mich wahnsinnig, wenn ich komisches Essen von meinen Kontrahenten, aber das haben wir jetzt nur auch schon ein paar Jahre gesehen. Und ist das nicht irgendwann mal langweilig? So, also werde ich nicht zu meinem eigenen...
Wie lange ist das?
Acht Jahre jetzt. Mhm. Werde ich nicht zu meinem eigenen Pöbel-Klischee, was ich ja gar nicht bin. Ich bin eigentlich ein sehr herzlicher, offener, fröhlicher, liebenswerter, menschennaher Mensch. Und ich mag Kulinarik. Aber diese Klammer von der Prüfung in der Box, das macht mich wahnsinnig. Weil ich immer wieder eigentlich mit einem Hassmoment konfrontiert werde. Und je häufiger man das macht, desto gallig. Also wie so ein...
Alter.
Ja, wie so ein alter Köter an der Kette im Vorgarten. Plus irgendwann werden die Lefzen weich irgendwie so und das Gehänge ist runter und irgendwann bellt er auch nur noch im Liegen und steht nicht mehr auf dazu. So, also und den Moment möchte ich nicht haben und deshalb denke ich immer rechtzeitig nach, was könnte das nächste sein und jetzt beschäftigen wir uns auch, was können wir anders machen, was können wir weitermachen. Obwohl wir nichts machen müssen, wir hatten gerade die erfolgreichste Staffel im achten Jahr hinter uns und wir müssen nichts ändern, aber doch, wir müssen jetzt ändern, wir müssen jetzt weiterentwickeln.
Bist du das eigentlich oder ist das auch die Produktion?
Es gibt jemanden in der Produktion, der genauso denkt. Mhm. Ja.
Würdet ihr sagen, das macht den Unterschied aus von wirklich erfolgreichen Menschen?
Also, dass man sich immer wieder hinterfragt in jedem Fall.
Also auch bei 100% hinterfragt.
Ja. Ich denke aber, das ist eine der Motivationen von vielen kreativen und abwechslungsreichen Menschen, weil auch hier nochmal bitte, Wölfchen, du hast einen Rap-Song als Dr. G gemacht. Ist das ein Rap-Song oder ist das ein humoristischer Rap-Song?
Nee, das ist ein Rap-Song gewesen.
Wann hast du das bitte gemacht?
Also, schon eine Weile her. Da muss man
alles. Ich muss ganz kurz behalten den Gedanken. Ich muss an der Stelle mal sagen, weil es immer mal wieder Nachrichten gibt. Ja. Wir glauben nicht, dass Tim nicht weiß, wer kommt, weil manchmal haut er Dinge raus. Woher soll er die wissen? Ja. Tim bekommt, sobald der Gast hier ist, einen Zettel Liste. Von uns, wo drauf, wo so ein paar Sachen. Also, weil das wäre jetzt sehr unglaublich.
Also, ich kann dir vorlesen. Erstmal ein bisschen, was du machst. Ne? Studierte Psychologie ist auch ein wahnsinnig tolles Thema. 30 Jahre GEZ gehört er zum Ensemble der Didi Show.
Nicht GEZ, das ist was anderes.
GZSZ. Hat ein Buch geschrieben, dann steht hier da ein Musikvideo von Shindy mitgespielt, dann natürlich Charlie Chaplin steht ja auch im Schlosspark Berlin, dann, das tut mir sehr leid, dass Sarah Wiener das Catering gemacht hat, liebe Grüße Sarah, Küsschen aufs Nüsschen, und dass du auch, warte, was steht hier noch? Ja, hat einen Rap-Song als Dr. G gemacht.
Dr. G. Punkt.
Oh, das wird jetzt aber nicht intellektuell an der Stelle. Kann das sein?
Nein, da spricht doch, der Freimaurer aus der Männerfeindung.
Nee, sag mal. Das ist. So, erzähl mal.
Wie du auch guckst, ob er das gehört hat.
Nee, weil das ist so. Ich hätte es jetzt stehen lassen. Aber okay. Ich sag mal so, ich hoffe, das war nicht in den letzten 5 Jahren.
Nee, das ist schon sehr lange her. Und das ist entstanden. Ich bin seit, fast 35 Jahren, 40 Jahren, ich weiß es nicht, bin ich befreundet mit einem sehr, sehr lieben Kollegen, Charles Rettinghaus. Mhm. Und wir haben uns damals, wir haben zusammen literarisches Kabarett gemacht. Mhm. Und Dann ist er in die Synchronrichtung gegangen. Also er ist die deutsche Stimme von Jamie Foxx und Robert Downey Jr. und also wirklich einer der größten Synchronsprecher, die wir in Deutschland haben.
Den finde ich übrigens sehr lässig.
Wen jetzt?
Robert Downey Jr.
Ja, in der Tat. Sehr lässig. Hat auch ein bisschen was von dir.
Den finde ich richtig cool.
Ja, und er ist die deutsche Stimme. Und
die wär ich gerne. Stell mir vor, Robert Downey Jr. hätte meine Synchronstimme. Ich glaube, da wäre die internationale Karriere in Deutschland schnell vorbei.
Ja. Auf alle Fälle hat Charles das immer wieder bedauert, dass wir nichts mehr zusammen machen. Hm. Wir sind zwar nach wie vor befreundet, aber wir haben beruflich nichts mehr miteinander zu tun. Und dann kam er irgendwann auf die Idee und sagte, du Alter, ich habe da einen Typen kennengelernt und der ist Produzent und der würde mit uns eine CD machen. Ich sag, Charles, sie singen und so. Ja, warum denn nicht? Machen wir doch. Wäre doch geil. Können wir doch machen. Ich sag, nee, aber das, naja, gut, warum nicht? Und so kam es zu diesem Ding. Und da haben
und bei
wir
der Namensfindung konntest du dich nicht erwehren?
Ja, wir hatten überlegt, was war
das Karriereziel? Ballermann?
Gar nichts. Es war einfach nur, dass wir mal wieder was zusammen machen.
Kennst du doch die Zeile von dir?
Aber nicht doch. Ich, Frau Porsche, hast du sicher schon gesehen. Er ist einer von den vielen, die vor meiner Türe stehen.
Wow. Das ist schon G-Style.
Ja, das ist schön, das war hoffentlich vor Zeiten des Internets oder kann man das sich noch irgendwo angucken?
Das kann man, glaube ich, im Internet irgendwo.
Bestimmt. Direkt hinter Kind kotzt Tim Melzer vor die Füße, nachdem er gekocht hat.
Gibt es für dich so einen Traum in der Schauspielerei, den du gerne erreichen würdest oder was du gerne nochmal machen würdest?
Ich würde wahnsinnig gerne mal ein Bösewicht bei einem James Bond-Film sein. Also, das wäre jetzt ein Film.
Ja, ja.
Ansonsten, ich bewundere auch Dieter Haller von nach wie vor und die Filme, die der jetzt in fortgeschrittenen Alter gemacht hat, finde ich auch toll. Also ob das jetzt Honig im Kopf war oder das letzte Rennen und so weiter, also tolle Sachen. Und bei mir ist es umgekehrt, während Dieter Haller von ja immer der Comedian war und der Diddy jetzt diese ernsthaften Sachen da zeigen kann, dass er wirklich ein toller Schauspieler ist, auch ein ernsthafter Schauspieler, wäre es bei mir umgekehrt. Ich komme eigentlich vom Kabarett, ich komme von der Comedy und ich würde gerne mehr Komödien machen.
Mhm. Weil da fand ich Dieter Haller vorhin auch in der Tat, also gerade bei Honig im Kopf, fand ich ihn wirklich bemerkenswert gut.
Na, er ist ein hervorragender, ich habe ihn ja auch schon...
Aber er ist ein Grummel.
Ich habe ihn ja auch schon des Öfteren auf der Bühne erlebt. Also er ist ein
Grummel.
Naja, sagen wir so, er ist ein sehr großer Perfektionist.
Immer wenn kein Nein kommt, ist ein Grummel.
Ein Perfektionist.
Ja, aber auch da sind wir wieder bei den Menschen, die bei 100% sagen und dann lass uns nochmal nachdenken.
Ja.
Na, und das sind ja Künstler, Kreative,
Durchaus. Er ist
und innen natürlich.
Er kann grummelig werden, durchaus. Wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch, dann macht er das auch. Und das habe ich auch schon erlebt. Also, dass er dann wirklich reinhaut.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, warum ist das so? Bei Götz-George war das auch so. Ich fand, im Alter wurde er anstrengend. Ich finde das bei Harald Schmidt anstrengend. Ich finde, die da wird auch ein bisschen grummelig, wann wirst du grummelig?
Gottschalk wird auch
grummelig. Gottschalk auch?
Ich glaube, ich werde nicht grummelig, weil ich nicht so gepolt bin. Also um mich wirklich ärgerlich zu machen. Da muss schon einiges passieren. Da muss wirklich schon einiges passieren.
Das ist ganz geil. Das ist so ein Club der Grummel. Und manchmal entdecke ich das aber eben die Facetten an mir auch schon, dass ich grummelig werde. Auf eine andere Art und Weise, aber auch schon so die ersten Schritte.
Ja,
ja, findest du nicht?
Ja, nee, ich glaube, ich kann es.
Findest du nicht, dass ich in einigen Bereichen wirklich grummelig werde? So ein bisschen komisch. Und ich meine, das ist nicht böse, überhaupt nicht. Grummel ist bei mir, auch bei den allen anderen, die ich gerade erwähnt habe, ne? Ich finde, das ist einfach so eine Facette des Alters, man wird Grummel. Mhm. Wenn man noch, vielleicht ist es das, wenn man aktiv bleibt im Alter, in der ihm angestammten Ebene und man mehr sich anstrengen muss, um da zu bleiben, wo man sich hingearbeitet hat, also in der, dass die Energie eine andere ist und dass das Verständnis, das Weltbild sich weiterentwickelt hat oder an sich ein neues aufbaut.
Also ich habe bei Dieter zum Beispiel mal erlebt, das war aber eben, als ich die Didi-Show mit ihm gemacht habe, jetzt schon Jahre her, und das fand ich auch wieder faszinierend. Mhm. Und da haben wir geprobt einen Sketch und im Studio, und da waren einige Kameraleute und auch Requisiteure und so weiter, und die haben währenddessen eingerichtet, haben gemacht und getan und so weiter. Und Hallervorden hat dann gesagt, könnt ihr bitte leiser sein? Ja. Mhm. So, okay, dann haben sie ein bisschen weiter, und dann haben sie weitergemacht, und dann sagt er, ich habe gesagt, ihr möchtet bitte leiser sein, wir proben hier, ja? Mhm. So, okay, dann wieder, und dann fingen die wieder an zu reden und so weiter, und irgendwann hat er gesagt, ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen hier? Hm? Das ist ja wohl das Allerletzte, macht eure Scheiße alleine. Hm? Und dann ist er wirklich wutentbrannt nach hinten. Ich sofort hinterher, bin zu Dieter, sag, um Gottes Willen, Dieter, alles in Ordnung und so weiter. Er hat sich einen Kaffee einen Tee eingeschüttet und sagte, ja, alles in Ordnung, wieso? Ich sag, naja, weil du jetzt, pass mal auf, ja, man muss ab und zu mal ausflippen. Jetzt warten wir noch 5 Minuten, dann gehen wir wieder rein und dann wirst du sehen, die sind mucksmäuschenstill. Und so wart.
Wo sind deine Allüren?
Also so großartige Allüren.
Ach komm, hör auf. 30 Jahre GZS lässt seine Spuren. 30 Jahre, oder wie lange bist du in der Öffentlichkeit und drehst und machst und tust? 40 Jahre?
Ja.
Ja, 40 Jahre. Hinterlässt seine Spuren. Man kriegt Muggeligkeiten. Hast du das nicht? Ich hatte eine Zeit lang, dass dann bin ich, wenn ich eine gleichmäßig, also eine dieselbe Strecke geflogen bin zum Beispiel, wollte ich immer auf demselben Sitz sitzen.
Aha.
Ich wollte Rituale, wenn ich in das Hotelzimmer, immer dasselbe Hotelzimmer, wenn so einfach so, weil so ein paar Dinge brauchte ich, um so eine Konstanz in meinem Leben zu haben. Wenn das, also ich habe nichts mit einer Zahl. Das geht nicht um die Zahl, es geht nicht um das Stockwerk, aber ich wollte gerne immer in der gleichen. Und manchmal bin ich nur 2 Sitze daneben und da war ich ein bisschen so, da habe ich komische Macken bekommen.
Okay. Nee, sowas kenne ich nicht. Also das habe ich...
Und ansonsten halt das Übliche. Stretch-Limos, Whirlpool, Champagner in allen Facetten.
Ja, ist klar. Also Champagner,
aber
Frauen...
Aber das ist ja, aber das ist ja Standard.
Ja, ja.
Das ist ja absoluter Standard. Nee, aber keine Allüren?
Nee.
Eigene Garderobe, bestimmte Wandfarbe, bestimmter Duft?
Überhaupt nicht. Das ist auch oftmals so, dass Kollegen oder Freunde zu mir, auch meine Frau, sagen, sag mal, du musst doch mal irgendwie rauskehren, dass du ein Star bist oder irgendwie mal auf den Tisch hauen und so weiter.
Aber wenn wir jetzt im Darknet forschen würden nach Ex-Kollegen irgendwie, die würden nichts anderes erzählen?
Nee.
Verdammt.
Und bei dir? Fangen wir bei der Garderobe an.
Ja, ich glaube, grundsätzlich bin ich schon ganz okay. Also grundsätzlich glaube ich nicht, ob ich den einen oder anderen mal vielleicht an der Stelle verärgert habe, kann passieren. Weiß ich nicht, ist mir nicht
bewusst. Nee, aber ich meine Allure.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, eine Zeit lang war das so, dass ich denselben
Sitz... Ich war auf Toilette kurz.
Sorry. Dass ich denselben Sitzplatz brauchte im Flugzeug.
Ah, okay.
So, immer, also wenn regelmäßige Prozesse stattfinden, Wiederholungen, dann war ich auch ganz froh, wenn in diesem Rhythmus auch Wiederholungen auch für mich da waren.
Aus Aberglaube oder aus...
Nein, ich sage einfach nur so, es war für mich anders. Also wenn ich ins selbe Hotel, wenn man in Köln dreht, ist man eine Zeit lang immer ins gleiche Hotel gegangen, ins Hotel Savoy. Mhm. Das ist so ein, ich sag mal, es ist so ein Bälleparadies für Leute, die in den Medien tätig sind.
Da sich findest da du auch mal einen Euro im Teppich.
Ha?
Da findet man auch mal einen Euro im Teppich.
Aber nicht, oder nur, sagst aber du nicht das? Nur das. Und...
Und du triffst doch immer dieselben Leute.
Ja, gerne mal mit dem Schwarzlicht durchs Zimmer gehen.
Und da habe ich das schon gern gemacht, wenn ich immer das gleiche Zimmer hatte. Und inzwischen habe ich in vielen Zimmern da gewohnt und deshalb ist es jetzt okay. Aber am Anfang waren Veränderungen für mich immer ganz schwer.
Und so. Wenn es mal nicht geklappt hat, dann hast du...
Mach ich mal ja auch nichts.
Okay.
Dann bin ich noch entspannt. Aber ich muss mich dann auch stillhalten. So. Ansonsten habe ich eigentlich relativ wenig.
Ich bin auch da. Also ich bin relativ... Also was ich nicht mag, sind Leute, die, also ich mag zum Beispiel Allüren am Drehort nicht.
Ja.
Das mag ich nicht. Also ich kann, ich habe mal auch bei GZS mit einer Kollegin zusammen gedreht, die sich aufführte wie eine Diva und geht nicht. Also da, wo ich sage, Mensch, wir machen hier alle einen Job und wir versuchen, dass das Beste da rauskommt, das beste Ergebnis, darum geht's. Und nicht meine persönlichen Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten hier zu spielen. Ja, also ich versuche immer das Beste abzuliefern für diejenigen, die es dann ansehen sollen, für das Publikum.
Ich sag jetzt mal, du hast wie viele Folgen gemacht? Wie viele Folgen Kitchen? Gute Zeiten, schlechte Zeiten hast du gemacht?
7.300 oder so.
Du hast 7.300. Wirst du pro Folge oder pro Drehtag bezahlt?
Ich werde pro Folge bezahlt.
Okay. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es mehr als 120 Euro sind. Über die Zeit plus deine Nebengewerke etc. wird ja eine Zeit kommen, wo man sagen kann, du musst dir auf jeden Fall unmittelbar, ganz vorsichtig, um die Miete keine Gedanken machen. Was treibt dich an, weiterzumachen? Warum nicht mal so einen Cut machen und sagen jetzt mal was ganz Neues?
Ich liebe es. Das ist auch mein Problem.
Aber was genau?
Ich liebe es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.
Du bist seit 30 Jahren in derselben.
Ja, aber ich mache ja nebenbei noch andere Rollen.
Okay, also, achso, ich dachte, du meintest nur GZS.
Nee, ich meine generell Schauspielerei. Also, okay. Also ist ja wie bei mir Kochen. Werde ich irgendwann mal aufhören, Gastronom oder Koch zu sein? Ich glaube ja, ich hoffe ja. Ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen.
Nee, also für mich ist es so, also ich bewundere auch Leute wie eben Dieter Haller vorhin, der jetzt mit 86 noch ein neues Theater gegründet hat in Dessau und der immer noch macht und immer noch tut. Oder damals den Herbert Köfer, der mit 99 noch, ich habe noch mit Herbert Köfer auf der Bühne gestanden, mit 99 Jahren. Es war irre.
Und hat das noch Sinn gemacht oder war das eher so Mitleid?
Nee. Also man musste ihn zwar schon hinschieben, ja, wo er raus musste, ja. Aber ansonsten hat er die Rolle gepackt und war ja, super.
Okay.
Aber ich bin halt Schauspieler durch und durch und ich liebe es. Ich hab letztens ein Hörspiel gemacht, wo ich einen psychopathischen Kindermörder spielen musste. Hat mir unheimlich viel Spaß. Also Gespräch, wenn es war ein Hörspiel, sprechen musste, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Spielen.
Musst du doch gar nicht.
Ah, nee, aber so einen richtigen, also nicht so ein Ausraster-Psychopathen, sondern eher so ein.
Mhm.
Also einen, der gar nichts macht. Einmal so, also die wirklich gefährlichen. Weil die Ausraster sind ja harmlos.
Ja, also der richtig, also richtig Freak. Also ein Cameo bei GZSZ muss ja jetzt heute hier mindestens raus. So. Und wenn du dich nicht ganz so blöd anstellst, vielleicht kannst du ja den Psychopathen machen für, was ist denn eine normale Gastrolle, die über mehrere Folgen bleibt, wie lange ist das so im Schnitt?
Das kommt immer darauf an, wie die Story, wie lange die Story gezogen wird.
Film hat ja nicht so viel
Zeit. Das kann 2-4 Wochen sein.
Wäre doch mal was.
Wie viele Szenen würde ich am Tag schaffen?
Das hängt von dir ab.
Ey, die können aufrecht gehen. Ich habe Schuhe mit Schleifen und nicht mit Klettverschluss. Und, Schuhbänder.
Es kommt darauf an, wie viel Text du dir merken kannst. Also wie viel Text du überhaupt geschrieben bekommst.
Ich würde sagen, so, wartet mal ab, lass mich mal machen. So, ich würde das machen wie der Kanzler.
Ja, das ist insofern nicht so
nett von dir, aber das braucht er nicht.
Also mit Leuten, die improvisieren vor der Kamera, das ist immer so eine Sache, nicht so gut. Nee.
Wer war denn mal richtig kacke?
Von bestehendem Cast oder von?
Nein, da waren ja bestimmt einige dabei, aber ich meine jetzt so von den Gastschauspielern, wo du wirklich sagst, oh Gott. Mach den Tag vorbei. Und das, sowas darf man sagen, weil es ja nicht der angestammte
Beruf ist. Da kann ich ja auch ein paar nennen.
Na, es gab mal.
Ach, stimmt, du kennst ja auch alle.
Wir fanden das unmöglich damals. Da ist irgendein junger Typ zu einer Talkshow gegangen auf RTL und hat gesagt: Ich bin der schlechteste Schauspieler Deutschlands. Ich kriege keine. Der erfolgloseste Schauspieler Deutschlands. Ich kriege keine Engagements, keine Angebote. Das lag einfach daran, er war gar kein Schauspieler. Der hatte weder eine Schauspielschule beworben, noch irgendwie. Aber der hat sich bei allen möglichen Produktionen beworben, ohne eben einen schauspielerischen Hintergrund zu haben. Und was macht damals unsere Produktionsleitung? Sie lädt ihn ein.
Und zum Casting?
Nicht zum Casting, die haben ihm eine Rolle gegeben.
Ah, okay. Und?
Es war grauenvoll, der war unterirdisch.
Wen hat er gespielt?
Ach, irgendwie so ein Typen in so einer Autowerkstatt.
Ja, so eine Promi-Bumsbirne. Wen hattet ihr denn? Wen fandst du denn richtig geil? Sagen wir es mal anders. Machen wir es mal anders.
Harpe Kerkeling fand ich
ja,
super.
Gut, der ist ja Schauspieler. Der gießt sich ja eine Rolle über wie Sirup. Ne? Also wenn das so
Wobei ich echt sagen muss, bei Harpe war ich angenehm überrascht. Also es war so, der war... Wenn ich so mit ihm gesprochen habe oder wenn, als er bevor die Kameras angingen, bevor er gesagt wurde, so und jetzt Action, war er total introvertiert, rückhaltend und ganz, ganz in sich gekehrt.
Bin ich übrigens auch und ich wiederhole das erneut.
Und kaum ging also die Klappe runter und zack und dann hat der losgelegt zum Niederknien. Also da war richtig klasse.
Also das ist schon interessant, Tim. Gaststars bei GZSZ, prominenter Natur, ne?
Ja, ja, lies mal vor.
Frank Zander, Joe Fleming, also Auszug, Caught in the Act, Tic-Tac-Toe, Herbert Feuerstein, Blümchen, Rosenstolz, Gerhard Schröder, Udo Walz, Gil Oferheim, Peter Umhoff, Thomas Gottschalk, Darius Wosch, Colin Fernandes, Klaus Wowereit natürlich, Jenny Elvers Elberzagen natürlich, Harpe Kerkeling, Martin Semmelrogge, Axel Kruse, also es hört überhaupt gar nicht auf.
Ja.
Nur dein Name fehlt. Noch.
Nein. Aber das muss man sagen. Also ein paar Namen davon sind ja auch wirklich
Ed
geil.
Ed Sheeran hat im Mauerwerk gespielt.
Ja, ja, wir haben öfter mal so Musikgigs.
Ja, ja, genau. Ja, hier, Kollege Giesinger also war da auch schon.
Da sind ein paar gute Namen ja auch wirklich dabei. Ne? Und, ja. Dann sind aber auch so ein paar PR-Momente.
Ja,
dabei.
Natürlich. Fair enough. So. Sehr, also ja. Du hast ja auch jetzt nicht nur die Creme de la Creme.
Ja, aber mein Problem ist ja ein bisschen nach wie vor, wie bei Wolfgang auch, mir gegenüber sitzend, weil wir kommen ja langsam zum Ende, ist so, es ist krass, ich habe das Gefühl, ich habe, und obwohl wir sehr viel auch Einblick über dein Leben bekommen, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe mit Herrn Gerner gesprochen. Und das meine ich so ambivalent. Nee,
Sekunde, hast du mit ihm gesprochen oder hast du ihn gesehen?
Nee, gesehen, Entschuldigung. Genau. Aber gesprochen, ja, so also das Gespräch war wirklich sehr
so
gut.
So geht es mir nämlich auch.
Ich bin die ganze Zeit so am Überlegen, so was würde ich im echten Leben jetzt machen? So wie würde ich jetzt versuchen, und nicht wegen Vorführen oder sonstigen oder irgendwas, sondern würde ich jetzt gerade echt überlegen, so, ich würde jetzt, glaube ich, nach Hause gehen und erzählen, ja, der Wolfgang Barrow war bei mir. Und das war super spannend, tolle Themen irgendwie. Wir haben diese Freimaurergeschichte, die mich wirklich reizt, die Vielfalt, deine Einblicke, die du mit uns geteilt hast, über die Haller von und solche Wertschätzung solcher Leute. Ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten irgendwie so. Ich weiß gerade noch nicht ganz genau, was ich denn erzählen würde, ob ich da dieses Bild, was ich vor mir habe, das ist so schwer zu krachen. Kennst du das von einem Schauspieler? Egal welche Rolle der spielt, er bleibt der Schauspieler. Es gibt so Leute, die spielen eine Rolle und die sind in dem Moment, ich wüsste den Namen nicht mal ansatzweise, wie dieser Name des Schauspielers ist, obwohl ich den tausendmal schon
Stromberg
gesehen habe.
Wer? Stromberg.
Maria Herbst.
Maria Herbst wird immer Stromberg bleiben. Ist ein Fluch für ihn. Ja. Ist ein Fluch, ein echter Fluch für ihn.
Christoph Maria Herbst.
Weil er ja auch all die Charaktereigenschaften von Stromberg, und da ist keine einzige gute dabei, ja. Transportiert er
hat
ja per se mit.
Auch? Wolltest du das gerade
sagen? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er transportiert sie mit. Also hat er sie für mich im ersten Moment. Der hat, glaube ich, ein echtes Problem. Fluch und Segen, diese Rolle.
Und das bei mir auch.
Wobei er ja sehr viele unterschiedliche Rollen spielt.
Aber er ist immer Stromberg.
Genau wie Ernie immer. Ja, das stimmt schon. Allerdings ähneln die Rollen, die er spielt, ob das im Kino ist oder auch in anderen Serien, schon eher dieser Stromberg-Version. Also ein bisschen, ja.
Bei Hitler nicht. Rassistisch, chauvinistisch.
Alles schlecht.
Alles schlecht.
Naja, so, nee, beim Vornamen, da war er zum Beispiel nicht rassistisch.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch
nicht. Nee, aber ich habe den Film gesehen mit was waren das? Die Jurastudentin?
War auch schon hier zu Gast, oder? War das hier nicht mit Janina Use?
Janina Use hat den Vornamen gespielt. Die war meine Stieftochter.
Ah ja, die hat auch mal bei GZSZ gespielt.
Ja, ja.
Ne, war auch mal hier Gast. Ich mag sie immer noch sehr gerne, aber sie ist verheiratet.
Deine Lieblingskollegen?
Meine Lieblingskollegen? Clemens Löhr.
Wen spielt er?
Der spielt den Alexander Köster.
Ah ja, du warst dein bester Freund dort, ne?
Ja, genau.
Brauchst du was, Tim?
Also da kommt jemand.
Auch Daniel Felo, der den Leon gespielt hat. Und natürlich meine Gisa Zach, die jetzt meine Ehefrau spielt. Und natürlich auch Frau Fleming, also Ulrike Frank.
Meiner Meinung nach die beste Schauspielerin bei GZSZ, Yvonne. Ist meine Meinung.
War nicht Yvonne Katterfeld auch?
Ja, die wurde auch.
Aber war die auch ausgebildet?
Hä?
War die nicht auch bei euch?
Ja.
Und dann? Und Oli P. Ich vermisse Oli P.
Naja, also den hast du jetzt ja öfters eingeladen. Ich habe eine letzte Sache.
Ja, ist er nicht gestorben oder könnte der nochmal einen Gastauftritt machen?
Oh, das weiß ich gar nicht. Er könnte wiederkommen.
So wie Bobby Ewing.
Wir müssen noch auf mein Buch kommen, dass ich noch eine Reise mache.
Ach so.
Okay, Sekunde. Dann habe ich etwas Perfektes zu dem Buch.
Tim. Das sind wir mal ganz schlecht.
Pass auf, Tim. Ja, das stimmt.
Ja.
Ich habe hier einen Rotwein. Ja?
Aha.
Ein Primitivo.
Mit Kork.
Den trinken wir jetzt alle.
Ja. Nee, pass auf. Okay. Den müsst ihr beide jetzt testen, weil das ist ein potenzieller Werbepartner für unseren Podcast. Und da wir ja authentisch sind und nicht jeden Rotz nehmen, dachte ich mir, dass du und Wolfgang bei einem guten Buch mal darüber philosophiert, ob dieser Wein...
So, wie viel 1000 Euro steckst du dir jetzt schon ein oder wie viel Liter Freiware?
Ganz ehrlich, aufs Leben meiner Eltern, null und null.
Okay, gut. Verdammt, dumm verhandelt.
Willst du riechen? Ach komm, jetzt mach einfach.
Jeder Typ, der an Korken riecht, der kriegt was?
Der kriegt was?
Hab ich
was
dir doch schon mal gesagt. Das, ist, schon, das ist ein dummer Move. So, Primitivo.
Er passt zu dir.
Mhm. Also während du einschenkst, wir machen gleich, immer wieder gerne. Dann ist das dein erstes Buch?
Ja. Er hat aber eine Fluggesellschaft, nee, die ist gern er
übrigens. Es ist mein zweites Buch, wenn du so willst. Das erste Buch habe ich eigentlich für meinen Sohn geschrieben. Aber das heißt www.pletron.de. Und das ist mein erstes Buch.
Aber da versuchst du jetzt hier auch ein bisschen ins Feuilleton zu kommen, hinten mit den Buchcovertiteln, ne? Ihr da, wie heißen das? Die
Rezession auf kurz.
Einmal mal ganz kurz so, schreibst ein Buch und hinten mal ganz locker Oliver Kalkofe und Dieter Haller vorne gedroppt. Ich finde, das ist ja schon dann auch so eine Wertschätzung, auch qualitativ, die jetzt...
Naja, der Verlag hatte mich gefragt, würden irgendwelche Leute, mit denen sie befreundet sind, ich bin sowohl mit Oliver Kalkofer als auch
guter
mit...
Mann.
Mit ja.
Oh, den können wir auch mal einladen, Oliver Kalkofer, ja, oder?
Der
mag kommt, der dich nicht, der, Tim?
Ich bin mir nicht sicher.
Der kommt bestimmt. Also der ist ein ganz, ganz lieber. Der Oliver ist ein ganz, ganz, ganz lieber, ein ganz lieber Kollege. Also wir haben zum Beispiel, wir sind, Oliver ist ein Nerd. Und also
in Ach was.
Ja,
na, jetzt so auch nicht gedacht.
So. Echt? Das sagt übrigens derjenige, der sehr viele Spielfiguren im Keller hat.
Sehr gut sogar.
Und auf Star Wars Messen verkleidet.
Das ist schön. Ich bin nicht auf einer Star Wars Messe verkleidet.
Hat er mir erzählt. Nee. Hat er gesagt, dein ganzer Keller ist voller
Spielzeug.
Voller
Spielzeug. Auf Conventions geht's.
Ja, aber nicht verkleidet. Okay. Ich bin da, Charles wird da immer eingeladen, weil er der die deutsche Stimme von Jordi LaForge ist. Von Star Trek Next Generation, der mit dem Visor.
Aber hier spricht übrigens gerade der eine Nerd über den anderen Nerd. Also nochmal, bleib mal bei dem Buch
bitte. Könnt ihr bitte den Wein probieren und sagen,
ob Nein, das... Nein, lass doch mal, wir reden über das Buch.
Also, mit Oliver haben wir zum Beispiel, wir haben beide festgestellt, wir sind totale Fans von Mit Schirmscham und
Melone. Oh!
Ja, gut. Genau. Und da haben wir...
Bester Kleidungsstil beider Schauspieler. Emma Peel, sensationell.
Und wir haben, es gibt eine DVD-Sammlung und wir haben die Kommentare dazu gesprochen. Das war richtig geil. Das war richtig geil.
Der Kalkofe und du.
Ja.
Ja, top, 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 top. In diesem Buch geht es im Wesentlichen um dein Leben?
Um mein Leben, um gute Zeiten, schlechte Zeiten und viele Anekdoten, liest sich einfach so weg. Und
auch ein bisschen so eine, ist ja auch ganz gerne immer genommen, so ein bisschen, ich habe mich da rausgearbeitet, Geschichte. Also okay.
Ja. Und ich gehe jetzt ab dem 12.10. bis zum 31.10. damit auf Lesereise, bin in verschiedenen Städten, auch in Hamburg.
Wo in Hamburg?
Moment, das kann ich dir gleich sagen.
Stimmt hier, Dingsabums da, Reeperbahn.
Wie heißt? Nee, ich bin im Cinemax.
Ah, okay.
Sehr gut. Ja, das ist, ich Lesung im Kino finde ich übrigens ganz geil.
Habe ich noch nie.
Wobei ich sagen muss, es ist keine Lesung in dem Sinne. Es ist mehr
eine Freimaurerveranstaltung.
Nein, es ist so eine Talkshow. Ich habe ja einen Co-Autor, der Andreas Kurz, und der macht immer so Kurz auf der Couch. Mhm. Und da sitzen wir und dann quatscht und da gibt es Einspieler, es gibt so Outtakes-Einspieler, es gibt, er hat Einspieler von Kollegen, von Freunden, von Bekannten von mir, die mir Fragen stellen und ich beantworte die. Und was noch neu ist, die Leute bekommen eine E-Mail-Adresse am Anfang angesagt und dann können sie über diese E-Mail-Adresse können sie praktisch Fragen stellen, die dann eben beantwortet werden von mir.
Okay, verstanden.
Also es ist eine richtige kleine Talkshow. Ich lese auch was, aber...
Viele Fragen werden nach dem Podcast eh nicht mehr offen
Kurz sein. Auf der Kopf. Also,
wir haben den investigativ und wir haben nur einen Teil des Buches bearbeitet. Also nur ein Teil.
Könnt ihr jetzt bitte mal einen Teil dieses Weines bearbeiten?
Herr Barrow.
Weil hier geht... Also wir sagen natürlich nicht, welcher Wein es ist, weil am Ende, Tim, gibst du nicht deinen Segen und dann wird er uns hier leider...
Also sag mir, was du riechst.
Ja, ist ein bisschen, also der hat Der hat schon eine Blume. Eine starke.
Okay, da spricht ein Aperol Spritz-Fan. Mhm.
Der ist nicht so schwer, wie ich dachte.
Also ich finde ihn sehr sattelfest. Ein bisschen ledrig, ein bisschen rauchig. Ja. Ein bisschen tabakig, kann man schon fast sagen. Also hat so einen leichten... ist ja noch nicht unser Werbepartner.
Hier, pass mal auf. Mikro bitte.
Ist Rotwein.
Okay, ich glaube, das ist Stiftung Warentest.
Nein, wollt ihr das jetzt benutzen, damit wir dann oder was? Ich verstehe es nicht.
Nein, du sollst wirklich sagen, wie du den findest.
Ja, ist gut. Kann man trinken, aber der ist ganz, also der ist sehr nasenintensiv. Die Blume ist schon echt brutal.
Ist schon
sehr heftig.
Die kannst du danach trinken, aber zum Essen würde ich ihn ehrlich gesagt nicht nehmen. Also da würde ich eher einen leichteren
wählen. Viel Grill, Wild, Lamm. Da geht
ja,
er, also sowas, alles, sowas, was, ein, ja. was eine Ecke hat, da geht er sehr gut
ja,
mit.
Ja. Also ich würde ihn eher... Ich
habe ein bisschen das Gefühl, dass beim romantischen Dinner der so einen leichten Pelz auf der Zunge und Lippe hinterlassen würde.
Das wäre nicht gut.
Dass man so ein bisschen Joker-Style darüber kommt.
Hab du apropos Grillen.
Das ist der schönste Moment übrigens. Ja, erzähl weiter.
Kennst du die Sizzle Brothers? Sagt dir das was?
Nein. Oder? Internet?
Ja, so Grill-Jungs?
Nein, kann ich nicht. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe im Internet, und dann möchte ich auch den Abend für heute beenden. Aber mit einer anständigen Verabschiedung. Ich habe gerade Hanwoo Rhapsody gesehen. Das ist eine Dokumentation bei dem üblichen Sender.
Netflix.
Über die Kunst von der, nicht die Kunst, aber der Art und Weise, Herangehensweise der Koreaner bezüglich Rindfleisch. Boah, ist das schön. Ist das schön. Es ist so pure Inspiration. Das habe ich aufgenommen wie ein Schwamm, die Wertschätzung, die Ästhetik der Bilder. Man lernt nicht viel übers Kochen, aber das ist so, man wird richtig reingeholt. Atmosphärisch eines der schönsten Sachen. Sehr schräg geschnitten, sehr seltsam, harte Brüche, aber ganz toll. Hat mir große Freude bereitet.
Sehr gut geschnitten übrigens, das aktuelle...
Meine Haare.
Nee, ja auch.
Vielen Dank.
Die sind ja immer schön geschnitten. Das aktuelle Patissiergesuch für die Bullerei.
Ja, sehr gut.
Sehr, hat mich sehr an Guy Ritchie-Filme erinnert.
Ja, habe ich gemacht.
Einen Scheiß hast
Was? Wer sagt denn, dass ich das nicht gemacht habe?
Okay, mit welchem Programm hast du es geschnitten?
Apple.
Okay, ich glaube dir. Wolfgang.
So, Wolfgang, ja.
Wir müssen eine letzte Frage klären.
Ja,
steht auf dem Cover für die Episode mit dir, wo immer groß der Name prangt unseres Gastes, steht da Joe Gerner oder Wolfgang Barrow?
Wolfgang Barrow.
Dann hätten wir das geklärt.
Und an der Stelle würde ich sehr gerne sagen, immer wieder Gerner.
Ich habe auch noch einen für dich. Kommt ein Heavy-Metal-Fan im Blumenladen und sagt, wo sind die ganzen Roses?
Immer wieder gerne unser Gast. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Erster Moment war richtig awkward, im ersten Moment, als ich hier auf einmal stand. Ich dachte, was will denn der hier? Was ist denn hier los? So, ich hab doch gar nicht...
Aber hast du...
Aber eine wahnsinnig große Freude, eine schöne Entdeckung. Für mich ein sehr intimes Gespräch, weil ich mich wirklich auf dich einlassen musste und das Verstehen, das Begreifen, das Entdecken hinter Joe Gerner, das Entdecken von Wolfgang. Und der Arm war viel zu kurz. Deshalb an der Stelle sehr gerne. Und falls ich.
Aber dann Babelsberg in Studios, dann nehmen wir das da auf, im Mauerwerk.
Die müssen wir nicht. Ich fand das sehr schön. Das war ein sehr schöner. Du musst jetzt nicht immer noch eins toppen.
Na, ich bin der Verpächter des Mauerwerks. Also gerne ist es.
Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Es würde mir eine große Freude bereiten, wenn du Dieter Haller von mir grüßt. Und,
das mache ich gerne.
Dass ich wirklich ihn sehr, sehr wertschätze, auch wenn er keine Ahnung hat, wer ich bin.
Und das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht.
War der noch nie in der Bulle?
Nein, aber das glaube ich nicht.
Aber also wirklich, ich weiß
auch nicht, Tim.
Und ist für mich immer noch einer der Größten. Und ich weiß, das kann der nicht mehr hören.
Frisch verheiratet.
Nein, Palim Palim. Ist für mich
Wir machen morgen Palim Palim.
Hör auf.
Ja, hallo.
War das der Sketch im Knast?
Nein, ja wir machen den morgen.
Palim, ich hätte gerne eine Tüte Pommes. Eine Flasche Pommes, Entschuldigung.
Machen wir morgen. Wir gehen morgen zum Seefestival in Neuruppin. Da treten wir auf.
Ihr beide?
Na, nicht nur wir, also da ist auch Johannes Salafon und so weiter.
Ich wäre so gerne die Pommes zwischen dir und Didi. Kann ich bitte eure Pommes?
Vielleicht kann ich ja Johannes bitten, das aufzunehmen, dann schicken wir dir das.
Das wäre ein Traum. Wirklich, das ist so Palim Palim groß.
Also,
entschuldige fürs Klischee-Gewichse heute.
Kein Problem.
Okay.
Wir gehen zum Seefestival, weil die stehen leider kurz vor der Insolvenz, weil die Leute kaufen nicht die Eintrittskarten und die sparen natürlich.
Ganz allgemein derzeit ein großes Problem, die Verunsicherung, absolut. Die Absage, dass man oft Angst hat, eben an diesem Programm nicht mehr teilzunehmen, und dieser Vorverkauf ist an vielen Stellen, glaube ich, in sich zusammengebrochen. Deshalb neben der Gastronomie, die gerade schon wieder oft eine sehr gute Zeit hat, gerade die kulturschaffenden Betriebe, Leute verkauft wieder oder kauft wieder Tickets, verschenkt wieder Tickets, selbst wenn ihr mal nicht könnt, ist es ein existenzieller Schritt gerade. Da werden viele Konzerte unter komischen oder Veranstaltungen abgesagt, weil angeblich Technik.
Ja.
Ich weiß aus guter Quelle, es ist sehr oft einfach zu wenig verkauft. Das Risiko wird zu groß für die Betreiber nach diesen Jahren der Ödnis, die sie durchwandert haben. Da sind keine Reserven mehr.
Oder,
und nicht jedes Theater ist so staatsgesponsert, dass man sich das alles leisten kann.
Oder deswegen machen wir morgen die Benefits-Gala da im Seefestival in Neuruppin, wo Dieter Hallervorden auftritt, wo ich auftrete, Johannes Hallervorden und so weiter und viele andere.
Kulturell würde ich eher zur Verflachung beitragen, aber die eine oder andere Oma wird auch ein Ticket meinetwegen kaufen. Also wenn ihr das nächste Mal sowas plant, lasst mich bitte die Pommes oder die Ketchup-Mayo-Stippe sein. Da würde ich, das wäre eine große Ehre.
Du bist das Schaschlik, ich bin die Pommes. Ja,
eine große Ehre. Ganz liebe Grüße.
Gut, in diesem Sinne,
Mörder, ganz
das war
toll.
Ein echtes Experiment, auch für mich, ehrlich gesagt, weil ich wusste nicht, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, Fiete Gastro hat gezeigt, dass es auch ein bisschen Talk sein kann. Tim, ich bin sehr beeindruckt, das hast du wie immer hervorragend gemeistert. Lieber Wolfgang, ich als Fanboy wirklich irre. Mein Bruder hat mir gerade geschrieben, er hätte gerne ein Autogramm von dir, das müssen wir machen.
Das ist so unangenehm gerade, ey.
Nee,
bist so, du bist so unangenehm.
Nein, für meinen Bruder mache ich das
so
sehr gerne.
Unangenehm,
bin ich halt unangenehm. Und ich danke unseren Zuhörerinnen und einer ganz bestimmten Zuhörerin ganz besonders und unseren Zuhörern natürlich auch.
Das hast du jetzt noch einen kleinen romantischen Hinweis rausgestrahlt.
Nee, das war die mich wegen dem Gendern da so abgedisst hat.
Ach so, die. So. Ich dachte, das klang gerade so nach einer kleinen Liaison, die sich da andeutet.
Ich habe entschieden, Single zu sein. Ich werde das bleiben. Ich fühle mich wohl damit.
Du kannst ja Freimaurer werden.
Wegen der Orgel,
Nee, Freimaurer sind nicht Single.
Nee, ich weiß, aber
französische Freimaurer wegen der Orgel.
Nein, wenn du Single willst, aber da kannst du ja unter dir bleiben, sozusagen.
Ja, okay.
In diesem Sinne, wir verplappern uns.
Ja, merke ich gerade auch.
War so auf den Punkt, das hatte so eine schöne Emotion. Ja. Lieber Wolfgang Barrow, vielen herzlichen Grüße an Joe Gerner, an das größte Arschloch der Nation. Medial natürlich nur, als Rolle.
Da ist er ja nicht mehr.
Ha?
Ist er nicht mehr.
Ist er nicht mehr.
Der hat jemanden verführt und zusammengeschlagen und ist auf der Flucht.
Entführt, nicht verführt.
Entführt.
Entführt.
Okay, ja gut.
Nicht nur das.
Ja.
Nee, aber nicht wer war auf der Flucht, weil er jemanden angeblich erschossen haben sollte.
Er hat einen Chirurgen. Durch Gewaltanwendung.
Er wollte mal einem Chirurgen.
Weg, gehen wollen.
Er wollte mal einem Chirurgen.
Mach bitte die Aufnahme aus.
Den Finger abschneiden lassen, damit der nicht mehr arbeiten kann.
Das war eine miese Nummer.
Das ist war gemein. Eine
ganz und er hat seine eigene Tochter entführen lassen. Und
guter
seiner,
Mann, Joe,
seiner Frau weiß gemacht, dass das Kind ermordet worden ist.
Ist kein Mann, den ich in mein Freundschaftsbuch
einschreibe. Guter Mann, Joe, gerne.
Ich auch nicht.
Also, ich sehe in dein Herz. Bis zum nächsten Mal.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.